herzlich willkommen in der Arena des Sneakpots. Heute in Folge 822 prügeln wir uns zu Bluesmusik durch diese wunderschöne Bar und sprechen dabei über Roadhouse, den neuen. Mit mir hier, mit dem Hottenbody, das ist Christoph Perner.
Guten Abend.
Und die Besitzerin des Ladens, Christiane Artig, herzlich willkommen.
Hallo. Und mit dabei ist auch Stefan.
Dr. Christian.
Oh, Entschuldigung.
Von euch verlange ich das nicht.
Wir verlangen das von uns.
Mit dabei ist auch Stefan endlich mal wieder, den man aber besser als Fred den Baum kennt.
Guten Abend.
Hallo.
Hallo. Den Baum, da ist mir jetzt, der Jan hat das, entweder als ich hier in der Sendung war oder als wir ihn getroffen haben, von irgendeinem Baum in Würzburg erzählt, oder?
Nee, meinst du den Baum oder den Stock?
Den Stock, meint er.
Das kann auch sein. Also ich hatte irgendwie so starke Jan-Vibes als dieser Baum an der Brücke und so dachte ich, der Jan hat doch auch von irgendeinem. Und dann hat er vor ein paar Tagen auf BeReal so ein Foto von so einem Brücken-Nichts gepostet und er vermisst irgendwas. Ja, und ich dachte, es sei ein richtiger Baum.
Stock.
Ah, es war nur ein Stock.
Da gibt es einen langen Abschnitt in irgendeiner Folge von uns. Ja, wahrscheinlich in der Jan-Folge. Musst du mal hören, Stefan.
Nee, war das nicht bei dir an der Bar, an deinem Geburtstag?
Nee, da gab's den Stock noch nicht. Oder?
Nee. Nee, das war in der Folge. Nee, gab's da noch nicht. In der Folge war das ganz frisch. Da war der. Oder war es vielleicht sogar, ich glaube sogar direkt an meinem Geburtstag oder am Tag danach war dieses Stock-Event. Ich glaube am 24. Februar war das. 24. bis, keine Ahnung, 3 Tage später oder so.
Ja, ich dachte, er hätte an deinem Geburtstag darüber schon erzählt. Weil ich so das Gefühl habe, ich habe mitgesprochen und nicht, wie es in der Sendung ist, dass ich nur zuhöre.
Nee, glaube nicht.
Ja, Daniel und ich waren ja bei Jan in Würzburg, ich glaube 2 Tage, nachdem der Stock leider nicht mehr da war. Ich hätte ihn sehr gerne gesehen.
Ja.
Hallo, ich verkaufe diese schönen Lederjacken.
Ja, Halausen, Banausen.
Ach, ey. Oh, ja, noch mehr Gäste höre ich gerade.
Ja, ich dachte, zu Roadhouse kann ich ja nicht alleine kommen.
Hier ist Team Roadhouse, Leute.
Yeah!
It's time be nice until it's time
not to be nice.
Be nice.
Oh Gott, können wir Daniel ein bisschen leiser drehen?
Das geht.
Das gehört zum Auftritt.
Sehr gut.
Erstmal laut. Ja, mit dem langen Hals würde ich auch laut reden.
Ja, das ist die Überraschung.
Ja, gelungen.
Das ist ziemlich offensichtlich, oder?
Oha.
Was unsere lieben Hörer, Hörerinnen nicht wissen, ist, dass wir bis eben nicht wussten, wer hier erscheint. Die Christiane hat nur zu mir gesagt, leg nochmal 2 Spuren an. Und halt
ja,
das Auge auf Studio-Link.
Deswegen habe ich es auch, glaube ich, habe ich noch länger gebraucht, um zu schalten. Ich dachte, du spielst irgendwelche Konserven ein von Daniel.
Daniel-Konserve.
Ja, genau.
Nee, es gibt ganz frischen Daniel heute und Jan.
Ah, ja, dann können wir Jan ja fragen.
Oh
Jan,
Gott.
Die
ja,
Sache mit
wir
dem
gerade sprachen wir über dich.
Ja, genau. Die Sache mit dem Stock in Würzburg. Haben wir darüber bei meinem Geburtstag schon gesprochen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das
da war das noch nicht
Folge,
aktuell,
oder?
Ja,
ich glaube auch einen Tag später erst wurde das aktuell.
Ja.
Ja.
Der Stock in Würzburg. Jetzt haben sie sogar den kleinen Schrein abgebaut. Jetzt gibt's nicht mal mehr da das Foto und den kleinen Grabstein. Es haben da auch ganz viele Leute kleinere Stöcke hingelegt als.
Das ist so gut. Herrlich. So, das heißt, ihr seid heute dabei für Roadhouse. Sehr schön.
Also ich habe gesagt, die dürfen so lange da bleiben, wie sie wollen.
Na klar.
Okay,
logisch.
Bleibt so lange, wie ihr wollt.
Ja, klar dürft ihr. Ich habe gerade schon gesagt, ich habe auch den Alten geschaut, deswegen wäre mir ganz recht, wenn wir auch über den Alten so im Vergleich sprechen könnten.
Den habe ich jetzt nicht nochmal geschaut, aber ich denke, ich werde dazu das eine oder andere sagen können.
Ja, Daniel, von dir erwarte ich, dass du da einiges sagen kannst.
Oft, ja, vielleicht sollten wir kurz sagen, wie wir uns als
warum.
Team Roadhouse überhaupt qualifizieren, oder? Vielleicht ist das nicht allen so klar. Wir haben nämlich schon mal über denen im Podcast gesprochen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Sind wir denn eigentlich schon on air? Ich bin ja hier ganz
unbedarft.
Wir sind
voll drin,
wir sind live in der Sendung. Ja, ihr habt in die Sendung rein telefoniert sozusagen.
Geil.
Ich hatte nur den Auftrag, eine Kapitelmarke Überraschung anzulegen. Vor Roadhouse. Und das habe ich gemacht. Die habe ich gerade gedrückt. Und dann war der da.
Wollen wir Christiane erstmal den Film zusammenfassen lassen? Weil das wäre ja eigentlich jetzt der...
Jetzt ist der Moment, du meinst. Ja.
Genau.
Also. Achso, ich dachte, jetzt kommt noch die große Roadhouse-Historie von euch beiden. Oder war das jetzt mit einem Satz abgehandelt?
Nee, das kommt jetzt danach, oder?
Okay, na gut.
Also die können sich auch erstmal qualifizieren.
Was Roadhouse ist, ich meine, ihr könnt euch auch erst qualifizieren. Keine Ahnung, der Podcast ist jetzt eh gehitchhiked. Also macht doch, was ihr wollt.
Genau. Wir schweigen mal, macht ihr mal.
Ja, ich erzähl mal, worum es in Roadhouse geht. Also ich beziehe mich jetzt hier auf die neue Verfilmung von 2023 oder 24, nee, 24 auf Prime Video veröffentlicht. Leider nicht im Kino. Hust, hust. Also, es geht um unseren Protagonisten, der heißt Elwood Dalton. Das ist ein ehemaliger Mixed Martial Arts Kämpfer und der verdient sich nach seiner Karriere Geld mit Untergrundkämpfen. Und irgendwie kommt es dann aber dazu, dass das nicht weitergehen kann. Warum, erfahren wir auch später noch. Und er kommt dann zu den Florida Keys und an ein Roadhouse, das auch Roadhouse heißt. Und da fängt er dann an als Türsteher zu arbeiten. ChatGPT hat das Ganze Rausschmeißer genannt. Ich weiß nicht, ob das einfach nur eine doofe Übersetzung ist oder ob das Wort wirklich existiert. Auf jeden Fall nimmt er dann das Angebot an und zieht auf das Hausboot von Frankie, der Besitzerin dieses Roadhouses, und beginnt sich dann in der Stadt einen Namen zu machen. Und leider gerät er dann aber relativ schnell in Konflikt mit einem skrupellosen Unternehmer namens Ben Brand, der das Grundstück, wo das Roadhouse draufsteht, kaufen will und da ein Luxusresort bauen will. Und dann muss er sich unter anderem gegen Brands Schläger Knox durchsetzen und natürlich mit seiner Vergangenheit abschließen.
Ja, ein kleiner Einwurf von mir, er ist natürlich kein Bodyguard, sonst hätte er von Kevin Costner gelernt, dass die Tür nicht so weit offen stehen darf. Aber Jan, erzähl doch mal, wie wir uns qualifizieren, wenn ich das hier so hijacken darf.
Geht das los? Ja, ich glaube, wir haben mal über diesen Film gemeinsam gepodcastet. Ich weiß ehrlich gesagt genau gar nicht mehr, wie das dazu kam. Das war eine furiose Folge. Und wenn ich das jetzt einfach mal ankündigen darf, habe ich dir auch aus den Rippen geleiert, auch über diese Neuverfilmung nochmal eine Spätfilmfolge zu machen.
Ja. Auch wenn wir irgendwann mal durch sind mit Resident Evil. Ich weiß noch genau, wie das war. Ich bin ja immer noch, dieses Jahr ein bisschen schlecht, aber Verfechter des Followerraries.
Oh, stimmt.
Wo es darum geht, Lieblingsfilme seiner Follower zu gucken. Und vor irgendwie 5, 6 Jahren war das nochmal damals ein großes Ding auf Letterboxd. Und da hast du meinen Lieblingsfilm Roadhouse geguckt und warst auch total angetan. Und entsprechend haben wir uns dann da zusammengefunden, um über diesen Film zu schwärmen.
Und haben auch, glaube ich, lange über Bewertungen gesprochen, weil ich immer nicht glauben kann, wie man wenig Sterne, aber ein Herz verteilt.
Ja, da haben wir auch nochmal eine ganz eigene Folge zugemacht.
Das ist wahr.
Ah, okay, ihr habt also wenig Sterne und ein Herz, oder Daniel, du hast wenig Sterne und ein Herz. Also wir reden gerade jetzt über den alten Film, gell? Also es gibt einen alten Film
aus den
80ern mit Patrick Swayze. Du hast wenig Sterne, aber ein Herz verteilt für den Film?
Für den alten, ja.
Für den Arten, okay, gut, dann das beruhigt mich ein wenig, weil ich habe jetzt gerade gesagt, wie kann das sein, dass ihr den so gut fand? Weil ich habe den gerade eben vor 20 Minuten zu Ende geschaut und ich fand ihn echt nicht so richtig gut.
Er ist fantastisch. Also und genau, also
das ist einer meiner Lieblingsfilme.
Warum?
Und auch sagen darf, ich meine, überleg dir doch einfach mal die Prämisse. Er ist die Türsteher-Legende.
So schlimm. So. Das ist so
allein
schlimm.
Es gibt eine Welt, in der Türsteher zu Megastars werden, so dass das ganze Land von ihnen gehört hat. Und auch wenn du in so einem kleinen Roadhouse irgendwo in, ich weiß, wo ist das, Montana? Bei mir ist mal alles Montana. Irgendwo in den Bergen da.
Missouri.
Nee, ja, genau, aber in dem alten Film halt.
Ja, und im neuen ist ja nicht Missouri.
Nee, da ist es Florida im neuen, genau. Und selbst da kennt jeder ihn. Und dann kennt nicht nur jeder ihn, sondern jeder kennt auch die Türsteher-Legende, seinen Mentor, den Jedi-Meister, den Zen-Meister, der ihm alles über das Türstehen beigebracht hat.
Sam Elliott, sexy.
Genau.
Und ganze Schmierlappen.
Das ist so fantastisch.
Die Friese, Alter.
Nein, aber ich fand, da hat der neue Film einiges richtig gemacht, weil er das ja alles zitiert hat. Also er hat ja so diese Szene, wo jeder ihn im Ort kennt oder ihm im Namen anspricht, wo er dann sagt so hier, warum kennen mich hier alle? Und die dann eben nicht diesen Fehler machen wie der alte Film sozusagen, ja, der ist eben eine Türsteher-Legende, sondern die reden es halt dann darauf raus, ja, spricht sich halt viel schnell rum hier, ist halt ein kleiner Ort, ne? Und seine Vergangenheit ist halt googelbar, was halt damals noch nicht möglich war, klar, aber ist halt heute googelbar, deswegen wissen die Leute dann doch ein bisschen Hintergrundinformationen über ihn, nicht weil er so ein toller Türsteher ist, sondern weil er halt einen UFC-Background hat. Also ich finde, dass der neue Film einiges gerade gerückt hat, was halt im Alten einfach absurde 80er-Jahre-Scheißdreck ist.
Also, ja, okay, pass auf. Also,
Fantasy.
Genau, du musst halt ein bisschen Fantasy kaufen. Wenn du Dungeons & Dragons guckst, akzeptierst du auch, dass da irgendwie Magier und Drachen rumlaufen und so weiter. Und das hier ist durchaus, also der alte Road, das ist durchaus ein Film, der auch das an die Hand gibt und sagt, das ist nicht alles so ernst gemeint irgendwie. Es ist schon Fantasy, es hat auch diese Tropes, es hat total viel von, ich weiß nicht, bisschen Heldenreise, bisschen Sieben Samurai so. Und daneben finde ich das Spannende daran, also ich bin ja mit Western mehr oder weniger aufgewachsen und habe immer nach Neo-Western oder nach Erzählungen, die eben das Genre Western woanders hinsetzen. Und ich finde es total geil. Das ist eigentlich der klassische Western von der Kleinstadt.
Ja, klar. Und halt widerlich Testosteron-schwanger, wie halt Western im schlimmsten Fall auch sind. Gell? Also es ist ja so ekelhaft.
Ja, natürlich.
Testosteron überladen. Und es sieht auch noch, was die Kämpfe angeht, so beschissen aus, was auch der Neue viel, viel besser macht, weil sie halt einen UFC-Champion mit eingekauft haben als Bösewicht, was einfach klug ist und nicht Patrick Swayze und Wade, die halt einfach scheiße aussehen, wenn sie kämpfen. Also Katastrophe.
Also ich finde, Patrick Swayze macht das hervorragend.
Oh, genau. Das war doch kurz nach Dirty Dancing, oder?
Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier die ganze Zeit über den alten reden wollen.
Wir reden auch schon noch über den neuen.
Den Boden zurückzuschlagen zu dem neuen, weil du hast eben gesagt, der macht das besser. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefiel der neue immer dann, wenn er auch so ein bisschen gaga wurde. Wenn zum Beispiel der UFC-Champion irgendwie mit barem Hintern durch die Gegend rennt. Und
das war geil, ja.
Überhaupt dessen Einführung schon.
Ja, ich meine, alle. Der war also jetzt mal abgesehen davon, dass er ein Arschloch ist, hat er auch echt so sein bestes Leben gelebt. Das ist so, der hatte einen Riesenspaß die ganze Zeit bis zum Schluss. Und
der hat ganz schön zugenommen. Ich habe ihn gar nicht sofort erkannt.
Ich kenne den nicht. Aber mir gefiel dieser neue Film eigentlich gar nicht, wenn er dann zwischendurch versuchte, dann so ernst zu werden. Oder gar nicht, ist auch übertrieben. Aber dann fand ich, hatte er immer Schwächen. Und weil gerade dieses so auf die 12 gehen von dem alten Film, das liebe ich halt total. Allein dieser Moment, wenn Patrick Swayze dann am Ende dem einen Typen die Kehle rausreißt, das ist so, als ich das erste Mal gesehen habe, ich nur so, meine Güte, was ist da gerade passiert? Aber
ja, also was Explizites angeht, auch was Nacktheit angeht, da war der alte viel krasser drauf als der neue. Also das, ja, keine Frage.
Christiane, du bist hier die Gästin, mach du.
Ja, ich wollte auf jeden Fall daran anschließen und ich fand nämlich den neuen Film auch am besten, wenn er so absurd war einfach. Also dieses Etablissement, das halt im Grunde jede Woche neu möbliert werden muss, was aber einfach, das machen die einfach, das wird nicht hinterfragt, dass es finanziell auch schwierig sein könnte. Und das Geilste, was zum Thema Finanzen gesagt wurde, dass Jake Gyllenhaal einfach ein Monatsgehalt von $20.000 hat, ich bin Vater, wo kommt das eigentlich her? Ja, so ja, viele Gäste allem, sind da jetzt auch nicht jeden Abend.
Vor allem da wurde er ja wirklich nur als Rausschmeißer engagiert. Bei dem alten Film wurde er ja als Manager oder als Geschäftsführer. Das hat mich auch ein bisschen erstaunt, muss ich sagen. Aber gut, ja, war halt so. Ist halt so wertvoll. Da muss das auch bezahlt werden.
Das ist ein Ton.
Jan, du müsstest nochmal anrufen. Man hört dich irgendwie nicht so gut.
Dann machen wir das nochmal hier.
Ja.
Ich habe ihn schon gebeten, sich nebenbei aufzunehmen.
Ah, sehr gut.
Ja, ansonsten war ich ein bisschen traurig, dass diese ganze Türsteher-Lore quasi nicht mehr enthalten war. Das hat mir schon
vielleicht auch so die, dass er der philosophierende Türsteher ist, der Alte. Das wurde hier mit einem, ich weiß gar nicht mehr welches, ein Zitat haben sie hier mal reingebracht, so als Reminiszenz daran. Aber dass diese ganzen irgendwie Bar-Philosophien aus dem alten Film, die fehlten leider. Das hat mich natürlich persönlich sehr hart getroffen. Aber trotzdem, also diese, es waren ja, also nicht nur sogar an den Film, sondern auch an ganz viele andere Filme, so filmische Zitate drin, die mir gefallen haben. Also zum Beispiel so die Band in diesem Drahtkäfig, das war doch eine Anspielung an Blues Brothers, und Christiane, du hast am Ende Titanic entdeckt, als das Schiff untergeht und so. Also ich glaube, der Film ist. Der Film ist da, also eine konkrete Szene in dem Schiff, was da untergeht.
Ach so.
Also ein konkreter Moment, da hat er eindeutig sich wohl auf Titanic berufen. Ich habe den nicht mehr so vor Augen. Christiane, magst du das ausführen?
Ja, ich weiß nicht mehr genau, wie die Szene war. War er irgendwie im Boot gefangen? Es war auf jeden Fall so ein bisschen auch Gender-Swapped, ne? Oder was anderes? No. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall diese Szene, wo irgendwer aus diesem Schiff gerettet wird und wo da schon alles so halb unter Wasser ist, das hat mich sehr an die Szene erinnert, wo Rose Jack rettet in Titanic.
Genau, hier war es umgedreht. Ja, nee, und von daher da, die Teile haben mir wieder sehr gut gefallen. Also diese ganzen Anleihen an alte Filme und so, die er genommen hat.
Vielleicht bin ich jetzt zu hören, was meint ihr?
Ja, in Teilen.
Ja.
Ich bin gerade mal nicht zu hören, ich muss die Rosa wieder ins Bett bringen, die hat schlecht geträumt. Ich bin gleich wieder da.
Okay.
Also erstmal möchte ich mich dann anschließen und sagen, was mir ein bisschen gefehlt hat, sind so die Lebensweisheiten. Ein bisschen mehr Quatschphilosophie wäre drin. Das war auch für mich ein Highlight an dem alten Film. Und dann wollte ich mich nochmal nicht, was mich erwartet.
Schon eher schwierig zu verstehen.
Was machst du denn nebenbei? Lädst du mir was runter?
Nichts. Überhaupt nichts. Wirklich gar nichts.
Hast du irgendeine Dropbox oder so, die sich vielleicht synchronisiert?
WLAN.
Gar nicht. Gar WLAN. Nicht. Ich weiß nicht, was ich ändern kann. Das ist ja auch ätzend so.
Jetzt bist du wieder ganz klar.
Jetzt bin ich wieder ganz klar.
Jetzt bald bist du wieder am Haken.
Zu echauffieren, dann wird sie wieder schief.
Da haben wir aber den falschen Film für.
Ja, sag nochmal. Erzähl nochmal. Vielleicht hat's jetzt.
Ich muss sagen, ich habe ja wie immer keinerlei Trailer geschaut. bin ich jetzt wieder weg?
So heiß.
Leute. Ich rufe gleich nochmal an, ja?
Okay. Mach das.
Bis gleich.
Ich sehe schon, das ist ein komplizierteres Setup hier heute Abend. Ja. Machst du ganz viele Schnittmarken, Stefan?
Ja, ich drücke hier schon die ganze Zeit auf Editmarke. Aber ich schneide ja eigentlich gar nicht so viel. Also, naja, das werde ich schon ein bisschen rausdampfen. Aber ja, so, lassen wir jetzt einfach schmoren, oder?
Ich meine, wir können ja auch noch reden. Das gibt ja, also, sollen wir oder sollen wir auf die anderen warten?
Wir können auch weitermachen, das ja.
Also ich will betonen, dass er auf jeden Fall in seinem Job richtig, richtig schlecht ist. Also weder als Türsteher noch als Rausschmeißer, falls da irgendwie die beiden Jobs voneinander sich unterscheiden. Weil, also, wenn er seinen Job machen würde, würde der Film einfach als solcher nicht existieren, das sehe ich auch. Aber es ist schon lächerlich, wie viel da einfach in dieser Bar abgeht.
Ja. Ja, auch wie spät er dann zugreift oder einschreitet. Mhm. Dann bringt er das irgendwie seinen beiden Jungs dabei und die machen dann irgendwie den dicken Max, und wenn es dann schon echt brenzlig wird, dann steht er langsam auf und schreit nach vorn.
Vor allem, wenn die halbe Bar schon auseinandergenommen wurde, und dann steht er erst auf.
Ja, das ist schon Quatsch. Also. Ja, nee. Und man hätte so schön Bar-Szenen da noch machen können. Also, kurz mal.
Ja, das spielt irgendwie gar keine Rolle, ne? Was sie da trinken, so großartig. Außer kubanischer Kaffee.
Kubanischer Kaffee, ja. Aber sie sagen auch nicht so ganz, was es ist, aber es muss scharf sein. Also wahrscheinlich eine ordentliche Portion Rum. Irgendwie so ein.
Ach, also nee, ich glaube, Irish er trinkt tatsächlich, weil Kaffee? Das ist auch so eine Anspielung an den allen. Ich glaube, es ist tatsächlich einfach nur Kaffee, was der da trinkt. Weil
Gesichtszüge so entgleisen gedeutet, dass es eher was in Richtung
Ich glaube, das ist also wie gesagt, im Original trinkt er halt auch immer nur Kaffee und da wird halt immer so ein Punkt rausgemacht, dass er halt, weißt du, er ist so gut in seinem Job, er bleibt nüchtern im Gegensatz zu allen anderen, aber er trinkt halt amerikanischen Kaffee und das ist ja so eine dünne Plörre und sie sind da halt in der Nähe von Kuba und da gibt's halt dann super dünnen Kaffee, sondern dann gibt's halt einen richtigen Espresso aus Kuba und deswegen verzieht er so das Gesicht, weil er das nicht gewohnt ist, dass er jetzt so einen harten Stoff kriegt.
Ah, ich habe es ganz klar so verstanden, dass da Rum drin ist und zwar mehr Rum als Kaffee.
Nee, ich glaube, das ist tatsächlich nur Kaffee in dem Fall.
Das muss meine Vorprägung sein.
Mehr Rum ist mein Stichwort.
Ja?
Nee, nur so. Ich dachte, vielleicht bin ich jetzt zu hören. Mein Name ist Jan und ich bin dazu hier, um mehr Schnittarbeit zu erzeugen.
du bist zu hören, ich bin auch wieder zu hören. Ich soll dich schön grüßen, Jan, von den Kindern.
Ah, oh, ja, rückwärts. Ich bin jetzt Ehrendetektiv, also da.
Genau.
Ja, du durftest.
Ich durfte ins Detektivzimmer, wo auf einmal drei Männer mit insgesamt 9 Kameras auf mich gerichtet reinkamen. Das war erschreckend. Ja,
weil gerade Be Real war, ja.
Dann, also ich musste das Diebesboot mit Torpedos beschießen und so weiter. Und da musste ich noch irgendwelche Logikrätsel lösen, wo ich sag mal so, wo ich nicht der Begabteste im Raum war, deshalb, wo ich der einzige Erwachsene war. Ja, sorry, jetzt habe ich das Gespräch wieder torpediert. Wie genau wie das Diebesboot vom Detektivschiff aus?
Roadhouse.
Boot war ja auch dabei. Roadhouse. Ja,
Das war aber zum Beispiel auch so ein super, super Moment, den ich auch mein Onkel hat auch das Boot benannt und dann hieß es halt, wie das Roadhouse einfach nur Roadhouse hieß das Boot einfach nur Boot und.
Ja, das war nicht sehr, das war wirklich gut.
Da musste ich sehr lachen oder auch, wo ich mich auch sehr drüber amüsiert habe, war, dass da hier seine kleine Freundin und ihr Vater, sie haben halt einen Buchladen an der Autobahn und oh Wunder, er läuft nicht gut. Ach, wer hätte es erwarten können?
Zumal sie Bücher verschenkt, ne?
Ja, genau.
Aber ganz ehrlich, ich glaube, der Buchladen war für mich der Hashtag emotionale Kern des Films. Es gab diesen einen Moment, also da hatte mich der Film stärker als irgendein anderer Moment, wo die dann, die sind dahin und ich so, nein, nicht der Buchladen. Der war's. Also das Setting eh nett. Ich bin ganz froh, dass sie es nicht so Country-Western-mäßig wie vorher gemacht haben. Okay, jetzt halt am Strand. Und dann machen sie da ihr Date-Picknick, machen sie mit den Füßen im Wasser sitzen oder so. Fand ich ganz charmant. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich sonst schon gesagt habe, während ich weg war. Deswegen.
Ja, überhaupt charmant. Also Charme, finde ich, ist ein Thema. Ist sowohl natürlich das Setting, also die Kulisse hat mir auch sehr gut gefallen. Ich mag auch Florida gerne. Aber auch der Protagonist, also ich fand im Alten war das ein Hauptproblem, was ich mit dem Alten habe, ist, dass ich ihn einfach ziemlich unsympathisch finde.
Mir ging es genau umgekehrt.
Unangenehm und auch seinen Wade, wie die mit dieser Blondine umgehen bei diesem Tanz, das ist so ekelhaft übergriffig.
Da hast du recht.
Und das fand ich eigentlich jetzt so schön, dass der neue Protagonist so ein vertragsamer Typ ist, der eben eigentlich keinem was Böses will und wenn er dann mal einen verletzt, dann fährt er ihn ins Krankenhaus, auch wenn es vier Leute sind, die ihm wirklich ans Leder wollten. Also, das finde ich so nett.
Also ich mag auch, dass die neue Figur irgendwie ein softerer Mann ist, von mir aus so, aber ich finde halt, der Gyllenhaal hat er so viel Charme wie der Würzburger Stock, ne? Also es ist, ich weiß auch nicht.
Finde ich nicht. Finde ich nicht. Also ich fand, der war so ein bisschen gebremst, aber das wird ja auch erklärt, warum. Und eben, dass der, dass dieses Ausrasten eben ein Ausrasten ist bei ihm und nicht ein, ich habe so viel Testosteron und ich muss das jetzt zeigen, wie das halt beim Alten war, sondern dass das eben für ihn, ja, wenn ihm halt die Sicherung durchbrennen.
Aber das war ja im Alten auch schon so. Also auch die Patrick Swayze-Figur hat ja Angst vor sich selbst und Angst nochmal das zu tun, was sie im Rausch widerfahren ist. Aber das ist ja fast eigentlich das Gleiche.
Ist das glaubhaft bei der Patrick Swayze-Figur? Eigentlich doch nicht, oder? Eigentlich findet er sich so geil.
Es ist ja auch eine Fantasy-Welt.
Und er sagt natürlich immer, keiner gewinnt in Kämpfen, ja, aber so richtig nimmt man ihm das noch nicht.
Hallo? Ich habe auf diesen Philosophien mein Leben aufgebaut.
Ja, die Philosophien sind total.
Dalton aus Roadhouse. Dalton aus Roadhouse und Alf, das sind meine großen philosophischen Vorbilder.
Die beiden und Daniel selbst sind meine beiden.
Aber doch nur was die Inhalte angeht und nicht was das Vorleben angeht.
Ja, und
weil,
die Frisur.
Oh Gott. So schlimm. So schlimm. Ekelhafter Typ. Und das fand ich ja nicht.
Hast du den Film nicht gesehen? Es gibt diese eine Szene, wo er dann halbnackt Tai Chi am See macht und dann sogar der Redneck-Bauer sich mal die Mütze abziehen muss und die Stirn wischen, weil Patrick Swayze so heiß ist.
Ja, schlimm. So schlimm.
Ich finde das großartig. Aber der neue Film, der komplette Film hätte sich einfach mit einer Tür im Roadhouse und einer Therapie für Jake Gyllenhaal lösen können, oder? Das ist, also, dann wäre der Film nicht existent gewesen.
Ja, dann wäre bestimmt jemand mit dem Monster Truck gekommen und wäre durch das Roadhouse gefahren.
Männer werden lieber Yachten versenken, als zur Therapie zu gehen, der Film, ja. Nein, ich weiß nicht, das ist ja so am Anfang ein stark Thema, er ist ja so ernsthaft traumatisiert, in großen Anführungszeichen. Und ich hatte am meisten Schiss davor, dass es irgendwie, weiß nicht, 2006 angerufen hat und sein ernstes Sportler-Drama zurück will. und war dann fast erleichtert, als ich sehr schnell gemerkt habe, sobald er eigentlich deinen Buchladen aufkreuzt, der Film nimmt sich da doch nicht so ganz ernst und auch seinen Protagonisten und seine düstere Hintergrundgeschichte nicht so. Das fand ich fast erleichternd. Ja. Die Farben sind ein bisschen 2000er, ne? Wenn ich so drüber nachdenke. Also ihr Nicht-Vorhanden-Sein vor allem.
Ja, ich fand es da gut aus, aber ich bin halt geprägt auch, möglicherweise. Ich fand
es sah auch gut aus. Es war nicht komplett diese 2000er-Matsche, aber es war schon alles sehr, sehr entsättigt, bis eben auf so einzelne Details. Ich weiß nicht. Ging schon.
Aber so in der Bar war es doch schon knackig drüber.
Die Bar war knackig, ja. Vielleicht war auch genau das die Idee und ich komme da einfach jetzt der künstlerischen Vision auf die Fährte zu sagen, okay, gerade die Vergangenheit und das Boxen und die Düsternis, die ist so farblos, weil sie so trist ist und kaum bist du hier im Roadhouse.
Die Vergangenheit war vor allem immer gebumst. Metallica, natürlich.
Ja.
Was sonst?
Ja.
Hör mal, die Musik war aber eh geil, oder? Also jeden Abend ist da was anderes, wurde da in einem Käfig gespielt und es war immer geil eigentlich. Mhm.
Das war doch nichts für dich, Christoph, oder?
Nee, aber ich fand die Mischung schon cool. Also es hat mir gut gefallen. Also es hat mir viel besser gefallen, wieder als in dem alten, wo einfach immer dasselbe lief, wo immer der
Der Feely, der ist aber auch geil. Ich habe mir das Album auch gekauft von dem. dieser blinde Resonator-Gitarrenspieler.
Ja, genau. Ja, einmal okay, aber doch nicht jeden Abend. Also,
ist das halt in Missouri in einem Roadhouse?
Ja, stimmt.
Aber nicht Florida. Wollen wir mal hier über die Choreografien der neuen sprechen? Und Christiane möchte ich mal ins Spiel bringen. Du hast die so hervorgehoben, als wir den gesehen haben.
Ja, also ich dachte ja tatsächlich, also ich dachte nicht, dass es ein Hate-Watch wird wie bei Moonfall, aber ich dachte, ich nehme wieder einen Film, wo es mir wahrscheinlich nicht schwerfallen wird, den zu gucken aus Gründen, die mich eher belustigen. So, wisst ihr,
weil du den alten kanntest, meinst du, oder?
Ja, ich finde den alten okay, ich verstehe die Faszination der beiden jetzt nicht ganz so sehr, aber ich kann es akzeptieren, dass dieser Film existiert. So. Und also deswegen dachte ich hier, ja, mein Gott, dieses Poster sieht schon irgendwie furchtbar aus und dieser Film wird, glaube ich, auch relativ schlecht besprochen und so, deswegen habe ich wirklich nichts erwartet. Und ich war dann aber sehr angenehm überrascht von diesem Film, also es war ein sehr unterhaltsamer Film, fand ich. Und eben diese Kampfszenen, die trugen auch ganz entscheidend dazu bei, weil die halt, wie Daniel gerade gesagt hat, schon sehr gut choreografiert waren, aber auch sehr gut inszeniert waren, fand ich. Mhm. Also dieses teilweise aus der First-Person-Perspektive, wo man jetzt sagen kann, ja, keine Ahnung, ist jetzt auch nichts Innovatives mehr, aber ich kannte das so nicht. Vor allem so dieses Abwechseln mit dann wieder Third-Person und so. Und es war auch übersichtlich gefilmt. Also man hat immer verstanden, wer jetzt gerade wem da in die Fresse haut und so. Aber es war trotzdem total dynamisch und einfach ästhetisch. Also das fand ich tatsächlich war der stärkste Punkt an diesem Film, abgesehen von den absurden Story-Elementen.
Oh, da kann ich gar nicht mitgehen. Mir ist wieder aufgefallen, dass Kampfszenen einfach meine Autoverfolgungsjagd von Christoph ist. Hm. Die fangen an zu kämpfen und ich denke mir so, jo, skippst du vor oder gehst dir was zu trinken holen?
Ich fand das also
instant so, jo, er wird halt gewinnen. Alles klar, gut. Oh, es wird irgendwas passieren, ja. Aber
also ich schwitze euch noch 10 Minuten an. Also ich als Kampfsportler weiß das schon zu schätzen, möchte ich nochmal betonen.
richtiger Kampfsportler.
RAF-Kampfsportler. was weiß ich zu schätzen?
Nein, die Kampfszenen, also auch so.
Ach so, okay, ja.
Also ich kann ja verstehen, wenn man dann nichts mit anfangen kann, aber so die Inszenierung, die war halt einfach wirklich geil und innovativ, ohne dabei halt den Überblick zu verlieren. Also manchmal gab es so Szenen, wo die Kamera selbst so durch den Raum flog, als wäre sie gerade weggeworfen worden. Also wäre sie gerade ein Protagonist in diesem Kampf, der gerade halt über so einen Tisch geschleudert wird. Und trotzdem haben sie es halt geschafft, dass du die ganze Zeit gesehen hast, was geht da jetzt vor? Also das war, die haben da, Christian und ich haben auch während des Films so diskutiert, wie haben sie das gemacht? Ich glaube, die müssen da sehr intensiv im Vorfeld irgendwie mit Storyboards gearbeitet haben, um sich genau zu überlegen, wie filmen wir diese Kampfszenen, um da eine richtig schöne Übersicht hinzukriegen. Also ich war voll begeistert.
Also, aber es wirkte halt trotzdem spontan, fand ich. Also ich hatte auch das Gefühl, die haben sich jetzt vielleicht auch an ein paar Stellen gesagt, so, ach, lass uns nochmal die Einstellung machen, das ist bestimmt auch geil. So, und ich fand's super.
Ja, fand ich auch. Und ja, und man hat auch gemerkt, dass die das können, ja. Also eben nicht wie Patrick Swayze.
Hack noch drauf rum.
Sowohl Gyllenhaal als auch natürlich Conor McGregor, die wussten halt, wie man sich bewegen muss. Und wenn du dann noch einen Kameramann hast, der das in Szene setzen kann, kommt halt mehr raus als bei Patrick Swayze, ja.
Ich fand gerade den Endkampf wirklich gut. Also auch die Kämpfe durchaus eine Stärke und so ein bisschen, es hat ja so ein bisschen diese Top Gun Ästhetik von eingeölte, halbnackte Männer rangeln miteinander, so, ne? aber.
Ist das mein Top Gun so? Das weiß ich gar nicht mehr.
Ja.
Ähnlicher Appeal. Ja, genau. Also eigentlich wiederhole ich auch nur. Was ist das nicht Top Gun? Nein.
Meinst du nicht Ong Bak?
Nein, Top Gun ist schon. Top Gun ist schon der Film, von dem heterosexuelle Männer glauben, der sei homoerotisch.
Genau, der, ja.
Ja, okay. Aber der alte Top Gun, oder?
Ja, ja. Also den neuen habe ich nicht geguckt. Nochmal habe ich mir das nicht angetan.
Ich war mal in einer Kirche in Irland und da konnte man selber an den Glocken ziehen und so Melodien spielen. Und von den drei Melodien, die da vorgeschlagen waren, war eins das Top Gun-Theme.
Okay. Und das nimmst du jetzt als Argument dafür, dass er homoerotisch war, oder?
Nein, das ist nur die eine Geschichte zum Thema Top Gun, die dann immer mein Gehirn automatisch abfeuert.
Ah, okay. Sehr gut.
Wie sind wir jetzt da? Ach, wir sind von schwitzenden Männern zu Top Gun gekommen, ja.
Genau. Ach genau, zum Thema Immersion habe ich auch noch diese, wo er vom Auto angefahren wird, da bin ich richtig zusammengezuckt, wo er auf diese Ladefläche geschleudert wird. Das fand ich auch krass, also.
Das war cool gemacht, ja.
Ja. Also man fühlte sich häufig sehr, sehr nah an ihm dran.
Ich möchte einmal das Wort viszeral gedroppt haben.
Oh, ich hatte jetzt saftig gesagt.
Saftig hatte ich auch gerade im Kopf. So saftig wie die schwitzenden Oberkörper, auf jeden Fall.
Ja.
Ich wollte schon zum Fazit
kommen.
Nee, warte mal, ich habe noch zwei Punkte nochmal, also weil Jan hat das vorhin irgendwie als positiv hervorgehoben, aber dieses State, das hätte doch, also für mich hätte das ungefähr 2 Minuten, hätte ich gedacht, so, oh ja, coole Idee, irgendwie hier so eine flache Stelle mitten im Meer und die restlichen 30 Minuten oder Stunde, die das gedauert, hätte ich mich mega gelangweilt. Also was sind das für ein lausiges State, 2 Stühle mitten im Meer mit einer Kühltruhe, also.
Vielleicht haben sie dann weggeschnitten, als spannend wurde.
Vielleicht hat er ihr noch Platon vorgelesen.
Ja, now we're talking.
Patrick Swayze hätte das gemacht. Swayze hätte das gemacht. Der ist ja auch Philosophiestudent in dem Film.
Ja.
Wir waren übrigens damals, als wir in Florida waren mit der Uni, waren wir auch da in der Gegend. Das ist ja im Golf von Mexiko. Es ist jetzt nicht vorne die Küste zum Meer hin, sondern das ist nach hinten, wo es eben so ein bisschen ruhiger ist, das Wasser. Deswegen gibt es da eben auch solche Stellen. Und es gibt da eben auch da in der Nähe so Stellen im Wasser, wo dann nicht so Sand ist, wo du einen Stuhl draufstellen kannst, sondern wo das so ein bisschen matschig ist. Aber nicht, dass du versinkst, sondern das ist schwer zu beschreiben. Wir haben es damals Sexy Mud genannt und haben uns da stundenlang mit Matsch beschmissen, wie so eine Schneeballschlacht im Endeffekt. Gibt's herrliche Bilder und haben das eben Sexy Mud Schlacht genannt. Also Daniel, man kann da schon Dinge machen, die Spaß machen. Haben die halt nicht gemacht.
Es wäre auch seltsam gewesen, wenn die beiden sich jetzt mit Matsch beschmissen hätten. Die hätten vielleicht einen anderen Kerl hinfahren können.
Das hatte durchaus, deswegen haben wir es auch so genannt, das hatte durchaus was was Sinnliches, dieser Matsch. Also,
weißt du, Matsch findest du wieder sinnlich, aber Patrick Swayze nicht. Also langsam.
So bin ich.
Ich glaube, du verdrängst da einfach eine Seite an dir.
Wahrscheinlich.
Und können wir auch bitte, ich weiß nicht, ob ihr es schon gemacht habt, bevor wir kamen, ich möchte den Baum nicht unerwähnt lassen. Wie hieß der Baum?
Fred.
Fred, der Baum.
Ja, das habe ich vorhin schon erzählt. Bei dem Baum hatte ich halt totale Jan-Vibes. So sind wir vorhin auf dich gekommen. Weil ich dich noch im Hinterkopf hatte, wie du von diesem Würzburger Baum erzählt hast. Und
Stock.
Ja, mein Gott. Also Baum.
Und auch der Baum im Film hatte mehr Charisma als Jack Gyllenhaal.
Ich möchte gemein. Warum seid ihr so gegen Jack Gyllenhaal?
Meine Lieblingsszene, wenn ich darf, ja?
Jack Gyllenhaal hat doch mit Taylor Swift über SMS Schluss gemacht und sie hat einen Song darüber geschrieben.
Wirklich?
Ja, und?
Taylor Swift, also man vermutet, dass es Jake Gyllenhaal war. Ja, die waren mal zusammen.
Echt?
Und
sie zusammen.
Sie hat einen Song über irgendeinen Duschback geschrieben, der mit SMS mit ihr Schluss gemacht hat und das Internet gerüchtet, das wäre Jake Gyllenhaal.
Geil.
Cool.
Also genau so schätze ich ihn ein.
Ja, aber das macht ihn doch nicht weniger passend in diese Rolle hier. Also spielt doch keine Rolle, was er da.
Ich mochte ihn da auch.
Irgendjemand wollte noch irgendwas sagen.
Ich wollte von meiner Lieblingsszene erzählen. Also ich will erstmal, müssen wir glaube ich nochmal hervorheben, dass dieser Film genau wie das Ausgangsmaterial aus den 80ern, haben ja insofern das Herz am rechten Fleck, dass der Kapitalismus das eigentlich Übel und der Böse ist und vor allem so einzelne Reiche, die Leute terrorisieren. Und meine Lieblingsszene ist, glaube ich, wie dargestellt wird, also als hätten wir nicht schon genug Hinweise, die der Film gibt, dass dieser Kapitalist ein Arschloch ist, sitzt er dann da auf seiner Yacht irgendwie und lässt sich rasieren.
Und das ist so geil.
Bei dem Seegang, oh Gott.
Und es schaukelt halt so die ganze Zeit. Und er scheißt halt immer wieder seinen Bediensteten da zusammen, wenn der ihn irgendwie schneidet oder zu grob anfasst beim Rasieren. Und man weiß einfach schon, es wird noch 3-4 Mal passieren während der Szene. Also da habe ich wirklich gelacht. Es hätte fast noch mehr von solchen Szenen gebraucht. Fand ich großartig.
Das war fantastisch, ja.
Also Charakterisierung, top.
Mhm. Ja, der war auch super besetzt, fand ich. Also
auf jeden Fall.
Also überhaupt, die Besetzung war wirklich gut. Also es waren in allen Rollen Leute, die da wirklich gut hingepasst haben. Eben nicht wie Patrick Swayze.
Ich lade dich wieder aus dem Spätfilm.
Ja, oder du reißt ihm einfach on air die Kehle raus.
Aber
mit deinen Kampfsportkünsten.
Nein, oder ich zwinge ihn ab sofort nur noch Patrick Swayze-Filme mit mir zu besprechen.
Aber deine Patrick Swayze-Filme haben wir ja eh nicht im Dings, in unserem Plan, glaube ich. Also von daher eine große Gefahr. Ich bin gar nicht grundsätzlich so gegen Patrick Swayze. Es kommt jetzt schlecht rüber, weil ich mag ihn sehr in
Dirty Dancing.
In Dirty Dancing und ich mag ihn auch sehr in Point Break, aber ich fand ihn hier ganz schlimm.
Ich hätte ihn doch nochmal gucken sollen, irgendwie.
Es gibt übrigens dieses eine wunderbare Filmplakat für den älteren Roadhouse, wo so die Tagline drauf ist, The dancing is done, now it gets dirty.
Und oh Gott, oh Gott.
Das war der Film, der direkt nach Dirty Dancing rauskam.
Genau, das ist die dunkle B-Seite von Dirty Dancing. Ich hoffe, ihr hört die Anführungszeichen.
Mhm. Naja. Okay.
Fazitieren wir.
Ja, würde ich auch sagen.
Haben wir schon soweit, okay.
Oder hast du noch, also wenn du noch Punkte hast?
Ich meine, ich könnte noch ewig fabulieren, aber das bringt, glaube ich, hier niemanden weiter.
Christian, hast du noch was?
Nee, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte.
Okay, dann komm doch mal zu einem Fazit.
Ja, wie gesagt, ich fand es besser, als ich erwartet habe und so punktemäßig würde ich mich, auch wenn ich das nicht darf, mit Nachkommastellen bei einer 6,4 einordnen.
Klar darfst du das mit Nachkommastellen.
Wie viel, Verzeihung?
6,4. Mhm. Das ist also ein Meisterwerk auf deiner Skala.
auf deiner Skala, nicht auf der Jan-Skala.
Ist es die Jan-Skala oder die Daniel-Skala?
Du bist so ein Frechdachs.
So, Jan, gibt's bei dir auch 6,4?
Bei mir gibt's was Ähnliches. Ich habe wieder von Letterboxd umgerechnet. Ich habe hier also eine 7 von 10 wäre das. Das ist noch kein Meisterwerk, aber ein ziemlich guter Film.
7 Punkte? Glaube,
viel.
Ja.
Das ist extrem viel.
Also wenn der Christoph von 7 Punkten, da ist der ja schon, also.
Ich glaube, vielleicht kam auch meine Punktetheorie ganz falsch an. Ich versuche ja einfach nur die ganze Skala auszunutzen. Das heißt, 5 und 6 sind mittelmäßige Filme. Das heißt, der hier ist leicht übermittelmäßig. Ja, das ist so, also ich fand den schon nett. Und ich glaube, wie Christiane auch gesagt hat, vor allem war es meine Überraschung, also der riesige Abstand zwischen Erwartungen und Ergebnis, weil ich auch einfach dieses Poster kann, dachte, oh Gott, Remake von Rotos, das wird die Hölle, der meint sich komplett ernst.
Der schlimme Waschbrettbauch, gell?
Genau, ganz, ganz furchtbar auch, wie er das ist. Und ich war richtig erleichtert, dass der Film sich überhaupt nicht ernst meint. Er hätte sich fast noch ein bisschen weniger ernst meinen können. Aber hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und unterhaltsamer Film, sag ich mal. 7 von 10.
Okay. Ich gebe sogar 7,5. Ich hatte auch echt viel Spaß. Ich habe auch so einen ernsten Film erwartet. Und als es dann irgendwie Richtung quatschig abgebogen ist, hat es mich auch direkt im richtigen Moment erwischt. Als hier, wie heißt der, Conor McGregor aufgetaucht ist, habe ich den überhaupt nicht ernst nehmen können. Ich habe in dem immer so ein Bärchen gesehen, als ob das so ein lieber, ach ja, und eigentlich meint das so, also der spielt diesen Bösen, aber eigentlich ist dahinter bestimmt irgendwie so ein ganz netter Kerl und...
Nee, ist nicht.
Jeder Bösewicht ist der Held seiner eigenen Geschichte, ne? Also,
Genau, ich habe dann mal nachgelesen und der war ja doch gar nicht so cool. Aber ich habe ihn irgendwie ganz... Ich dachte so, das ist bestimmt so ein Kämpfer, der in Wirklichkeit so ein, weißt du, harter Sportler und sonst eigentlich nur ein ganz lustiger Typ. So hatte ich ihn dann wirklich aufgenommen und konnte ihn deswegen nicht ernst nehmen. Ja, Kampfszenen haben mich ein bisschen gelangweilt, aber... Das liegt dann an Kampfszenen. Und sonst hatte ich viel Spaß. Doch, 7,5 Punkte.
Krass. Daniel?
Ich finde, ich fand, er hat sehr stark angefangen. Da war ich halt einfach irgendwie im Minutentakt am Lachen und am mich freuen. Mich hat es halt dann am Ende so ein bisschen verloren, als er sich zu ernst nahm, als es dann so eine ernsthafte Geschichte erzählen wollte und irgendwie ich sollte jetzt irgendwie emotional da mitgehen. Da dachte ich, nee, Film, da hast du mich vorher schon auf einer
anderen Spur. Aber der Buchladen, Spur Sie können doch nicht den Buchladen
ja. Das war im Gegensatz, der Buchladen, der war nochmal gut. Aber so dieser ganze Showdown auf dem Schiff und so, das konnte ich schon so actionmäßig irgendwie gutheißen. Aber es war jetzt nicht mehr, dass ich da das Gefühl hatte, also, ja, irgendwie hat der Film da so ein bisschen aus der Spur gekommen. Aber trotzdem würde ich da ja noch immer eine 6,5 geben.
Okay, ja, Ich muss auch hier nach Jan-Skala natürlich bewerten, um zu zeigen, dass es bei mir nicht bedeutet, dass ich einfach nur schlechte Punkte gebe. Ich gebe da auch 7 Punkte und dann noch einen halben Punkt für einfach meine Florida-Nostalgie und bin dann auch bei 7,5. Also ich war gut unterhalten, ich mochte ihn.
Okay, dann haben wir den jetzt strategisch eingekreist und jetzt kreisen wir das Thema noch alkoholisch strategisch ein. Habt ihr alle eine passende Droge der Wahl dabei?
Fast, ja. Geht's gar
fast.
Nicht.
Fast.
Das heißt, ihr habt Maker's Mark oder Wodka?
Nee, so, ich hab was anderes noch.
Ha. Ja, was denn?
Ich habe natürlich einen schwarzen Kaffee.
Oh, ja, stimmt.
Genau, ich bin eine extra Meile wieder gegangen. Hier mein Supermarkt hat fast so eine große Kaffeeregal wie Spirituosenregal und habe versucht, einen kubanischen Kaffee zu finden. Einen kubanischen hatten sie nicht. Und ich habe stattdessen jetzt einen bolivianischen genommen. Wisst ihr warum?
Nein.
In Kuba hat Che die Revolution gebracht und dann hat das in Bolivien versucht und ist daran gescheitert. Stimmt. Und deswegen ist es bei mir der bolivianische Kaffee geworden.
Sehr gut.
Okay. Christiane?
Aber Wodka habe ich auch hier.
Kannst du jetzt in deinen Kaffee schütten.
Ja, ich werde einen Schluck nehmen und dann gucken wir mal, wie gut er ist. Ob er
einfach in alles Wodka
oder
kippen. Das ist die sogenannte Jan-Technik.
Ja, also ich habe gegoogelt, was sind denn Drinks, die typisch für Florida sind und da wurde unter anderem angezeigt der Klassik der Kiri und ich dachte, das klingt wie so ein Christiane-Drink, deswegen habe ich den gemacht. Ich habe sogar extra vorhin noch Zuckersirup hergestellt, aber nur weil ich zu faul war, das Haus nochmal zu verlassen.
Aber das ist doch der bessere Zuckersirup.
Ja, keine Ahnung. Ich habe da keinen Vergleich so richtig.
Ich finde, den kann man immer so schön dick anrühren. Also ich mache den immer so, dass der gesättigt ist, die Lösung. Und dann brauchst du nicht so viel Flüssigkeit.
Ja. Ist auf jeden Fall sehr lecker.
Ja. Sehr gut.
Ja, Jan, was trinkst du?
Jan?
Ja, ich weiß nicht, ob man es noch hört. Ich bin noch ein bisschen krank. Ich lag die Tage wirklich so mit Grippe da. Deswegen wollte ich jetzt keinen Alkohol mehr reinkerbeln. Aber ich habe hier so einen Erkältungstee, so einen Kräutertee, Achtung. Und da steht auf dem Etikett drauf, nur einnehmen, wenn eine Schwitzkur gewünscht ist. Das heißt, ich sitze hier oben ohne und werde gleich hoffentlich genauso aussehen wie Jake Gyllenhaal im Endkampf.
Spannt deine Bauchmuskeln an, bis es nicht mehr geht.
Vielleicht sieht es auch wie Patrick Swayze aus.
Richtig schön verschwitzt.
Das ist doch der Moment, wo wir Werbung für Be Real machen können. Wenn ihr sehen wollt, wie der Jan...
Und nein, ich habe mir keinen Wodka reingekippt. Noch nicht.
Ja.
Tatsächlich steht hier eine Flasche Wodka neben mir, weil ich heute die Linse von meiner Xbox, von der original Xbox poliert habe. Ja, kein Reinigungsalkohol mehr habe.
Die Brille sauber mit Wodka.
Idealer Einsatzzweck. Das stimmt. Ich bin fröhlich eben in meine Bar gegangen, dann ist mir eingefallen, oh Mensch, du hast ja die Bar schon fast umgezogen und es sind nur noch ein paar klägliche Reste übrig, wobei so kläglich sie gar nicht sind, weil ich mir vorher ein paar Sachen überlegt habe, auf die ich quasi Zugriff haben möchte, auch während der Umzugsphase. Und da er ja in einem Boot übernachtet hat, also er hatte ein Bett auf einem Boot, habe ich ein B&B gemacht, Brandy Benediktin, und genieße den jetzt. Und es war was ich noch gefunden habe.
Aha. Ich wollte Maker's Mark trinken. Und ich bin mir auch sicher, dass ich noch eine Flasche habe. Aber ich habe sie nicht mehr gefunden. Deswegen habe ich einen anderen Bourbon. Und trinke jetzt Johnny Drum.
Oh, den pur trinken, das macht auch Spaß.
Ja, eben. Macht auch mehr Spaß als Maker's Mark. Ich weiß es nicht.
Noch mehr?
Ich hab Maker's Mark nie, bin da nie warm geworden, weil mir der immer zu weich war und zu gefällig. Aber ich habe mal auf irgendeiner Messe bei irgendeinem Tasting so eine kleine Flasche bekommen, meine ich. Oder Stefan? Haben wir doch, gell?
Ja, das war irgendwie rund um den Repeal Day.
Ja, kann sein.
Damals mit Wüstenhagen und Co.
Ich meine auch.
Marius Müller-Wüstenhagen?
Marius Müller-Wüstenhagen, genau.
Ja. Der berühmte Polizist.
Müsste noch eine Flasche rumfliegen, aber vielleicht habe ich es auch verschenkt.
Du meinst eine Flasche Whisky fliegen? Entschuldigung.
Genau.
Das war doch die wir selber gedippt haben. Da ist doch bei Maker's Mark ist doch immer dieses rote Wachs drüber und die haben ungewachste Miniaturflaschen oder nicht Miniatur, aber so 200 Milliliter Flaschen mitgehabt und heißes Wachs und jeder durfte selber seinen Maker's Mark reindippen und irgendjemand hat einen Scherz gemacht und hat einfach falsch rum. Also quasi mit der Unterseite reingedippt. Ist auch praktisch, weil du ihn dann einfach oben auf und wieder zuschrauben kannst, ohne dass du was kaputt machst. Ja. Das war unsere Maker's Mark-Geschichte. Es dauert alles so lange, gell? Wenn jetzt jeder, das finde ich sehr, sehr schön. Das gefällt mir wirklich gut. Der nächste Film, Undine. Habt ihr das auch alle geguckt?
Na klar.
Auf gar keinen Fall.
Jan nicht? Was ist denn also?
Ich wusste ja nicht, worauf ich mich hier alles einlasse. Entschuldigung. Ich dachte auch, wir gehen jetzt wieder.
Möchtest du wieder gehen?
Wie du möchtest.
Ja, also ich will, also wenn Daniel bleibt, dann bleibe ich auch.
Ich würde ja bleiben, aber ich will Christiane nicht die Show stehlen.
Das stimmt.
Nee, ich habe dich ja schon eingeplant, Daniel. Insofern müsst ihr beide bleiben.
Okay.
Das klang jetzt eher enttäuscht.
Ändert sich plötzlich die Abendgestaltung von Jan? Was wolltest du noch zocken?
Nein, ich wollte eigentlich nur im Bett liegen, weil ich wie gesagt ein bisschen krank bin. Aber jetzt habe ich ja meine Schwitzkur, ich bin ganz gut drauf. Trotzdem, Christian, du musst dann versprechen, dass du den Löwenanteil hier übernimmst.
Ja, ich versuche. Ja, ja. Ich hab noch einige DIN A4 Seiten mit Inhalt hier vor mir.
Gottes Willen. Undine, ja, der dritte aus dieser Petzold-Gruppe, die wir letzte Woche angefangen haben.
Da muss ich übrigens mea culpa sagen. Christian und ich haben das nochmal nachgelesen und ich muss korrigieren, was ich hier vor 2 Wochen gesagt habe, nämlich den ich so toll finde, den auch gut fand. Das
Roter war, Himmel.
Genau, nee, Transit. Nee, Transit ist gar nicht der erste Teil der Romantik-Trilogie, sondern Transit war der letzte Teil seiner vorherigen Epoche, wo er sich seit dem Jahr 2000 mit der deutschen Geschichte in, ich glaube, insgesamt 8 Filmen auseinandergesetzt hat, in die verschiedene Aspekte der deutschen Geschichte befassen. Und dann mit Undine und Roter Himmel haben jetzt die ersten beiden Filme der Romantik-Trilogie sind erschienen, die auch jeweils ein anderes Element thematisieren. Ich glaube, es ist offensichtlich, welche Elemente.
Ja, das ergibt auch mehr Sinn, was die die Stimmung der Filme angeht und was es für Filme sind. Denn das ist ja bei Undine und bei Roter Himmel, sind ja Liebesfilme im weitesten Sinne oder Dramen ohne Drama oder mit nur ein bisschen Drama. Ich weiß nicht, ich kann es ganz, ganz schwer beschreiben, was das ist. Und das war ja bei Transit sehr viel deutlicher. Das war ja Drama-Dystopie oder keine Ahnung. Ja,
Transit, das sind die beiden, die ihr letzte Woche besprochen habt mit Christopher, richtig?
Ja, genau.
Ah, okay. Ja, die habe ich gehört, als ich tapeziert habe. Da habe ich jetzt im inneren Auge violette Tapeten vor mir oder lilafarbene.
Ich meine, jetzt weiß ich wieder, worum es geht. Transit ist halt so eine Flüchtlingsgeschichte mit Faschisten, die Konzentrationslager errichten und sowas. Also richtig derb. Also wird nicht gezeigt, aber wird halt erzählt. Und das ist halt bei sowohl Roter Himmel als auch Undine, sind es ja kleine Geschichten, die von 3 oder 4 Leuten handeln, die Beziehungen miteinander haben oder in Beziehung zueinander stehen, drücke ich es lieber so aus, und also nicht mit der ganz großen außenrum Geschichte. Deswegen.
Ja, apropos, soll ich mal zusammenfassen, worum es da geht?
Ja, wenn du möchtest, ja. Okay, mach das.
Also ich habe natürlich wieder was vorbereitet. Die promovierte Historikerin Undine arbeitet in Berlin in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und bietet Stadtführungen an. Also es wäre ChatGPT, ne? Also die Fokussetzung ist seltsam, aber ich mache mal weiter. Als ihr Freund Johannes die Trennung ankündigt, kündigt sie im Gegenzug an, ihn töten zu müssen, wenn er sich wirklich von ihr trennt. Sie lernt sehr kurz darauf Christoph kennen, einen Industrietaucher, und verliebt sich in ihn. Die beiden führen eine glückliche Fernbeziehung, die aber eine Krise erleidet, da Christoph Undines Unehrlichkeit nicht akzeptieren kann. Als Undine zu ihm fährt, um die Beziehung zu retten, erfährt sie eine schreckliche Nachricht.
Die Unehrlichkeit, wo war denn da Unehrlichkeit? Hä?
Soll man so sehr ins Detail gehen oder ist das schon Spoilern?
Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie relevant das ist bei dem Film. Aber okay, müssen wir nicht, ich muss mich nicht an alles erinnern. Was ich nur kurz noch erwähnen wollte, war, dass ich aber, das habe ich ja letzte Folge schon genannt, auch wenn die nicht in der gleichen, in der gleichen, wie auch immer, Reihe oder Dings zueinander stehen, finde ich, dass Transit und Roter Himmel schon auffällige Parallelen hat, also die jetzt Undine nicht hat. Also klar, gleiche Schauspielerin so oder beiden gleichen Schauspielern, aber der ist schon sehr anders.
Inwiefern
weiß ich nicht.
Das ausführen?
Also bei Roter Himmel ist ja keine echte Liebesgeschichte. Also ja, da die, okay, zwischen den beiden Jungs am ehesten noch, ja, aber das, die sind ja eigentlich nicht die Protagonisten, die sind ja Nebengestalten. Aber das ist ja nicht das, was da im Vordergrund steht. Und hier geht's ja schon um, das ist ja eine reine Liebesgeschichte eigentlich.
Ja, aber da bist du ja halt nur auf der Inhaltsebene. Also rein formell haben die schon alle drei viele Parallelen. Das geht nämlich auf die Berliner Schule zurück. Soll ich dazu ein bisschen was erzählen?
Ja, bitte, bitte. Ich würde es gern mehr verstehen, weil ich habe auch die Vermutung, dass ich ihn nicht hundertprozentig, was heißt hundertprozentig, nicht genug verstanden habe.
Ich glaube, um Verstehen geht's nicht, aber ich finde das ja im Gegensatz zu dir, wie ich in der letzten Folge gehört habe, gut, wenn man auch Hintergrundwissen zu künstlerischen Werken bekommt, um sie dann besser greifen zu können. Also Berliner Schule ist so ein Genre oder.
Meinst du, weil ich Daniel zitiert habe?
Nee, du hast irgendwas.
Das wäre eine Fehlinterpretation meiner Position, aber.
Ja, aber auch meiner Position. Aber okay, was habe ich gesagt?
Du hast dich auf irgendwas bezogen und meintest, naja, wenn man, ich weiß nicht mehr, worüber ihr genau gesprochen habt, ich musste auf jeden Fall an klassische Musik denken. Da ist Christopher doch auf Oper gekommen, dass man für Opern manchmal so Werkseinführungen kriegt und dann hat man einen besseren Zugang zu diesem Werk.
Mhm. Oh, ja, da habe ich
so ein bisschen gegen zu argumentiert.
Da habe ich laut vor mich hingeredet, dass ich gerne sowas mitmache, wenn mir vorher jemand erklärt, was ich jetzt sehe und dass ich das bei Opern unbedingt machen wollen würde.
glaube, ich habe in
deren Raum nicht
von Opern. Aber okay, ich muss mal meine Folge dann nochmal nachhören, was ich da für dummes Zeug geredet
habe. Was habe ich denn so gesabbelt?
Ich würde nicht sagen, dass es grundsätzlich meine Meinung ist. Aber okay, ja, dann erklär mir doch bitte mehr darüber. Ich bin
ja, die Berliner Schule ist eine Strömung, Christian.
Ich habe zum Beispiel über diese Undine-Geschichte, habe ich mich natürlich jetzt belesen, weil es ja relevant ist, das mehr zu verstehen. Ja. Also vollkommen klar.
Aber erzähl, lass Christiane mal, möchte jetzt auch wissen, was die Berliner Schule ist.
Also, es ist eine Strömung, der Christian Petzold angehört. Und das fasst so ein bisschen sowohl inhaltliches als auch formelle Merkmale zusammen, was ich jetzt vortragen werde. Und ich finde, dass man ganz vieles davon in im Grunde allen Filmen von ihm findet. Also, die Berliner Schule befasst sich mit der Erforschung alltäglicher, aus persönlicher Erfahrung gespeiste Szenarien. Die Hintergründe der Figuren werden oft nur angedeutet, aber nicht ausführlich beschrieben. Das sind oft Charaktere, die irgendwie auf der Flucht sind, ohne neue Horizonte zu finden. Und was ich ganz bemerkenswert finde, weil das fiel mir wie so Schuppen von den Augen, die Filme spielen ganz oft an Nichtorten, also an anonymen Orten oder so heruntergekommenen Umgebungen. Also hier bei Undine ist ja ganz viel immer am Bahnhof oder ne, im Café, wo man sich halt nur so zeitweise aufhält. Und die haben oft so eine depressive Stimmung, die soll die soziale Unsicherheit reflektieren und Absturzängste der intellektuellen Mittelklasse der Filmemacher darstellen. Außerdem sind die Geschichten oft von Verzweiflung der ProtagonistInnen geprägt, die um ihr persönliches Glück kämpfen und das Ganze eben häufig mit offenen Enden, sodass die Interpretation so ein bisschen offen bleibt und dem Zuschauer überlassen wird, ob die jetzt ihre Sehnsüchte erfüllen können oder nicht. Und dann gibt's aber auch noch so Filme, die dann doch eher so Themen der Gesellschaft verhandeln, aber die werden wiederum auch durch individuelle Gefühle und Geschichten erzählt. Das heißt, es spielt oft so im Mikrokosmos der Familie oder in Beziehungen. Und ganz häufig gibt es eben keine Erlösung für die dargestellten Katastrophen. Ja, und ich finde, dass man ganz viel davon auf alle Filme, auch auf Roter Himmel, beziehen kann.
Und was macht dieser Film besser als Roter Himmel? Weil du hast ja geschrieben mir, wir schauen Undine, damit wir auch mal einen guten Petzold-Film sehen.
Das habe ich natürlich schon ein bisschen.
Wenn ich das so outen darf.
Ja, ich habe da schon so ein bisschen kokettiert, weil, also ich fand, ich hatte an Roter Himmel einfach keinen Spaß. Ich habe sehr, sehr viele Filme von Christian Petzold schon geguckt und das ist so einer, der eher so im hinteren Drittel landet, wenn ich so ein Ranking aufmachen würde, was ich bei Letterboxd tatsächlich gemacht habe. Und Dean ist mein Favorit, weil ich mit dem inhaltlich einfach viel mehr anfangen kann. Also ich bin ja sowieso so ein, wie sagt man, Sucker für Romantik und ja, diese ganzen Romantikmotive, die da drin stecken, haben mich sehr, sehr angesprochen. Ich fand den ästhetisch auch wesentlich schöner anzusehen. Also man muss sagen, die Filme von Christian Petzold, und das liegt auch wiederum an dem begründet, was ich gerade erzählt habe, die sind halt oft echt nicht schön anzusehen. Ne? Und die Dialoge sind auch häufig so hölzern, dass man denkt so, also gerade in den ersten Werken, die ich so, also in den chronologisch früheren Werken, ich konnte mir das teilweise nicht anhören, weil ich dachte, Leute, so sprechen Menschen einfach nicht. Das hat mich tierisch aufgeregt. Und das fand ich hier aber dann doch relativ relativ natürlich für seine Verhältnisse. Ja, und also vor allem lag es daran, dass man nicht diesen ultra nervigen Protagonisten hatte, also der mich halt nur genervt hat in Roter Himmel. Und deswegen habe ich zu dem auch überhaupt nicht connecten können. Ich dachte mir, also ich habe das ganz mit Interesse mir angehört, dass ihr meintet, ihr fandet das alles so nachvollziehbar. Und ich hatte aber eigentlich so während des Films die ganze Zeit das Gefühl, boah, ich kenne solche Typen aus dem wahren Leben und ich will mir die nicht auch noch im Film angucken. So, das war mein Gefühl zu Roter Himmel. Kannst du das ein bisschen nachvollziehen?
Ich kann das ein bisschen nachvollziehen, allerdings geht's mir mit Franz Rogowski so. Also nicht so, dass ich sage, ich kenne so Typen, aber ich finde, dass dieses, was du sagst, diese hölzernen Dialoge, die er dann auch noch so säuselig spricht, dass sie noch hölzerner oder noch weniger real werden. Also das ging mir schon in Transit so und das ist hier auch, also ich werde mit ihm einfach überhaupt nicht warm. Und der in Roter Himmel, ja, der ist halt ätzend und nervig und unangenehm, aber ich kann schon irgendwie relaten mit dem. Und der Rogowski ist eher so ein, der ist für mich so eine Fantasy-Gestalt, oder der ist so, der hat sowas nicht, gar nicht mehr Menschliches. Ist
aber
so,
das passt ja voll gut in diesen Film,
passt,
oder nicht?
Ja, ja, passt total gut in den Film, da hast du recht. Obwohl sie ja eigentlich die Fantasy-Gestalt ist. Aber
ja, aber er ja auch. Also, wir haben ja also auch von ihm dieses Moment, wo er eben aus dem Koma quasi telefoniert.
Ja, ja,
also,
das stimmt.
Das ist, sind ja, wir haben auch eben uns mit den Motiven der Romantik im Vorfeld beschäftigt, Christiane und ich, und eben gerade so dieses diese, also immer der Kontrast zwischen Moderne und Industrialisierung und städtischem Leben mit Natur, Mystik, Geistern und so, sind halt so Motive der Romantik, die hier in dem Film ganz stark hochkommen. Und wie ich auch, ihr habt beide noch nicht gesagt, also Christian hat es angedeutet, aber sagt doch mal so in einem Satz heraus, wie ihr den Film jetzt fandet.
Stefan, mach du doch mal.
Ach, Stefan, hast du ihn auch gesehen?
Nein, ich habe ihn nicht gesehen.
Ach, du hast ihn nicht gesehen? Ah, okay.
Nee, ich hatte, also, wie gesagt, ich bin im Moment baustellenmäßig verhaftet und.
Okay, nee, ist gut. Nee, dann mache ich. Also, ich kann den, deswegen war ich jetzt froh, dass ihr mir den erklärt, oder dass, ich dachte ja, dass Christiane mir den erklärt, weil ich ihn so nicht ganz fassen kann. Es ist nicht so, dass ich ihn, dass er mich irgendwie negativ angreift. Also ich reibe mich nicht an ihm. Ich will auch nicht sagen, dass er mir völlig egal ist, aber es ist kein Film, der mich packt. Also es war schon so, dass ich habe den mit meinem Schiffsschwager zusammengeschaut und mit unseren Frauen, und ich habe mich dann am nächsten Tag mit ihm darüber unterhalten, und wir haben noch so ein bisschen, wir hatten dann beide recherchiert und haben dann darüber gesprochen und so. Also es ist nicht so, dass er mich völlig kalt gelassen hat. Aber das ist nicht mein Genre. Also da war ich mit Transit einfach viel, das ist viel mehr in meiner Komfortzone. Weiß nicht ganz, woran es liegt, aber ich kann den nicht richtig greifen.
Ich hatte, glaube ich, Christian, darf ich ganz kurz hier einhaken? Nur weil ich glaube, das hat bei mir genau dieses Gefühl, beim ersten Mal hatte ich das auch. Auch vor allen Dingen, weil ich Transit den Hammer fand und der mich total geflasht hat. Und dann, als ich das erste Mal Undine gesehen habe, dachte ich auch so, ja, irgendwie schon schön, aber ich weiß nicht. Und jetzt habe ich den nochmal gesehen und jetzt fand ich den auch den absoluten Hammer. Und du, Christiane?
Ich finde den auch sehr, sehr gut. Also ich habe dem beim ersten Mal 4,5 Sterne gegeben und jetzt auch wieder. Und das liegt vor allem ja an der inhaltlichen Ebene, die ich gerade schon so ausgeführt habe. Ich bin vor allem großer Fan vom magischen Realismus. Daniel hat gesagt, er sieht das nicht, dass dieser Film dem Genre angehört. Ich sehe das total.
Doch, das sehe ich auch. Doch, doch.
Also so diese Verschmelzung von der realen Wirklichkeit und irgendwelchen übernatürlichen magischen Dingen, das finde ich jetzt, also das mag ich auch in anderen Werken. Also ich bin ja auch großer Fan von Murakami zum Beispiel, auch wenn Jan das jetzt, da sträuben sich wahrscheinlich wieder alle Haare.
Ich sag extra nichts, ne?
Ja, aber der macht das ja auch im Grunde in jedem Buch zu unterschiedlicher Ausprägung. Und das fand ich hier auch wieder sehr, sehr schön. Das spricht mich einfach an. Das heißt, da hat Petzold sowieso schon mal irgendwie Steine im Brett bei mir, sagt man das so? Naja, auf jeden Fall auch diese ganzen Romantikmotive, ne, diese Sehnsucht, und ich bin ja auch großer Fan davon, wenn es so zentral einfach um die Liebe geht. Ne? Auch wenn du irgendwie sagst, haben die wirklich eine Beziehung und was für eine Art stehen die jetzt zueinander und so weiter. Aber so diese Liebe als höchstes Ideal, ne? Also die sind ja sofort so hin und weg von ihren Gefühlen, sagen sich irgendwie beim ersten Date schon, ich liebe dich, und sind super innig einfach. Das hat mich sehr berührt. Und dann auch natürlich so dieses Motiv des Liebestods. Also damit hat man mich immer, ja. Ist schon ein geiler Film.
Darf ich noch was fragen?
Ja.
Sure.
Was ist denn so der beste Petzold? Jetzt seid ihr hier ExpertInnen und irgendwie, also anders als der Sneakpot, gucke ich ja auch mal einen Film mit künstlerischem Anspruch, wenn ich jetzt irgendwo anfangen möchte.
Burn!
Das habt ihr behauptet in der letzten Folge. Ich war empört. Also
war die Rache Road,
das doch euer Film sein.
Ja, Christoph hat uns in diese Ecke manövriert. Wir konnten
aber dann Lynch prätentiös nennen. Das sind die richtigen, ne?
Ich denke, ich habe da sogar noch deutlichere Worte gefunden.
Aber Stefan, da haben sich doch dir garantiert auch die Nackenhaare aufgestellt,
natürlich.
Oder?
Natürlich. Beim Lynch-Bashing ist der Stefan immer dagegen.
Stimmt, also ich ja. fand Undine tatsächlich am besten, Transit aber ganz, 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 ganz nah dahinter. Also habe ich auch 4,5 Sterne gegeben, aber so okay. das subjektive Gefühl war bei Undine noch ein bisschen mehr da. Ich fand aber auch Phoenix sehr, sehr gut.
Welcher ist denn am besten für mich?
Schau dir mal Transit. Oh. Transit ist ja, schon, Transit also allein Fall. So dieses,
okay.
Transit ist halt eine Verfilmung von wie heißt die Autorin? Ich komme nicht drauf, egal. Einem Buch von aus den 40er Jahren, was eine Flüchtlingsgeschichte von deutschen Flüchtlingen während des Zweiten Weltkrieges erzählt, dass er aber in die Jetztzeit transferiert, um eben damit eine Aussage über die ganze Hetze gegen Flüchtlinge in unserer Zeit zu machen.
Kommt jetzt auf die Watchlist. Ach, auf Mubi gibt's den, toll. Unser Lieblingsdienst.
Aber wenn ich ehrlich bin, Jan, ich kann mir nicht vorstellen, dass du die richtig geil finden wirst.
Aber kann ja mal reingucken. Du hast dir schon bei vielen Dingen nicht vorstellen können, dass ich die richtig geil finde.
Ja, aber nochmal zurück zu Undine. Ich hatte so, als ich noch irgendwie auf Christiane wartete, noch so ein 3-Minuten-Interview mit Christian Petzold auf Arte geguckt. Wir haben ja immer so Mini-Fitzel dazu. Und da hat er auch noch was gesagt, was mir den Film sehr erschlossen hat. Vor allen Dingen, warum die da die ganze Zeit so auf dem Berliner Stadtschloss rumreiten. Mhm. Also sie in ihren Vorträgen. Und ich sagte, Petzold sagte, was er in Berlin so spannend findet, ist, dass Berlin, und lustig, dass Christiane das eben auch nochmal erwähnt hat, eigentlich so ein Nichtort ist, weil Berlin selbst so wenig Geschichte hat, weil das halt früher einfach nur ein Sumpf war, den sie trockengelegt haben, hat halt Berlin selbst keine eigenen Mythen und Legenden und sowas. Und alles, was Berliner Geschichte ist, ist von außen nach Berlin reingetragen worden. Und die Berliner hassen zwar immer die Zugezogenen, aber eigentlich haben die ganze Kultur nach Berlin gebracht und daher halt auch in diese Kritik von ihm in dem Film an diesem Wiederaufbau des Stadtschlosses, dass er eben das vorgaukelt, eine Geschichte, die Berlin so nie gehabt hat, sondern dass da jetzt eine historische Vergangenheit erzeugt wird, die es so nie gegeben hat. Schon als das Stadtschloss das erste Mal gebaut wurde, war das irgendwie ein Anachronismus und das jetzt wieder aufzubauen, ist ein erneuter Anachronismus und soll halt irgendwie eine großartige historische Vergangenheit von Berlin darstellen, die Petzold eben kritisiert, dass Berlin die nie gehabt hat und dass Berlin noch nie ausgemacht hat, sondern Berlin ist immer der Ort, der am Werden ist und der Ort, der durch neue und fremde Einflüsse lebt. Und das war so was ein Aspekt dieses Films war, der hier auch noch ganz stark verhandelt wurde, was ich sehr, sehr schön fand.
Gut, dass der Bob nicht da ist.
Wie würde Bob dem widersprechen? Denn, also ich meine, ich habe das...
Der Bob ist ein Urberliner, der ist schon seit immer in Berlin und der hat die ganze Geschichte von Berlin in sich.
Ich habe das ja auch mit einem Urberliner zusammen geschaut. Also
ich glaube auch nicht, dass Berlin, also das Urberliner dem, also ich habe auch mal irgendwie von meinem Politikstudium mit so einem Urberliner einen Stadtrundgang gemacht und der hat das auch gesagt. Der meinte, Berlin ist immer im Werden. Berlin ist nie fertig, sondern Berlin lebt davon, dass die Stadt sich halt immer verändert und dass immer neue Einflüsse reinkommen. Und das ist halt dieses, dass man jetzt irgendwie so versucht, eine falsche Nostalgie zu erstellen. Das ist das Kritische.
Doch eigentlich auch eine viel coolere Eigenschaft, oder? Oder ein cooleres Wesen, als irgendwie sich darauf einen runterzuholen, dass man vor ein paar hundert Jahren mal irgendwas war. Also, naja.
Okay, Berlin.
Ich finde den Film übrigens auch ganz toll. Also, habe ich schon gesagt, oder?
Kann sein, ja.
Okay, dann
ich habe noch einen Aspekt, Entschuldigung. Was ich auch noch gelesen habe, was auch toll ist, dass nämlich das Original Märchen, was ja auch ein Kunstmärchen ist, was ja auch nochmal diese Anachronismus Motiv aufgreift.
Also kein echtes Märchen oder was? Also
genau, es ist kein Märchen, kein Volksmärchen, kein Märchen, was sich die Menschen erzählt haben, sondern Friedrich de la Motte Fouquet hat das Märchen 1811 geschrieben, Undine. Das ist
lustig.
Und das originale Märchen ist halt aus einer männlichen Perspektive geschrieben, was die ganze Zeit vom Ritter Huldbrand handelt und wie Undine ihm da übel mitspielt, die halt, ja, wenn Männer sie verlassen, die Männer umbringen muss. Und Christian Petzold dreht das halt um, indem er eben die Frau zur Protagonistin macht. Und sie kriegt jetzt eine eigene Agenda und sie wird zur handelnden Person, um halt irgendwie, dass sie nur irgendwie, dieses diese Trope vom mordenden Vibe, dass irgendwie die Männer in den Abgrund stürzt, um das loszuwerden, sondern zu erklären, wer ist eigentlich diese Undine. Das fand ich auch toll. Mhm. Ich muss mal ganz kurz weg, mein Akku ist alle, ich brauche schnell ein Ladekabel.
Okay. Aber
der nächste Film kann ich, glaube ich, eh nichts zu sagen.
Dann lass dir Zeit. Okay, der nächste Film, den ihr auf die Liste oder Christoph auf die Liste oder beide auf die Liste geschrieben habt.
Nee, nur ich.
Nirgendwo. Nirgendwo.
Ja.
Christian, du kannst nochmal den Scherz von vorhin machen, der war wirklich gut.
Kann man den eigentlich irgendwo streamen oder nirgendwo?
Nee, nirgendwo, außer bei Netflix.
Oder bei Netflix.
Ja.
Ich finde es leider viel lustiger, als ich sollte. Okay, ja. Ach, hey, du hast auch einen Mute-Knopf.
Ja,
Hustest du mir den ins Ohr?
Ich gebe mir die ganze Zeit Mühe mit meiner Hustendisziplin und dann haust du mir einfach einen raus.
Ja. Dreht auf extra laut und dann.
Ja, ich habe gerade einen kleinen Hustenanfall gepaart mit dem Lachen gehabt und habe mehrmals runtergedreht, weil ich habe ja keinen Knopf, sondern ich habe ja einen Pegel, den ich drehen kann und habe ihn
dass
einmal in die falsche Richtung gedreht.
Das glaube ich auch.
Kann auch daran liegen.
Ich habe heute erst auf TikTok gelernt, wie man als Boomer richtig hustet. Und zwar macht man das nicht so, wie viele junge Leute das so machen, in die Armbeuge oder so, sondern muss so die rechte Hand zur Faust ballen und so 80 Zentimeter weghalten und dann so aus der Distanz so da reinpusten. Die Keime werden automatisch ihren Weg in deine Faust finden.
Sehr geil. Ja, stimmt. Das sieht man manchmal.
Harald Schmidt hat früher in seiner Sendung immer so gehustet. Ja, das stimmt.
Ja, klar.
Passt genau.
Ach ja.
Christian hat mir einen TikTok geschickt, dass Boomer immer, wenn sie alte Filme von New York sehen, wo man die das World Trade Center sieht, sagen sie, ach ja, da standen sie noch. Und seither kann ich auch keine New York-Filme mehr gucken, ohne zu sagen, ach ja, da standen sie noch.
Früher hat man gesagt, da möchte ich nicht Fenster putzen. Also eigentlich hat es mich nur abgelöst.
Oh Mann.
Ja. Nirgendwo. Nirgendwo ist ein, es wäre jetzt wieder ein Film von Stefan gewesen.
Ich habe jetzt gerade schon gelesen, so hier, Frau hat einen Container im Meer. So. Da krieg ich ja beim Gedanken dran schon Föhn.
Ja, es ist ein bisschen wie hier, die Schneegesellschaft.
Oder halt diese Mädels oben auf dem Turm.
Ja, genau, oder die Mädels so, genau.
Da
standen sie noch. Richtig, es ist so ein Survival-Horror. Eine Frau in einer dystopischen Welt, also da wird so eine dystopische Rahmengeschichte erzählt, die wirklich hanebüchen ist. So irgendwie, es gibt zu wenig Ressourcen und deswegen gibt es jetzt ein, also es spielt in Spanien oder nimmt seinen Ausgangspunkt in Spanien und in Spanien gibt es jetzt eben wieder so eine faschistische Regierung und die richten jetzt auch so Konzentrationslager ein und zwar jetzt für Leute, die eben als oder für Menschen, die als lebensunwert gesehen werden, eben für die man nicht mehr die Ressourcen aufbringen will. Und das sind halt diesmal Alte und Schwangere.
Was?
Ja. Frag mich nicht. Ja, und Kinder, glaube ich, auch überhaupt. Also, weil es sind halt ja zusätzliche Mäule zu stopfen, die nichts bringen. Also Alte und Kinder und eben Schwangere. Und ist nicht so ganz naheliegend, aber egal.
Ja, okay.
Ja, okay, genau. Mhm. Egal. Auf jeden Fall haben wir ein junges Paar, wo sie schwanger ist. Und die versuchen jetzt mit irgendeinem halbseidenen Schlepper eben das Land zu verlassen. Und werden getrennt voneinander und sie landet in so einem Hochseecontainer und die anderen Flüchtlinge, mit denen sie in diesem Container ist, die werden entdeckt und werden alle erschossen. Und sie ist halt die Einzige, die da überlebt und das Schiff gerät in einen Sturm und fällt vom Schiff, der Container fällt vom Schiff Und sie findet sich eben plötzlich in diesem Container irgendwo mitten auf dem Meer wieder und ist alleine und muss dann überleben und muss dann auch noch ihr Kind kriegen und das dann auch noch durchbringen. Was natürlich schwierig ist. Und es hat schon so Vibes von Schneegesellschaft durchaus, obwohl natürlich...
Ist sie die Erschossenen dann auf oder was?
Nee, die wurden vorher rausgetragen, ach so. Das nicht. Aber sie ist zum Beispiel ihre eigene Nachgeburt, die sie aufgehoben hat in einer Tupperdose, weil sie hat ja so ein paar Sachen in diesem Container, werden ja auch transportiert. Und es sind aber lauter so scheinbar unnütze Dinge, wie zum Beispiel Tupperdosen und Rum, wo man sich auch erst denkt, ja, mit Rum kann sie ja nichts anfangen, ist ja schwanger, aber sie ist dann ja irgendwann nicht mehr schwanger und ja, also
und sie stillt auch nicht, weil das Kind auch rumtrinkt oder was?
Doch, also. Doch, natürlich stillt sie, aber ja, ist egal, so genau wird das nicht genommen. Und Handyladekabel hat es auch ganz viele. Da knüpft sie dann ein Netz, um Fische zu fangen und so, nachdem sie sich mit einer mit einem Schweizer Messer aus dem Container rausgesägt hat. Also es ist Hanebüchen. Aber es macht Spaß.
Warum guckst du in so einen Quatsch immer?
Mir macht es Spaß. Was mir nicht so Spaß gemacht hat, war, das Baby direkt nach der Geburt war so deutlich computeranimiert, dass ich es ein bisschen unangenehm fand. Aber gut, du kannst halt nicht mit einem wirklich Neugeborenen in einem Container drehen. Das geht halt nicht. In einem Container, wo eben Wasser bis zum Knie drin ist. Und ja, insgesamt hat es schon Spaß gemacht, aber es waren so ein paar Sachen, die ich schwierig fand, weil sie halt nicht so logisch waren. Also es war halt, es wird zum Beispiel nicht klar, wie kalt das Wasser ist. Also es ist halt, es wird mal thematisiert, dass es unheimlich warm ist in dem Container. Das erklärt dann für mich, okay, deswegen ist es überhaupt auszuhalten, dass sie eben praktisch im Wasser schwimmt in dem Container. Das wäre ja sonst, wäre sie ja ganz schnell erfroren, wenn es so Atlantik wäre. Aber es müsste eigentlich im Atlantik sein, denn sie wird später in Irland angetrieben, also komisch. Warum sie, wenn sie tagelang in diesem warmen Wasser schwimmt und auch alles, was um sie rum ist, dann noch ihre Nachgeburt essen kann, verstehe ich nicht. Fand ich bei der Schneegesellschaft doch deutlich realistischer, weil es halt auch real war. Also ist halt wirklich sehr fiktiv, dieser Film. Aber es war eine gute Schauspielerei, also es war gar nicht hölzern. Und ich mag so diese Do-it-yourself-Survival-Horror-Sache. Ich war abgeholt. Also ich mochte es, aber es ist halt wirklich, es ist Netflix, kein hohes Kunstkino. Also aber es man kann es gucken. Also ich fand es nett.
Ist wenn
man
damit genau euer Ding.
Ja, genau. Genau, exakt.
Da reitest du jetzt noch was
fürchterlich. Fürchterlich, oh Gott.
Ja, ist nicht so ganz dein Film, Stefan.
Der hätte ich bis zur Hälfte geschafft wahrscheinlich oder so.
Nee, nicht mal.
Gott, oh Gott.
Ja.
Ah ja, okay. Okay. Du hast noch ein paar Sachen. Vielleicht kennt einer von den anderen den auch. Und zwar ja, Battle klar. Royale hast du auf die.
Kennt auch den kenne ich, hier, oder? Ja, klar.
Aber das ist aber lange her. Ich hatte so eine Phase, wo ich so 15, 16 war und dachte, ich muss jetzt irgendwie alle wichtigen Filme gucken, um das alles zu verstehen.
Ja, so einen ähnlichen Gedanken hatte ich auch, weil ich hatte ja Mubi letzte Woche. Und bei mir war es nicht wie beim Bob. Beim Bob war es ja so, als er es wieder abbestellt hat, wurde es ihm direkt aufgedrängt für einen Monat kostenlos. Das war bei mir nicht so, weil ich es natürlich jetzt wieder in der Amazon-App dazu gebucht habe und Amazon ist halt eine Scheißklitsche und da ist es halt dann nicht so. Aber ich habe eben versucht, bei Mubi eben noch Dinge zu schauen, die ich für relevant befand. Und ich mag ja diese Battle Royale Filme als Genre. Das ist ja schon mein Ding. Ich höre auch gerade die Hörbuchreihe von Tribute von Panem, was natürlich nicht die beste, ist mir klar, dass das nicht die beste Battle Royale-Verfilmung ist. Aber ich bin gerade eh im Thema, meine ich damit. Und deswegen wollte ich mal das genrebegründende Werk mir anschauen. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich genrebegründend ist oder nur namensgebend. Keine Ahnung, könnt ihr mir vielleicht mehr drüber sagen. Ich war underwhelmed, muss ich sagen.
Ist das nicht eigentlich ein Computerspiel, aus dem das entstanden ist, oder ist das andersrum?
Es ist umgekehrt. Es ist tatsächlich der Film hat einer muss am Ende überlegen und alle bringen sich gegenseitig um, Genre den Namen gegeben, der sich dann vor allen Dingen im Computerspielen durchgesetzt hat.
Ist es nicht ein Buch im Original? Ist das nicht eine Buchverfilmung?
Oh, da fragst du was.
Ich meine doch, weil ich habe, glaube ich, also ich habe das Buch gelesen. Die Frage ist, war das zuerst da oder ist das quasi ein Cash-in nach dem Film? Ich dachte, das sei eine Verfilmung.
Okay.
Aber ansonsten hast du es genau richtig erklärt. Das ist genau das Genre, das heute auch ein Videospielgenre ist, ist danach benannt.
Du hast recht, es ist eine Buchverfilmung und also hier auch noch um Christophs Geschichte, ob der auch das Genre begründet hat. Es gibt Vorläufer mit ähnlichen Motiven, The Most Dangerous Game, Herr der Fliegen und Todesmarsch. Ja, bei Herr der Fliegen, da bringen sie sich ja nicht gegenseitig um. Also Spoiler. Nicht, bis da nur noch einer steht.
Nee, es ist vor allem nicht der Inhalt. Also es ist nicht so, dass die gesagt kriegen, ihr müsst das machen. Sondern es ist halt sozialer Druck und deswegen bringen sie sich halt gegenseitig um. Aber das ist nicht genau das Gleiche, ja, würde ich auch sagen.
Ja, sag doch mal, warum der dich nicht so overwhelmed hat.
Also, der ist ja aus diesem Jahrtausend, also der ist halt nicht aus den 80ern, aber ich finde, der sieht unfassbar scheiße aus. Ich finde ihn wahnsinnig trashig, also wirklich anstrengend trashig. Anstrengend overacted. Also ja, ich weiß, dass das im japanischen Kino mehr so ein Ding ist. Aber ich kenne ja auch andere. Also ich habe ja auch Dings zum Beispiel gesehen. Alice in Borderland, was ja auch ein japanisches Battle Royale ist. Oder Squid Game, was ein koreanisches Battle Royale ist. Die auch in unserer Wahrnehmung overacten, aber es ist nicht so, also ich find's schlimm hier, also ich find's hier so, dass es mich rausholt und Takeshi Kitano, naja, also ich weiß, vielleicht habe ich ihn auch zu oft gesehen mittlerweile, keine Ahnung, er ist halt so ein lächerlicher Bösewicht hier, dem dann versucht wird, noch ein bisschen Tiefe zu geben am Ende, die halt auch irgendwie gar nicht zündet. Ich wurde überhaupt nicht warm. Ich wurde auch mit diesem, wie das Setting dargestellt wird, das sah einfach, also es sah nicht nur schlecht aus, sondern man kam da nicht rein. Also ich war da nicht involviert. Ich hatte da keinen Bezug zu. Ja, die ballern sich über den Haufen. Schön, aber, es war mir sehr, sehr egal, wie das nicht sein sollte bei diesem Genre. Wie das nicht mal bei Hunger Games war. Obwohl es nicht gut ist.
Ja, yeah. Ich habe den damals auch im Zuge des Hypes um Hunger Games geguckt. Und ich habe auch sehr wenig Erinnerung. Aber ich weiß noch, dass das war so typische irgendwie Film-Nerd. Ich bin allen überlegen. Talking Point war immer, ja, ihr guckt jetzt Hunger Games, aber ich habe Battle Royale geguckt. So, das haben irgendwie dann die ganz schlimmen Leute. Und dann habe ich mir den mal angeguckt und dann war ich auch so ein bisschen underwhelmed, weil ich halt gerade bei Hunger Games eben diese Dimension, wie das halt medial ausgeschlachtet wird, das eigentlich spannende fand. Während ich halt irgendwie den Aspekt von Leute killen sich halt eher doof fand. Und bei Battle Royale, meiner Erinnerung nach, ist es doch so eine super simple Vorgeschichte, irgendwie nur, dass es irgendwie so eine Klasse quasi ist, keine, oder sowas, ja. die irgendwie so schlecht erzogen ist oder so. Und deswegen müssen die sich jetzt umbringen.
Naja, es wird so eine bisschen dystopische Welt wird angedeutet, so dass
ja,
es jetzt
gibt,
so
es
ist
gibt
in Japan.
Faschismus und es gibt 15% Arbeitslosigkeit, ja.
Es wird im Endeffekt sowas Ähnliches anerzählt, wie das bei Hunger Games dann eben sehr ausführlich erzählt wird. Aber hier wird es wirklich nur so angedeutet und du hast recht, es wird dann so vermischt mit, es war halt eine Klasse, die sich nicht benommen hat. Und vor allem mit dieser Takeshi-Figur, der ja irgendwie ein Lehrer ist, ja, also der ist eben nicht der große Spielmacher, der jetzt da eben Gladiatorenopfer bekommt, die er, mit denen er dann eben irgendwas anstellt, sondern das ist halt deren ehemaliger Lehrer und der jetzt ihnen irgendwelche diese sadistischen Spiele auferlegt, was überhaupt nicht passt. Also wo man sich sagt, ja was denn jetzt? Ist es eine faschistische, keine Ahnung, Kontrollmaschinerie oder bestraft dieser Lehrer diese Klasse, aus welchen Gründen auch immer? Also das völlig wirr.
Ich habe das Gefühl, du hast noch gar nicht erzählt, worum es eigentlich.
Naja, wie jeder weiß doch, was Battle Royale ist, oder? Also, ist ja ein Genre. Ist
ja, ja, sagen, gut, irgendwie
geht um Zombies.
Killen sich alle.
Also, ja, genau. Ja. Aber ist halt eine Schulklasse. Also, die Geschichte ist die, es müssen wohl so Gladiatorenkämpfe ausgetragen werden. Und zwar wird da immer eine Schulklasse auserkoren, das zu sein, in einem bestimmten, ich glaube, immer Neuntklässer. Und jetzt begleiten wir halt eine dieser Schulklassen. Und die werden auf so eine Insel verfrachtet und müssen sich, ich glaube sogar in einer bestimmten Zeit, töten. Und wenn halt nach den, ich glaube, 2 oder 3 Tagen nur noch einer übrig ist, dann darf der überleben. Und wenn da mehrere übrig sind, dann werden die alle getötet oder irgendwie sowas. Also ja, und dann bringen die sich gegenseitig um, beziehungsweise dann bilden sich halt Grüppchen und Allianzen und gibt halt so Klischee-Bösewichte und es gibt halt welche, die so ein bisschen mit Liebe, also auch die Liebesgeschichten, die sind so unfassbar schlecht. Also es ist schwer mit anzuschauen. Also die sind schlimmer als in dieser koreanischen Zombie Serie, wie hieß die? Irgend sowas wie Wir sind alle tot oder so, ich weiß nicht mehr genau, wie die hieß. Oder We all must die, oder ich weiß, keine Ahnung, irgendwie so ein ähnliches Dings, wo auch die Liebesgeschichten eine Katastrophe waren, also auch was das Acting anging, das ist hier auch, also schlimm. Wo den Figuren dann so versucht wird, Tiefe zu geben, aber das funktioniert halt gar nicht. Also dann auch in Rückblicken ein bisschen so, oh nee, also funktioniert gar nicht. Also ich fand ihn ganz schlimm. Und ja, er begründet halt dieses Genre und das, da hat er auch einen Verdienst, weil ich finde dieses Genre toll, aber der Film an sich ist halt nix, also, ja.
Ich traue mich jetzt gar nicht so viel zu sagen, weil bei mir ist er mindestens stabile 15, 16 Jahre her, aber ich verstehe diesen Eindruck irgendwie. Wenn du jetzt davon erzählst, dann finde ich das eigentlich auf dem Papier total spannend, weißt du, das sind ja auch irgendwie kluge, so nahezu philosophische Gedankenexperimente, also kannst du es als eine Variante vom Gefangenendilemma oder so lesen, ne? Also jetzt, ihr müsst euch gegenseitig umbringen, sonst, wenn am Ende es keiner gemacht hat, sind alle tot und irgendwie einer profitiert oder so, eigentlich super spannend, aber der Film erzählt es nicht so richtig und hat eigentlich viel mehr Interesse an ganz anderen Sachen, nämlich so ein bisschen an seiner Ästhetik und an man gibt sich aufs Maul und diese komischen Liebesgeschichten. Also es war zumindest der Eindruck, den ich damals hatte. Jetzt habe ich mein handschriftliches Filmtagebuch von damals nicht parat, aber ungefähr so habe ich den auch in Erinnerung.
Dann hast du ihn übrigens geschaut, als er noch auf dem Index stand, habe ich gerade herausgefunden.
Tatsächlich?
Eieiei.
Also ich habe den letztes Jahr gesehen, zum Japanuary, auch zum ersten Mal. Und ich kann auf jeden Fall deine Kritik, was die Optik angeht, teilen. Also der sieht schon ziemlich verwaschen aus heutzutage. Und ja, aber ich glaube, dass der tatsächlich darunter zu leiden hat, dass es eben mittlerweile so viele neue Iterationen gibt, die halt optisch viel mehr zu bieten haben, die vielleicht auch mit einer Metaebene ins Spiel gehen, die das hier zu weiten Teilen übersteigt. Und das Problem ist, dass du die halt kennst. So. Die
Frage und ist auch halt, dramaturgisch was, halt. Ja,
ja, und die Frage ist, was ist dein Maßstab? Ich glaube, du kannst diesen Film gar nicht gut finden.
Kann sein, ja.
Ja, aber also
ja, aber ein geiler Film ist aber noch geil, wenn ich andere Filme kenne. Entschuldigung.
Ja, weiß ich nicht, ob man das dann so abstrahieren kann, wenn die Filme sich halt eben so ähneln. Und ein
sonst
Punkt,
gäbe es ja keine Klassiker auf der Welt.
Aber
ich kenne das Gefühl auf jeden Fall, ja.
Ja. Ich wollte noch einen Punkt ansprechen, den du gerade gesagt hast, nämlich die Rolle des Lehrers. Weil ich fand das tatsächlich mit am stärksten, weil er als also Repräsentant des Staates, wie er ja irgendwie hier gezeichnet wird, also irgendwie hat er da eine Agenda, die ein normaler Lehrer so nicht hat. Aber er ist ja für die SchülerInnen halt eine Bezugsperson und eine Person, denen sie, wo Vertrauen herrschen sollte. Und das wird halt komplett ausgenutzt. Und gleichzeitig ist er halt durch sein Schauspiel und seine Mimik vor allem immer, fand ich total undurchsichtig. So, was will der Typ eigentlich? Ist er wirklich nur ein Handlanger oder hat er irgendwie eine eigene Agenda, die er noch fährt? Das fand ich, also wie damit gespielt wird, das fand ich tatsächlich super spannend. Und da eben, dass er da als Lehrer eingesetzt wird, dann nur folgerichtig.
Ja, ja, man weiß nicht, ob er wirklich Macht hat, gell? Man hat so das Gefühl, ja, wie du sagst, Agenda. Für mich, das ist vielleicht das Problem, was ich mit dem Schauspieler habe. Ich hatte da so das Gefühl, okay, geht halt nicht, dass Takeshi keine eigene Macht hat und keine eigene Verantwortung. Deswegen muss er die da auch haben, obwohl es gar nicht passt. Also für mich war der gar nicht stimmig in nichts. Was das Thema angeht mit wie hast du es eben gesagt, Jan? Ein guter Film ist ein guter Film oder so. Ja, aber er sitzt halt auch in seiner Zeit.
Jetzt kommen die Weisheiten.
Und nee, das nicht. Aber ich finde, dass der halt aus der Zeit gefallen ist. Wenn dieser Film Ende der 80er gewesen wäre, dann hätte ich über ganz viel, was ich hier wirklich massiv kritisiere, hinwegsehen können. Hätte ich sagen können, okay, so haben halt Filme in den 80ern ausgesehen und er erzählt halt eine tolle Geschichte.
Da muss ich auch nochmal einhaken, der Film hat halt irgendwie, habe ich gerade gesehen, ein Budget von 3,5 Millionen.
Ja,
und halt. Also das, ja genau, die hatten halt echt wenig Geld, um das zu machen, was sie gemacht haben. Und der war damals schon revolutionär. Also der ist in Deutschland deswegen halt auch auf dem Index gelandet, weil der galt lange als der super krass brutale Film, sowas hat man noch nicht gesehen. Also von daher.
Schon erstaunlich, weil niemanden halt die Gurgel rausgerissen wurde, gell? Also.
Ja, aber krass ist der schon. Also vielleicht war ich auch damals zu jung, aber ich fand jetzt schon.
Ich
will es nicht nochmal so viszeral sagen.
Echt?
Ja, ich glaube, das ist halt dann wiederum, dass wir halt heutzutage schon irgendwie so vieles gesehen haben, was da noch drüber geht. Aber damals, 2000, war das für westliche Augen schon irgendwie nochmal ein neues Niveau an Brutalität, das wir so nicht kannten. Zumal halt, weil so der weißt du, wir kennen das vielleicht so aus Zombie-Filmen oder sowas, wo dann halt gesplattert wird, aber wo das dann auch gleich, wo das gleich in irgendwie so ein Fantasy-Setting reingesetzt wird, so weit abgehoben. Und dadurch, dass es halt irgendwie Schulkinder sind, die sich umbringen gegenseitig, ist es halt gleich viel lebensnäher. Und dann war es halt auch so eine Zeit, wo irgendwie dieses Phänomen des Amoklaufs irgendwie in die breitere Öffentlichkeit kam. Also klar, gab es
sieht halt
schon
viel,
länger, aber
es sieht oft nach Amoklauf aus eigentlich, stimmt. Es ist das war der Gedanke.
Ich fand von der Optik
also von
noch
daher,
ganz spannend,
dass der passt schon irgendwie in seine Zeit auch. Entschuldige, Jan.
Ich wollte sagen, er erinnert mich von der Optik lustigerweise ein bisschen an andere billige japanische Filme aus der Zeit. Also der Original The Ring zum Beispiel, das ist glaube ich 98. So, also genau wie man einen billigen 90er US-Film ja auch sofort erkennt, ist es vielleicht einfach so die Art, wie man mit wenig Budget dort Filme gemacht hat. Keine Ahnung.
Ja, genau.
The Ring ist glaube ich noch billiger, ne?
Durch irgendein Gebüsch gerannt und dann mit knatternden Maschinenpistolen aufeinander geschossen und bisschen Blut wie nennt man das, diese Blutsäckchen unterm Hemd explodieren lassen und dann theatralisch zu Boden gehen. Das finde ich halt nicht so spannend, aber ja.
Ich weiß nicht, also ich glaube, wenn also klar, unsere Einstellung als Kultur zu Brutalität und was Gewalt ist, ist unterschiedlich, ich glaube, zeitabhängig. Ich glaube, das erste Medium auf dem Index waren irgendwie die Tarzan-Comics. aber trotzdem glaube ich, das würde immer noch was Ähnliches auslösen.
Vollkommen,
ich glaube,
zu Recht, aber nicht wegen der
Gewalt. auch Hunger Games ist halt nichts, also das will, glaube ich, also ich habe jetzt die Verfilmung nicht gesehen, aber ich glaube auch, das will ja nicht so explizit auf den Schockeffekt raus von
doch.
Die tragen da Schuluniform oder das sind irgendwie Kinder, sind nicht alle ein bisschen älter? Oder weiß ich nicht.
Zwischen 12 und 17.
Okay.
Und das ist, also die Gewalt ist verstörend in den Hunger Games Filmen. Also so habe ich sie in Erinnerung.
Weil ich wollte argumentieren, dass irgendwie Kinder geben sich aufs Maul, ist heute immer noch schockierend. Mhm. Also wenn du es so zeigst. Nee, und immer noch. So. Okay.
Und wie gesagt, in Hunger Games werden sogar 12-Jährige abgeschlachtet, gell? Also nicht nur 9-Klässler. Also ist schon, ja.
Ich habe gerade eben noch ein bisschen Trivia gelesen und der Titel Battle Royale, der kommt von der Matchart im Wrestling. wo irgendwie 20 Wrestler im Ring gegeneinander antreten und sich übers Seil schmeißen und irgendwie, da ist ja immer so ein Skript dahinter und irgendeiner darf dann gewinnen und der muss halt aufpassen, dass er nicht über den Ring rausfliegt. Und
also war das Genre doch schon vorher erfunden, ne?
Ja,
das möchte ich sehen auf jeden Fall. Auf
das ist ja hier doch auch eine von euren Kampfsportarten, oder? Das ist doch quasi das Gleiche, was der Daniel macht, oder?
Ja, ich wollte es
genau das macht doch, der
ich
Daniel.
Ich wollte es sagen.
Genau, das sehe ich auch so.
Pass auf, dass der Daniel nicht die Kehle rausreißt beim nächsten Mal. Das lernen die da. Absolut.
Aber vorher schlägt er noch ein paar Räder.
Ja.
Und zwar kurz und klein.
Machst du das eigentlich noch, Daniel, oder nicht mehr?
Nee, leider ist das über hier Corona, ist meine Gruppe zerfallen, weil der Trainer halt wegen, ja, jetzt darf es stattfinden, jetzt darf es wieder nicht stattfinden, hatte halt auch irgendwann keinen Nerv mehr. Und über Corona ist ja auch hier meine ehemalige Beziehung mit der Mutter meiner Kinder zerfallen und dadurch habe ich halt, jetzt bin ich ja wochenweise alleinerziehend und dann ist so ein irgendwie, ist mir jetzt irgendwie, also ich habe einfach nicht die Zeit gerade dafür, jetzt so ein irgendwie
jede Woche Sport zweimal die
genau,
Woche
jede
oder
Woche
so,
das Sport halt kriege ich nicht hin und ja. Für alle zwei Wochen sind dann die Kurse in der Regel zu teuer, so wenn du dann nur alle zwei Wochen hingehen kannst.
Ja, und außerdem, wenn es jetzt so Mainstream ist, dass sogar RAF-Terroristen das machen, macht es auch keinen Spaß mehr.
Ach ja. Okay, also, ich habe schon wieder vergessen. Battle Royale.
Ja.
Gucken oder vielleicht noch nicht, oder...
Ist aus dem historischen Interesse auf jeden Fall.
Ja, das genau, ist ein aber Film. Nur das.
Einer der Filme aller Zeiten.
Okay.
Ich habe
okay.
Eben noch, was ich ganz vergessen habe, beim vorletzten Film, über den wir gesprochen haben.
Kannst du jetzt nicht wieder zurückgesprochen?
Doch,
was
doch,
soll ich
weil,
da Sache,
weil da
muss ich
die ganze Zeit dran denken.
Was ist denn
weil,
der vorletzte?
Der Undine meine ich nochmal.
Ach so,
dass du, letzte. Dass du, Christoph, ich dachte, du musst doch die ganze Zeit total verzückt gewesen sein, weil das einzige, der Soundtrack nur aus Bach bestand. Also,
oh ja, das stimmt. Ja, du hast recht. Das ist mir tatsächlich auch positiv aufgefallen. Mir ist nicht aufgefallen, dass alles Bach war, aber mir ist aufgefallen, dass es schöne Musik war, ja. Mhm.
Wo wir gerade Musik sind, ist das Zeit für eine kurze Pause, oder? Jazzwitz der Woche. Im Original, wenn man das ja nicht schneller hört, dann dauert der wirklich lange. Na, der Christoph immer viel Zeit, sich auch den Jazzwitz dann rauszusuchen.
Zu überlegen, ja, das ist auch wirklich nötig.
Oder, also wenn wir jetzt schon den Daniel dabei haben, der ja der einzige Fan des Jazzwitz der Woche ist.
Wir müssen das gar nicht senden, weil unser einziger Fan hört mit. Super.
Christiane, ja, wie findest du denn den Jazzwitz der Woche?
Muss ich das kommentieren?
Okay, das war der Kommentar. Sehr gut. Ich habe diesmal was Österliches rausgesucht, weil ja Ostern war gestern noch. Und zwar, warum ist die Jazz-Trompete ein göttliches Instrument? Ein Mensch bläst zwar hinein, aber Gott allein weiß, was rauskommt.
Oh Mann.
Oh Mann, ja genau. Das ist der Kommentar, der für jeden Jazzwitz passt.
Ich liebe ja so das Genre der Kopfschüttelwitze, die gar nicht dafür gedacht sind, dass man lacht.
Was ging mir schon hart in die Richtung.
Was mir gar nicht bewusst war, ich weiß noch nicht, ob das wirklich stimmt, aber mir kommt so vor, meine Eltern haben mir erzählt, dass sie in der Osternacht, im Ostergottesdienst, der Pfarrer einen Witz erzählt hat am Ende. Und die haben mir dann auch erzählt, er war unfassbar schlecht, also viel schlechter als dieser Jazzwitz eben.
Ist der denn nicht rausgeworfen worden aus Bayern?
Nee, und ich habe jetzt irgendwo bei TikTok ist mir reingespült worden, ein niederbayerischer Pfarrer, ein Bischof fast nicht, aber es war, ja, also aus einer großen niederbayerischen Kirche, und der hat einen sehr langen Witz in der im Gottesdienst gehalten, der sogar tatsächlich auch gar nicht so schlecht war. Also mir scheint das irgendwie so ein Ding, und da stand auch irgendwas so bei, irgendwie der Osterwitz oder irgendwie sowas. Also das scheint irgendwie so ein Ding zu sein in Osternächten, dass die Pfarrer einen Witz erzählen.
Der sakrale Witz der Woche.
Ja, wirklich. Das wusste ich nicht, dass das so ein Ding ist an Ostern. Vielleicht ist es das auch nicht, aber es hat jetzt irgendwie gepasst, dass meine Eltern davon erzählt haben und TikTok auch. Also
ich habe jetzt Osterwitz gegoogelt. Das erste Treffer ist: Bist du in Passau?
Ach, vielleicht gibt's nur diesen einen.
Bischof erzählt Osterwitz und lacht Tränen. Ja, Osterwitz. Nicht Bischof Oster sorgt mit Osterwitz bei was. Osterwitz ist eine Ortschaft und Kastralgemeinde in der Stadtgemeinde Deutlandberg im Bezirk in der Weststeiermark. Aha.
Naja, wie sind wir denn da jetzt hingekommen? Achso, über den Jazzwitz.
Über den Jazzwitz.
Ja.
Aber es ist wirklich hier ein paar, die irgendwie an Ostern der Meinung sind, man könnte jetzt Witze erzählen.
Ja, ja, es scheint irgendwie so ein Ding zu sein.
Ja.
Die Trauerphase ist vorbei. Wir können jetzt wieder feiern.
Ja, tanzen und feiern. Welchen Film tanzen und feiern wir denn als nächstes, Stefan?
Eine Serie, Three Body Problem.
Oh ja, will ich auch sehen.
Ich kenne auch wieder nur das Buch und hab's wütend abgebrochen.
Wirklich? Hm. Warum?
Gar nicht mein Thema, aber macht ihr mal.
Jetzt kommt Christiane.
Christiane, mach mir die Serie schmackhaft.
Warum sollen wir das schauen?
Ich habe heute einen Verriss gelesen und bisher hatte ich eigentlich nur Positives gehört. Ich hatte so das Gefühl, ich muss das sehen. Muss ich es denn sehen?
Ja, das weiß ich noch nicht so genau. Also wir haben jetzt, glaube ich, 4 oder 5 Folgen gesehen und die Staffel hat ja 8 Folgen, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, ich habe aber auch, bin gerade beim dritten Buch. Also die ersten beiden Bände habe ich schon zu Ende gelesen, bin gerade im dritten. Und das ist ja wieder so eine Serie, weil das ja auch von den Game of Thrones machen ist, wo ich annehme, dass man da überhaupt nichts verraten darf, so. Deswegen versuche ich es mal ganz, also nur Inhalte der ersten Folge irgendwie anzusprechen. Also es geht halt um so eine Gruppe von WissenschaftlerInnen und Unternehmern, die irgendwie komische Dinge erleben. Also eine Wissenschaftlerin, die sieht halt so einen Countdown quasi in ihrem Blickfeld eingeblendet,
der
halt
in der
abläuft.
Jetztzeit oder?
Das spielt in unterschiedlichen Zeitebenen. Also es gibt eine Storyline, die spielt in den 60ern in China. Dann gibt es eine Storyline, die jetzt in der Jetztzeit spielt. Aber das Buch an sich, das geht halt über Zehntausende von Jahre. So, aber
wow.
Die Jetztzeit-Storyline, die ist schon irgendwie hat die meiste Screentime. Ja, und dann geht's halt darum, was ist das für ein Countdown und was für mysteriöse Dinge spielen sich eigentlich noch so ab und wie hängt das alles miteinander zusammen? Mehr darf man eigentlich gar nicht sagen. Und das, was wir jetzt in den ersten 4 Folgen, ich meine es in 4 gesehen haben, das ist halt im Grunde, also ganz viel davon wird im Buch halt super, super lange ausgeschlachtet. Also wird auch wirklich sehr viel Spannung aufgebaut und was steckt dahinter? Und oh mein Gott, das sind auch wirklich so Bilder, die der Autor zeichnet, die wirklich, finde ich, total mindblowing sind. Und so super kreative Ideen einfach. Mich hat das total gepackt. Also im Gegensatz zu Jan fand ich das schon sehr, sehr gut.
Verzeihung.
Und das fand ich ein bisschen schade, dass das hier so schnell abgefrühstückt wurde. Andererseits kann ich es durchaus verstehen. Ich glaube, das wird, wenn man das 1:1 verfilmen würde, überhaupt nicht funktionieren. Also ich glaube, das sind schon schlaue Entscheidungen, die da getroffen wurden. Aber ich glaube, gerade LeserInnen des Buches werden jetzt nicht so begeistert sein, alle anderen vielleicht schon. Aber da kann Daniel was zu erzählen, weil er kennt ja die Bücher nicht, aber guckt es jetzt mit mir.
Ja, ich kenne die Bücher nicht und ich habe da durchaus meinen Spaß dadurch, also es ist einfach sehr, die Serie finde ich sehr gut geschrieben, weil sie sich so die ganze Zeit an der Stange hält. Du hast halt so ein großes Mysterium oder halt sogar mehrere. Es gibt ja diesen Countdown. Ich glaube, man kann auch sagen, es gibt so ein Computerspiel, was da auftaucht, was einfach so super krasse Technologie ist und alle sich gar nicht erklären können, wie kann dieses Computerspiel so geil sein. Und so gibt es dann halt noch so mehrere Ministerien. So gibt es mehrere Mysterien. Und wie die so nach und nach einfach von Folge zu Folge aufgeblättert werden und man dann aber zugleich irgendwie immer noch genug an der Hand hat, um jetzt weiter zu spekulieren und zu überlegen, so Moment, da hat sich jetzt schon wieder die nächste Frage draus ergeben, daran habe ich schon sehr, sehr viel Freude gerade. Und wahrscheinlich profitiere ich dann davon, dass ich halt nicht weiß, wie das Buch das gemacht hat, weil Christiane sagte auch irgendwie nach Folge 4 oder so, oh krass, dass die das jetzt enthüllen, das kommt irgendwie im Buch nach 600 Seiten oder so. Und dadurch, dass ich da halt nicht den Vergleich habe, fand ich das gut.
Ja, das, was ich heute gelesen habe, die Kritik, dass eben sich zu wenig Zeit genommen wird und dass die 8 Folgen wohl doch zu kurz sind, um so einen Stoff so zu erzählen, als diese 8 Folgen pro Staffel Geschichte.
Da frage ich mich, ob da, das ist ja jetzt eine Netflix-Serie, also während halt jetzt Game of Thrones halt eine HBO-Serie war und sich da die beiden Macher sicher sein konnten, sie werden da irgendwie ihre 6 Staffeln haben, ist halt Netflix bekannt dafür, dass sie Dinge halt auch nach 1-2 Staffeln einfach absägen, wenn sie nicht die Einschaltquoten bringen. Und da frage ich mich, ob sowas dann ins Drehbuchschreiben schon mit einfließt, dass die sich überlegen, wir können jetzt nicht den großen Reveal erst nach der 3. Staffel machen, weil vielleicht wird die nie kommen. Und deswegen machen wir das jetzt schon in Staffel 1. Dann haben wir zumindest eine runde Geschichte für den Fall, dass Netflix das halt nicht verlängert. Und das finde ich dann schon wieder auch so aus Seher-Perspektive eigentlich ganz cool, dass ich, weil das hätte mich, glaube ich, mehr genervt, wenn da jetzt ein Riesen-Mysterium aufgebaut wird und ich nie eine Lösung dafür kriege, weil Netflix dann irgendwann den Hahn abdreht.
Ja. Ja, oder Serien, die einen Titel bekommen, der in der ersten Staffel noch gar nicht relevant ist. Also ich denke da immer an eine meiner Lieblingsserien, La Révolution, die halt in der ersten Staffel und einzigen Staffel von La Révolution gar nicht stattfindet. Blöd.
Ja, also was das Dreikörperproblem ist und inwiefern das da eine Rolle spielt, das wird auch relativ früh schon dargelegt. Das ist, glaube ich, überhaupt kein Spoiler. Also im Buch dauert das auch wiederum länger, aber das fand ich tatsächlich nicht so problematisch. Das Ding ist auch, dass tatsächlich in der Serie jetzt in den ersten 4 Folgen auch durchaus schon Inhalte aus dem 2. und teilweise sogar 3. Buch drin stecken. Also wenn man das noch komplett vor sich hat und so total unbedarft irgendwie reingehen will und denkt, ich gucke jetzt mal die 1. Staffel, weil ist ja nur das 1. Buch, dem ist nicht so.
Ich hab irgendwas gehört. Was ich auch sehr schön finde, ist, man hat halt so lauter Leute, die man aus Game of Thrones lieb gewonnen hat, die tauchen hier wieder auf. Und
ach, die Schauspieler tauchen auch auf.
Die Schauspieler, genau. Ah, also nicht alle, cool. Aber so ein paar von den Schauspielern sind wieder dabei. Und Christoph, speziell für dich, und ich hätte nie erwartet, sie noch einmal zu sehen, Keiko Brian spielt mit.
Nein, Rosalind Chow, cool.
Genau, Rosalind Chow spielt
die sieht man doch häufig in letzter Zeit.
Echt? Ich habe die
gesehen sonst. In der Mulan-Verfilmung zum Beispiel hat die mitgespielt.
Okay, habe ich nicht gesehen.
Und noch irgendwas hat sie letztens. Das doch, die sieht man eigentlich jetzt, ich würde sagen, so jährlich in irgendwas. Meistens halt irgendwelchen Nebenrollen, aber wenn man sie kennt, doch. Kommt häufiger. Cool.
Okay, ich habe jetzt immer noch so kein richtiges Gefühl zu dieser Serie. Ist das
eine Science-Fiction-Mystery?
Geht es um Außerirdische? Und
das darf man halt alles nicht sagen.
Ach so.
Es ist halt ein großes, da geschehen Dinge. Also hast du gesagt, dass da Leute sterben, Christiane?
Nein.
Das sind noch immer Leute.
Das ist ja schon ganz am Anfang. Das ist
praktisch wie Game of Thrones, nur im Weltall, oder was?
Bei Game of Thrones habe ich ja
Nee.
Es spielt auf der Erde, es spielt in unserer Zeit, so sehr modern, aber also es gibt einen Handlungsstrang, was so ein großes Mysterium ist, gleich am Anfang, dass da ein Polizist ist, der ermittelt, weil weltweit Wissenschaftler sterben und Suizid begehen halt. Und man nicht weiß, warum, was ist hier los, dass überall auf der Welt die sterben. Und da wird dann halt seine Handlung ist halt, dass er ermittelt, was passiert, warum geschieht das. Und deswegen, man kann echt nicht zu viel verraten, sonst, glaube ich, verliert man so den Spaß.
Okay, in Andres Text von Netflix steht schon irgendwas von, dass Wissenschaftlerinnen feststellen, dass die Menschheit nicht alleine ist. Also deute ich das auf Außerirdische hin oder wie auch immer. Mein Problem bei Game of Thrones ist ja, dass da einfach so unfassbar viele Leute auftauchen, die zu unfassbar vielen Familien und so gehören. Ist das hier auch so? Das ist mehr als 3. Das kann ich mir nicht merken, leider.
8 oder 9.
Also es gibt schon so eine zentrale Gruppe von Menschen, das sind halt 4. Und dann gibt es halt noch den Ermittler und dann gibt es halt noch so ein paar Leute, die im Hintergrund eher erst eine Rolle spielen. Und dann hast du aber noch den Strang in China, der ist aber auch relativ übersichtlich. Also das Gefühl hatte ich nicht, aber wie gesagt, ich kenne die Leute auch mehr. Also wenn ich sage, ich kenne die Leute aus dem Buch, im Buch sind so viele Leute und die haben halt fast alle chinesische Namen. Also das muss man auch dazu sagen, dass hier viel aus dem chinesischen Kontext rausgerissen wurde und dem halt ein britischer Kontext gegeben wurde. Und ich bin ja sowieso, ich habe ein sehr visuelles Gehirn. So. Also ich wenn ich da Gesichter vor Augen habe, dann fällt mir das viel leichter zu verstehen, wer ist das und wie gehören die zusammen. Und das fiel mir im Buch wirklich schwer. So. Da, im Buch ist immer am Anfang eine Übersicht des Inventar, sondern des Casts dabei, wo man immer nochmal nachblättern kann, wer war das nochmal. Aber in der Serie finde ich das schon recht übersichtlich.
Okay, ich habe ja das genau gegenteilige Gehirn. Für mich sehen die einfach alle gleich aus. Also So, also ich, wenn die einen anderen Pullover anhaben, dann ist das halt eine andere Rolle und jemand anders und dann wird das halt irgendwann viel.
Ich hatte teilweise das Problem und hatte dann halt das Glück, dass Christiane neben mir saß und ich immer nachfragen konnte, wer, ob das jetzt die Person aus der anderen Zeitlinie ist. Also, weil wir sehen teilweise Personen irgendwie in den 70ern oder 80ern und dann wieder halt in den 2020ern und das habe ich nicht immer übereinander gelegt bekommen. Also im Laufe der Folgen ging es dann irgendwann, aber am Anfang war ich doch ein bisschen verwirrt. Aber ich glaube, das gehört auch dazu, dass man erstmal so reingeworfen wird und nicht so richtig versteht, was passiert hier.
Aber eine Sache, die, glaube ich, für Buchleser dann wieder spannender ist, wenn man das so sieht, weiß man ja als Zuschauer nicht, wenn man die Bücher nicht kennt, dass im Grunde jeder Satz mega bedeutungsvoll ist. Also ich dachte schon so, oh mein Gott, das ist eine Anspielung darauf und es ist so überhaupt nicht klar für Außenstehende, ist voll geil. Also daran kann man schon Spaß haben. Ja.
Aber und wenn Netflix schon potenziell Außerirdische spoilert, was ich scheiße finde, aber das kann ich dann auch einen Aspekt noch reinbringen, den ich halt ziemlich clever fand, ist, dass sie gehen halt auf dieses Wow-Signal von SETI ein. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Da ist man ja dieses SETI-Projekt, was irgendwie nach außerirdischen Intelligenz forscht und die ja ein einziges Mal so ein Signal aufgefangen haben, was damals die Wissenschaftlerin irgendwie mit Wow auf dem Ausdruck markiert hat, weil das könnte was sein und halt dann nie wieder. Und diese Serie spinnt da eine Geschichte darum, warum da einmal und nie wieder was kam. Und das fand ich auch schon sehr, sehr clever.
Okay.
Also ist es zu empfehlen oder nicht?
Ich habe bisher sehr, sehr viel Spaß. Also ich freue mich schon darauf, wenn ich dann das nächste Mal mit Christiane zusammen bin, um weiter zu gucken.
Okay. Ja, freue ich mich auch drauf. Aber Jan, warum hast du denn das Buch abgebrochen, würde mich noch interessieren.
Es hat einfach genervt. Ich kam da nicht mehr mit. Also ich habe jetzt keine qualifizierte Meinung dazu. Ich habe es wirklich nicht tief reingeschafft. Deswegen kann ich auch gar nicht so viel Negatives sagen. Aber es kam für mich nicht in Fahrt.
Ja, kann ich verstehen. Ja. Es ist schon sehr, sehr langatmig. Und was halt immer wieder kritisiert wird, ist, dass die Charaktere unglaublich langweilig sind und oberflächlich gezeichnet. Und das ist wirklich so. Auch in der Serie.
Es war so gefühllos, weißt du? Wenn dann irgendwie nach 200 Seiten nichts passiert ist, kann ich auch mein Buch abbrechen inzwischen.
Ja, es ist, auch wenn du sagst, es passiert nichts, es ist ein sehr stark plotgetriebenes Werk.
Okay.
Thomas Mann fände das gut, Jan.
Ja, das ist das Schlimme, weil ich finde Thomas Mann auch überhaupt nicht gut.
Hey, Moment mal. Moment, es passiert nichts, aber es ist plotgetrieben? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Ist Jan das findet, dass nichts passiert. Also es ist sehr plotgetrieben, aber du musst dir vorstellen, dass der Plot sehr ausführlich beschrieben wird. Das baut sich sehr, sehr langsam auf, bis man merkt, ach, das war am Anfang, das ist passiert. Ah, okay, jetzt ergibt alles Sinn. So,
vielleicht bin ich einfach nicht geduldig genug dafür.
Wahrscheinlich.
Herzlich willkommen im Sneakpot, wo wir auch nicht geduldig genug sind.
Ich lese ja keine Kunstbücher.
Entschuldigung. Nur Christopher, liest die Kunstbücher.
Ja, der liest das sogar sehr intensiv, habe ich mal sagen.
Okay, also ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich es schauen soll, aber vielleicht, ich bin jetzt noch eine Zeit lang wieder weg. Vielleicht.
Ich kaufe mal und sag dir dann, ob du es schauen musst.
Ja, oder Daniel oder Christiane vertreten mich nochmal in einer der zukünftigen Sendungen und können dann nochmal empfehlen. Ich höre es ja dann immer direkt sofort. Okay, einer von euch hat noch möchte über Tom Hanks sprechen.
Ja, Christiane möchte das.
Darf ich mit Ihnen über Tom Hanks sprechen?
Ich weiß gar nicht, ob Christiane das wirklich möchte und ob sie da nicht co-abhängig ist.
Das fände ich aber geil, wenn mal jemand klingelt an der Tür, so Zeugen Jehovas mäßig, und sagt, wir würden gern mit Ihnen über Tom Hanks sprechen. Das fände ich sehr gut.
Unseren Herrn und Schöpfer Tom Hanks.
Hallo? Christoph, wenn wir nochmal einen Junggesellenabschied organisieren,
dann machen wir das.
Dann ist das als Teilaufgabe. Irgendwie gehen wir dann von Haus zu Haus oder gehen durch die Stadt und reden Leute an. Ich würde gerne mit Ihnen über Tom Hanks sprechen.
Ist verstörend auf jeden Fall. Christiane, sprich mit uns über Tom Hanks.
Schon leicht einen hängen haben und dann über Tom. Ja, das gefällt mir gut.
Also ich wurde dazu genötigt, mir die Filmografie von Tom Hanks anzuschauen. Und das heißt
das
wirklich,
dass ich großartige Idee, wer auch immer darauf kam.
Oh Gott, die ganze Filmografie, der hat doch hunderte Filme gemacht, oder?
Ja, und das Problem ist, dass wir beim absoluten Urschleim anfangen, wo er noch ein Teenager ist und absolut, oh Gott, also nicht Schauspieler.
Das ist schlimm.
Das und schlimm. Es halt auch wirklich richtiger Trash ist. Und ich möchte heute auf jeden Fall über den letzten Film dieser Reihe gucken, sprechen, den wir geguckt haben, nämlich Bachelor Party, wo wir beim Thema sind. Daniel, möchtest du uns in diesen Film einführen?
Hat nicht einer von euch irgendwie in der vergangenen Sneakpot-Sendung oder in irgendwas anderes schon mal darüber gesprochen?
Ich habe das schon mal erwähnt,
aber nicht über diesen Film.
Ich habe einen von euch beiden schon mal darüber reden hören in irgendeinem Podcast, ob das jetzt im Sneakpot war oder in was anderem.
Ich habe das im Sneakpot erwähnt, dass ich Christiane dazu zwinge und wir erstmal mit Tom Hanks Filmografie, übrigens 162 Einträge im Letterboxd.
Gott, das ist ja Folter. Warum machst du sowas? Ich dachte, ihr mögt euch ganz gerne. Warum machst du sowas? Drin,
die wir auslassen können. Aber hey, ich meine, das
Bachelor
ist
Bachelor Party.
Jan, ich glaub, er Jan, einfach unterstütz wissen, mich ob ich doch ihn mal.
Ja, das kommt einfach vor. Ja?
Jan, du kennst doch den komplett Zionismus-Trieb.
Mit Michael Dudikoff.
Ja, ganz stopp. Oh Gott, aber ich mach das bei Sachen, die mir gefallen.
Ja, doch. Hallo?
Ganz kurz, ich habe hier die Filmografie auch offen. Ich habe also 162 hast du gesagt. Ich habe gesehen 33 und ich habe gerade mal sortiert nach meiner Bewertung. Mit einem Herz versehen, also 3 Sterne oder höher, habe ich 2.
Ja, ich wette, wir werden da noch viele wunderschöne Dinge entdecken, weil ich bin halt der Meinung, Tom Hanks ist a national treasure, wie die Amerikaner sagen, und man begibt ihm viel zu wenig Liebe.
Du
Boomer.
Du hustest auch in deine Faust, ne?
Mit Stolz. Und dann sage ich, da standen sie noch.
Das hast du bei dem Film doch auch gesagt, oder nicht?
Auf jeden Fall. Darf ich, bevor wir auf Bachelor Party kommen, noch 2 Filme zurückspringen, weil das ist ja eigentlich das absolute Juwel. Nummer 2 in seiner Filmografie ist Mazes and Monsters, der Film, der darüber aufklärt, wie gefährlich Dungeons and Dragons ist, weil Tom Hanks spielt Dungeons and Dragons und wird dann süchtig danach und verliert dadurch den Kontakt zur Realität. Ich glaube, damit ist alles über diesen Film gesagt. Das war schon mal ein absolutes Highlight. Aber
wenn man zu viel Dungeons and Dragons spielt, dann steht man nur noch apathisch in Höhlen rum.
Genau so ist das.
Ich habe jetzt gerade mal von Bachelor Party die Wikipedia-Seite aufgemacht. Und bei der Handlung steht irgendwie ein schöner Satz drin. In einer der bekanntesten Szenen des Films stirbt ein Esel während der Party an einer Kokainüberdosis. Okay.
Wir wissen, dass er tot ist. Aber
okay, also was ist da?
Die Tagline ist auch gut. Bachelor Party, a man's tradition every woman should know about. Offensichtlich war das in den 80ern noch ein Ding, dass Leute nicht wussten, was eine Bachelor Party ist.
Lass
das
Sie uns über
der
Tom
neue
Hanks
heiße
reden.
Scheiß. Ja, Tom Hanks und seine verschiedenen Kumpels, die auch alle typisch 80er Jahre sehr klischeemäßig irgendwie genau ein Charaktermerkmal wie, das ist der Yuppie, das ist der Working Class Dude und so weiter, das ist der Nerd, das ist so der möchte gern Aufreißer haben, die beschließen eben eine Bachelor Party zu feiern, weil Tom Hanks heiraten will und Tom Hanks ist ein absolut sympathischer junger Mensch, der aus einfachen Verhältnissen kommt und in die Upper Class einheiraten will und hat dann natürlich das Problem, dass der Vater, der Schwiegervater ins B was dagegen hat und der deswegen einen standesgemäßen Jüngling ansetzt, um Tom Hanks die Frau auszuspannen, wahlweise auch ihn umzubringen oder sonst was, was sich alles parallel auf dieser Bachelorparty abspielt. Aber ich glaube, die Handlung ist nicht das entscheidende Merkmal dieses Films, oder Christiane?
Also ich habe am Anfang zu dir gesagt, nachdem irgendwie nach 5 Minuten schon die erste Frau ihre Brüste rausholte, dass das für mich so, also wenn man im Lexikon nachguckt unter White America, da findet man diesen Film. Das ist alles so weiß und so 80er Jahre Softporno-mäßig, ohne den gesamten Weg zu gehen. Wisst ihr, was ich meine? Also immer nur so angedeutet. Und es ist aber auch so billig und so uninteressant. Das sind einfach solche Duschbags die ganze Zeit. Man muss sich irgendwie 90 Minuten angucken, was sie für einen Scheiß machen die ganze Zeit. Und dann kommt noch dieser Esel, der dann Alkohol trinkt und Koks und sich selber die Lines auch noch. Also ich meine, das ist schon irgendwie, an manchen Stellen ist es wirklich irgendwie so übertrieben, dass es schon wieder lustig ist. Aber meistens ist es einfach nur total schlecht. Ich habe dem halben Stern gegeben.
Ich auch.
Es ist die Jan-Skala.
Und ein Herz.
Nee,
ein Herz hat er nicht. Das, also der war schon ernsthaft schlecht. Also
ein halber Stern und ein Esel.
Da konnte man da konnte man wenig Freude dran haben an diesem Film.
Klingt wie der alte Roadhouse-Film.
Nee. Alter.
Auf gar keinen Fall.
Ja, gibt es dann auch noch, auch noch so, also ist natürlich mega sexistisch, da muss man nicht drüber, also ein Film der Bachelor-Party heißt und das halt
klingt
nicht
ironisch.
Klingt wie
der alte Roadhouse-Film.
Nee, aber dann ist der auch noch homophob zwischendurch und halt wirklich unangenehm.
Klingt
und,
wie der
aber,
alte Roadhouse-Film.
Ja, wirklich.
Entschuldigung.
Entschuldigung.
Die 80er waren schon eine schlimme Zeit, ey.
Ja, ist so.
Ja, ich gebe zu, das war nicht das Highlight der Tom Hanks Filmografie.
Was ist denn das Highlight?
Ich weiß nicht, aber der nächste Film, den wir schauen werden, ist es wahrscheinlich auch nicht. Der wird nämlich sein The Man with One Red Shoe, Tagline Mugged, Bugged, Chased and Seduced, Why is Everyone After Tom Hanks? Und der hat Letterboxd eine noch niedrigere Wertung als Bachelor Party.
Soll ich mal meine Highlights sagen? Ich hab's ja noch sortiert.
Ja, mach mal.
Ganz oben, also mein bestbewerteter Tom Hanks Film ist tatsächlich einer, der bei euch vielleicht bald kommt, A League of Their Own von 92, der Baseballfilm, der auch, glaube ich, vor allem den Fehler hat, dass in einem Film alle weiß sind, die sind in der Realität nicht.
Ist das
nicht
der Madonna-Film?
Das ist der Madonna-Film, total geil. Madonna, Laurie Petty, eh mega cool. Und Tom Hanks als so ein schmieriger Bösewicht, der immer so in so einen Kessel spuckt. Nein, ihr wisst schon, total witzig. Gute Rolle, kann man gut machen. Und direkt danach kommt bei mir Sully, da sind wir bei meinem Komplettismus-Wahn, nämlich Clint Eastwood.
Ja.
Ist, glaube ich, einer von drei Clint Eastwood-Filmen, die mir richtig gut gefallen haben. Das ist über diesen Piloten, der irgendwie das Flugzeug auf dem Hudson River notlandet, das ist eben Tom Hanks. Mhm. Und der war echt spannend, da war ich im Kino, es war so ein richtiger Nailbiter, also quasi Kammerspiel, komplett in so ein Flugzeug, immer so gegengeschnitten mit der Gerichtsverhandlung dazu. Hat im Vergleich zu anderen Clint Eastwood-Filmen den Vorteil, dass die große amerikanische Heldenverehrung eher so nach dem Abspann stattfindet. Gar nicht so sehr im Film. Fand ich ganz geil. Kann man gut gucken. Das sind tatsächlich die einzigen beiden Tom Hanks Filme, die ich hier geherzt habe.
Ich möchte hier noch auf jeden Fall Big von 1988. Tom Hanks ist eigentlich ein kleiner Junge und wird dann durch einen magischen Trick zu einem erwachsenen Mann. Fängt er noch sehr problematisch irgendwie so eine Liebesbeziehung zu einer erwachsenen Frau an, obwohl er ja ein kleines Kind ist im Körper eines erwachsenen Mannes. Aber den mochte ich als Kind. Den haben wir vor ein paar Jahren schon mal gesehen. Christiane, meine Tochter und ich. Christiane und meine Tochter waren nicht so begeistert. Ich war wieder vollkommen hingerissen, großartiger Film. Catch Me If You Can finde ich auch immer noch toll. Bridge of Spies mochte ich auch. Den Elvis-Film fand ich jetzt auch gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Hier, den wir uns ja auch irgendwann mal geben werden, Christoph, als Baz Luhrmann ist. Saving Private Ryan, bin ich gespannt drauf. Bitte?
Wo du gerade Elvis sagst, ich habe hier bei Mubi auch Priscilla gesehen und habe gesehen, dass ihr da positiv, lass uns da gleich nochmal drüber sprechen, obwohl wir es nicht in den Dings haben, vielleicht habe ich den auch nicht verstanden. Okay, mach erstmal mit Hanks weiter.
Cast Away, da freue ich mich auch sehr drauf, allein wegen der ganzen Memes, die daraus entstanden sind. Also
Der ist gar nicht so schlecht, den habe ich erst sehr spät gesehen, aber war dann doch, ist gar nicht so verkehrt.
Und Christiane wird sich bestimmt auf Philadelphia freuen, weil sie
ja, Punkt, du kannst den Satz danach beenden. Ich werde mich auf nichts weiteres freuen.
Ich mochte, auch wenn
Musik
der
von
eher
Bruce Springsteen,
als ein,
der Boss.
Ja.
Ja, Philadelphia.
Auch wenn der eher als ein schlechter Film von Brian De Palma gilt, habe ich The Bonfire of the Vanities sehr gute Erinnerung. Den mochte ich sehr als Jugendlicher. Ich bin gespannt, ob der immer noch so gut ist. Und keine Ahnung, Toy Story.
Er war auch im Simpsons-Film als er selbst.
Ja. Cars.
Oh, The Circle sehe ich ja noch toll.
Boah, der ist so schlecht, ey.
Asteroid City, deine große Liebe hier, Wes Anderson. Dafür dürfen wir dann auch nochmal sehen.
News of the World, ist auch der, nicht so lange her.
Der Lieblingsfilm meines Bruders war über Jahre hinweg, ich weiß nicht, ob es immer noch ist, Road to Perdition mit Tom Hanks.
Den habe ich, glaube ich, dreimal im Fernsehen angefangen und dreimal im Fernsehen nicht zu Ende geguckt, weil ich ihn so einschläfernd fand.
Oh Gott, ja, er war im Lady Killers Remake von den Coens.
Ja, ja, stimmt. Den hast du sogar in der Sneak gesehen? Ich glaube schon.
Geil.
Sein, ja.
Er spielt
ja,
die Alec Guinness-Rolle, glaube ich, ne?
Mhm, ja. Mhm.
Also ich glaube, da gibt es noch sehr viel sehr Schönes zu entdecken.
Polar Express.
Okay,
habt ihr ja schon besprochen.
Christoph, du wolltest jetzt gerade noch über einen Film dir erklären lassen. Priscilla?
Ich habe Priscilla gesehen. Und habe gesehen, dass Daniel irgendwie positiv darüber bewertet und geschrieben hat bei Letterboxd. Und ich fand ihn Christiane auch, ja, ja, genau. Aber du hast, glaube ich, auch was geschrieben. Christiane hat, glaube ich, nur bewertet, oder? Weiß ich nicht mehr.
Ja, vermutlich.
Ich meine, gell? Und ja, Daniel, du hast geschrieben, dass er so wunderbar toxisch dargestellt wird, der Elvis. Ich finde, er wird bei weitem nicht toxisch genug dargestellt. Also ich finde, es ist am Ende ja immer noch eine Liebesgeschichte, die da erzählt wird. Elvis wird so als so, ja, natürlich geht er fremd und so und behandelt sie nicht sehr gut später, aber am Anfang ist es halt doch so, ja, er ist der Liebe, der sie nicht anrührt, solange sie minderjährig ist, bla bla bla, was ja totale Scheiße ist, also was ja sicher nicht wahr ist, fand ich unsäglich, also ich fand, ja, natürlich kriegt er irgendwas Toxisches, aber er wird trotzdem irgendwie auf den Podest gehoben. Also ich fand es total unangenehm.
Ja, also das sehe ich halt, habe ich halt anders wahrgenommen. Ich würde sehe nicht so, dass das dargestellt wird irgendwie als irgendwas Positives, sondern dass er im Gegenteil halt ein unglaublich kontrollierender Arsch ist, der halt, ich meine, ja, sie ist halt irgendwie eine kleine Teenagerin und er bestimmt ihr ganzes Leben von vorne bis hinten und stellt das dann irgendwie die ganze Zeit oder suggeriert ihr die ganze Zeit, dass das der Traum ist, den sie lebt, obwohl wir immer wieder gezeigt bekommen, dass sie einfach nur in einem Gefängnis sitzt und dass das einfach unglaublich langweilig und einfach, ja, auch total einengend ist, dieses Leben, aber er zugleich die ganze Zeit behauptet, sie lebt jetzt irgendwie das Leben, was alle anderen sich träumen und soll glücklich sein. Christiane, wie ist deine Meinung?
Boah, ich kann da gar nichts hinzufügen. Ich sehe das genauso.
Also du mochtest
den Film. Er war sehr beklemmend, fand ich, der Film. Es war jetzt kein Spaß, den anzuschauen, aber genau das wollte er halt. Er wollte halt zeigen, was halt eine toxische Beziehung ist und was halt so ein kontrollierender Freund ist. Gerade wenn er halt irgendwie von aller Welt eigentlich als der Typ dargestellt wird, den du geil finden sollst.
Ich glaube, was mir nicht geschmeckt hat, war, dass für mich zu sehr rauskam, dass Priscilla Presley da Erinnerungen hat einfließen lassen in ihre Wahrnehmung, wie sie das damals wahrgenommen hat. Also ich habe ganz viel von dem, wie die Protagonistin das wahrnimmt oder damit umgeht, habe ich ihr nicht abgekauft. Ich habe so gesagt, nee, ich glaube nicht, dass sie so empfunden hat damals oder hätte, sondern das hat sie sich jetzt nach so und so vielen Jahrzehnten, um das zu verarbeiten, so zurechtgelegt. Oder es ist einfach ihre, das, wie sie es gerne erzählt haben möchte. Aber für mich kam viel zu sehr raus, so, das ist jetzt die Geschichte, wie Priscilla Presley das jetzt als alte Frau das gerne erzählt haben möchte.
Aber das ist ja jetzt erstmal von dir noch eine Spekulation.
Das ist eine Spekulation, ja, ja, klar.
Nicht so war und also da würde ich halt sagen, sie sagt halt, dass sie in der Opferrolle war und da würde ich ihr erst einmal glauben und sagen.
Aber die Opferrolle kam doch nicht raus. Also es war so,
doch,
ja, man sieht, dass der ein Arschloch ist, das schon, klar. Aber man sieht doch nicht, dass sie das empfindet als Opferrolle. Ganz, vielleicht dann später, ja, okay. Aber also die ist ja,
die
ganz
war ein
früh.
Kind. Die war ja ein Kind, natürlich. Die hat das ja alles noch nicht verstanden. Also wie soll man das darstellen, wenn man es nicht versteht? Und
aber
das fand ich
das wirklich,
insofern glaubhaft.
Habt ihr das, echt, fandst du das glaubhaft, dass sie da so rein und so ja, frisst das alles, was der sagt und fühlt sich da gar nicht unwohl? Also für mich war das zu wenig unwohl sich fühlen. Also klar, ich habe mich unwohl gefühlt, aber ich hatte das Gefühl so, sie fühlt sich nicht angemessen unwohl in dieser Beziehung.
So, sie baut sich halt so auf. Am Anfang denkt sie halt selbst noch, das ist hier das traumhafte Leben, was ich führe mit dem Rockstar.
Und das kriegt dann halt so schnell erst klar, nach dass das nicht
und
ist, nach. Oder?
Ja, aber wie Christian halt sagte, das ist dir klar, weil du halt ein 40 Jahre alter Mann bist mit einer gewissen Lebenserfahrung. Aber wenn du halt eine Teenagerin bist und Felix hat gerade gesagt, der größte Star der Welt steht auf dich. Dann ja. Ist es, also auch du, so, stell dir vor, du bist irgendwie kleine Christoph, bist 15 Jahre alt und dann kommt, keine Ahnung, wer war
Madonna.
Denn da als größter Star? Madonna an und sagt, Christoph, du bist es. Oder ne, Whitney Houston oder Tom Mariah Hanks. Carey kommen an oder Tom Hanks kommt Tom an. Hanks. Christoph, du bist es. Dann ist es doch eine ganz andere Situation. Dann denkst du doch nicht sofort beim ersten Mal, wo er sich komisch verhält. Zumal sie ja dann auch am Anfang immer irgendwelche Erklärungen kriegt. So, ja, es sind die Drogen. Eigentlich ist er netter, aber er nimmt so viele Drogen. Oder ja, er steht so unter Druck. Und ja, auf Tour, da darf halt keine Frau mit und so. Und es ist, sie muss da eher, also sie kriegt ja immer vermeintlich rationale Erklärungen, warum die Verhältnisse jetzt gerade so sind, wie sie sind, und dann immer auch wieder so leichte Lichtblicke, um sie bei der Stange zu halten, und erst so nach und nach baut sich halt so dieses Bild auf von, boah, das ist ein richtig scheiß Leben, was sie hier hat. Und ich glaube, das ist so wie dieses Bild, was ja eigentlich nicht wahr sein soll, dass es tatsächlich so ist, aber so von dem Frosch, der da im Wasser sitzt, was langsam erwärmt wird. So zeigt uns das der Film. So. Dass es eigentlich von Anfang an schon kacke ist, aber sie ist erst sehr spät realisiert.
Ja, also ja, okay. Ja, kann ich so nehmen. Also für mich war es halt so, ich konnte das nicht glauben, dass man das so spät erst realisiert. Aber vielleicht ist das so. Ja, klar. Kann sein. Also ich war ja auch schon in einer toxischen Beziehung und ich kenne das, da sich nicht daraus zu befreien oder dass es nicht so leicht ist, sich daraus zu befreien. Aber mir war das immer klar, dass das eine toxische Beziehung ist. Und das hatte ich hier nicht das Gefühl. Also, aber gut, sie war halt Kind, ja. Das ist vielleicht auch wieder was anderes, ja.
Außer ja, und ich meine, es spielt ja auch immerhin noch in einer anderen Zeit als heute, ne? Und halt in sehr konservativen Kreisen. Ich glaube, dass das auch noch eine Rolle spielt.
Ich finde auch seltsam, Jacob Elordi Filme, wo kein Badewasser getrunken wird, verstören mich.
Ich glaube, ich habe mehrfach in dem Film gesagt, der ist einfach so groß. Das verstört mich immer, dass das halt so ein 2-Meter-Mann ist.
Ja, ja.
Und dadurch, dass irgendwie er einfach gegenüber allen einfach so riesig wirkt.
Ja, es ist halt auch nicht Elvis eigentlich, aber egal. Also, ja.
Ich glaube, er ist ganz gut gecastet, weil der schon im Augenblick so als der Traummann gilt.
Genau, dieses charismatische, hat er. Na gut, okay, gut, da wurde mir dieser Film jetzt auch erklärt. Vielen Dank. Stefan, wir haben deine Ordnung völlig zerschossen. Was kommt als nächstes?
Ach, eine Kapitelmarke einfügen ist doch noch nicht meine Ordnung zerschießen. Es geht weiter.
Soll ich
da nochmal
was zerschießen?
Es geht weiter mit Musik. Christian hat, glaube ich, noch Beyoncé mitgebracht.
Ja. Jan und Daniel dürfen sich jetzt den nächsten Monolog über Beyoncé anhören von mir, nachdem ich das ja in der Spätfilm-Jahresabschlussfolge auch schon gemacht habe. Aber wie sagt man heutzutage so schön, Beyoncé ist im Moment mein Roman Empire. Und deswegen muss ich das hier auf jeden Fall anbringen, weil sie hat letzten Freitag ein neues Album rausgebracht.
Habe ich das richtig mitbekommen, dass es so ein Country-Album ist?
Ja, genau. Da möchte ich jetzt näher drauf eingehen. Was ist
oh, das ist doch auch hier. Ist das, wo Rhiannon Giddens dabei ist? Die Banjo-Spielerin, die mag ich total gern. Vielleicht verwechsel ich auch.
Das kann sein, ich habe das Album noch nicht in physischer Form, okay. Deswegen konnte ich mir die ganzen, also hätte ich natürlich schon nachgucken können, aber habe ich noch nicht. Also Cowboy Carter heißt dieses neue Album, ist ein Country-Album und ist Teil 2 einer Reihe von 3 Konzeptalben. Das erste Album war Renaissance, darüber habe ich ja gesprochen, über den Konzertfilm, den es dazu gab. Das war so ein Dance-House-Album und das hier ist jetzt ein Country-Album und das Ganze hat noch ein übergeordnetes Konzept, denn sie möchte mit diesen, also spekuliert man zumindest, weil sie selber gibt ja keine Interviews mehr. Das heißt, das, was sie selber raus bringt an Informationen. Das ist halt das, womit man arbeiten muss. Und die Theorie ist, dass sie mit diesen drei Alben quasi Musikgenres reclaimen möchte, die von schwarzen Menschen etabliert wurden oder zumindest stark geprägt wurden, die dann aber von weißen Menschen vereinnahmt wurden. Und das eben im ersten Teil dann Dance oder House und jetzt Country-Musik. Und das dritte Album wird vermutlich...
Geil, das heißt, die bringt auch noch ein Elvis Presley-Album raus.
Das dritte Album wird vermutlich ein Rock-Album werden, genau.
Geil.
Cool. Jazz-Album?
Jazz-Album der Woche.
Ist noch einiges möglich, ja.
Auf jeden Fall, cool. Auf diesem neuen Album sind 27 Tracks. Das sind aber nicht alles Songs, da sind auch so ein paar Interludes dabei. Und als so klar wurde, ich habe ganz viel über TikTok natürlich aufgesogen, dass das wahrscheinlich Country wird als nächstes, war ich erst so, ich weiß nicht, das ist ja so nicht wirklich mein Ding. Und
aber
jetzt
aber das Country-Lied auf Lemonade war doch grandios, oder?
Ja, pass auf, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Ja, das ist aber auch jetzt nicht mein Favorit-Song von dem Album. Also deswegen, das
mein Favorit-Song von Beyoncé bisher.
Ja, nee, meiner nicht. Also ich war sehr skeptisch und dachte so, also mir hat das House-Album halt so gut gefallen. Ich hätte das gern einfach nochmal 1:1 genauso gehabt. Aber okay. Und jetzt habe ich es halt irgendwie so 4-mal oder so komplett gehört und ich bin so weggeblasen. Das ist so grandios und auf so vielen Ebenen. Also selbst ich als Nicht-Country-Fan muss sagen, ich finde das perfekt, das Album. Und es fängt schon sehr, sehr... Wie soll ich sagen? Es fängt sehr kraftvoll an, also auch politisch sehr kraftvoll. Der erste Song heißt American Requiem und ein Requiem ist ja, habe ich bei Wikipedia nachgelesen, die heilige Messe im Gedenken an Verstorbene, also ein Abgesang auf Amerika einfach. Das ist schon so, ne, da liegt die Latte so, darum geht's. Und es gibt aber auch, wenn man jetzt sagen möchte, ich möchte das mal reinhören oder so, hätte ich noch so ein paar Anspieltipps. Das wäre Bodyguard, finde ich so, ist total eingängig. Auch der Country-Einschlag ist noch relativ dezent. Und dann, das hätte ich echt nicht gedacht, dass der Song mit Miley Cyrus, die hat einen Song mit Miley Cyrus gemacht, einer der schönsten ist, Two Most Wanted heißt er. Und River Dance finde ich auch sehr gut. Und was sie aber auch gemacht hat, ist, dass sie Country Größen involviert hat. Also Dolly Parton, sie covert ja auch
Jolene und
Willie Nelson. Und jetzt will ich noch ein bisschen ausführen, warum das eigentlich so ein Ding ist, warum darüber zumindest in meiner TikTok-Bubble, dass es da kein anderes Thema gibt. Und zwar besagter Song, den du gerade schon genannt hast, Daddy Lessons von Lemonade. Das ist ein Song, den hat sie 2016 zusammen mit den Dixie Chicks bei den Country Music Awards performt. Und Lemonade ist ja auch schon so ein Konzeptalbum gewesen. Also sie macht ja nur noch Konzeptalben und das war halt, also dieser Song habe ich.
Das einzige Album, was ich von ihr habe. Also ich habe, ich bin tatsächlich total mono auf Lemonade, was ich auch ein tolles Album finde, aber das ist mein Lied darauf. Also wo ich mir damals gedacht habe, so, oh, mach doch mal ein ganzes Album so. Und toll, dass ich das gemacht hat. Ja.
Ja, genau. Also Daddy Lessons, Wikipedia sagt, das ist so Country Soul. Also jetzt auch nicht so Country, wie man das so im Bilderbuch hört oder vor Augen sieht, sondern nee, ne, das
so
hat auf jeden Fall ihren Einschlag.
Sollte.
Ja, und zu diesem Auftritt mit den Dixie Chicks bei diesen Country Music Awards hat sie online einen richtig krassen Backlash erhalten. Also ne, rassistisch wurde sie natürlich angegangen, sexistisch und ihr wurde sozusagen das Gefühl vermittelt, naja, hier auf so einer Country-Veranstaltung hast du nichts zu suchen, so in dieser Community hast du nichts zu suchen.
Okay, hat voll eingeschlagen.
Ja, perfekt. Und daraufhin hat sie halt 5 Jahre lang an diesem Album gearbeitet und die erste Single-Auskopplung, Texas Hold'em, das ist halt Country, so Country, wie es nur irgendwie geht. Also da dachte ich auch so bei der Single so, wenn das Album so komplett so ist, ich weiß ja nicht. Und dieser Song, der steht jetzt seit dem Debüt, seit 7 Wochen auf Platz 1 der Billboard-Charts und aber auch auf Seiten der, auf Platz 1 der Country-Charts, der amerikanischen Country-Charts. Und was aber dann, ne, und deswegen ist es so geil, dass sie sich hier diese Größen der kontemporären Country-Musik geschnappt hat, weil, ja, das ist einfach, um diesen konservativen weißen Nährboden so, denen zu zeigen, so, was sie kann und was schwarze Personen eben zu dieser Musik zu sagen haben und, ne, die ganze Historie aufzuarbeiten und so. Weil der geilste Fun-Fact ist, sie hat auch einen Song mit Taylor Swift gemacht auf diesem Album, aber Taylor Swift ist nur Background-Sängerin und sie ist nicht mal in den Credits zum Song genannt, sondern man muss dann im Booklet nachschlagen. Ah ja, das ist Taylor Swift. Und das ist krass. An sich schon so ein krasses Statement, ne, wenn man eben die Hautfarben der Person betrachtet. Und so, dass man dann denken könnte, naja, jetzt müssten sich ja selbst diese konservativen Country-Fans damit auseinandersetzen, ne? Wenn das auf
ja,
der,
die Konservativen
auf der Spitze der Charts ist und so.
Haben mit Taylor Swift die letzten Jahre auch ein bisschen leiden müssen, gell?
Ja, 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 klar, aber ne, Willie Nelson ist halt so, ich sehe den nur als Cowboy vor mir. Naja, auf jeden Fall ist es natürlich so, wie es kommen musste. So weiße Country-Radiostationen weigern sich, ihre Musik zu spielen. Aber es ist halt,
weigern
ja.
sich, das relevanteste Country-Album des Jahres zu spielen? Hm. Okay.
Ja, und das ist halt so eine Selbstoffenbarung. Ne? Nicht, dass das eben noch irgendwie nötig gewesen wäre, aber es macht es halt nochmal deutlicher. Und ja, ich finde, dass wenn man sich das anguckt vor dem Hintergrund der verbreitenden, also sich immer weiter verbreitende Demokratiefeindlichkeit in den USA, ist es schon sehr erwartbar und auch sehr traurig und ja, macht das Album halt irgendwie nur noch besser. Ich finde, ihr solltet euch das alle anhören.
Oh, unbedingt.
Ja, macht's nicht nur besser, macht's wichtig halt. Also
ja, ja, auf jeden Fall.
Relevant.
Ja.
Ich bin durchaus eine Country-Maus und ich gehe gerade diese Liste hier durch. Die liest sich sehr beeindruckend an Leuten, die dabei waren. Sarah Watkins, die liebe ich.
Ja, ich werde es morgen direkt anhören.
Und ich glaube, also Zusatzempfehlung noch, wenn ich darf. Das ist wirklich das Album, wo auch Rhiannon Giddens dabei ist. Und die gibt sehr viele Interviews und Sachen zum Beispiel. Wenn ihr ein bisschen zum Thema was wollt, Rhiannon Giddens ist eine, wie gesagt, schwarze Country-Sängerin und Banjo-Spielerin. Und die macht so, also einfach mal auf YouTube, die macht unendlich viel Aufklärung darüber, über die schwarze Geschichte des Country und so weiter. Und macht nebenbei noch wirklich großartige Musik. Und die ist auch auf dem Album drauf. Also wirklich fantastisch. Das muss ich halt sofort hören, sag mal.
Wir haben noch ein bisschen Sendung vor uns, aber du kannst ja parallel vielleicht ein okay. Ohr schon mal reinhören.
Ja, geht jetzt. Muss Beyoncé hören.
Aber was mich verstört, ist gleich beim ersten Lied American Requiem, warum ist American mit zwei I geschrieben?
Alle Songs,
alles
wo irgendwie
mit zwei
ein
I geschrieben ist, weil es Akt 2 ist.
Ja.
Hä, was?
Das ist Act 2 von diesem 3-Alben-Konzept.
Ah, Blackbird auch, aber Carriages nicht.
Ja, stimmt, Carriages nicht.
Skandalös.
Vielleicht, weil das nur
Getty
so
Getty auch, ja, Alligator, ja. Okay, interessant. Hm. Ja, super, ich bin sowas von fixed. Ich muss morgen das direkt.
Da sind ja wirklich alle dabei. Das ist ja wild.
Ja, ja. Johnny Cash fehlt. Man hätte ja Carlin Carter holen.
Vielleicht singt er irgendwo Background.
Oder Roseanne Cash.
Ja, gibt ja ein paar Cashs. Also.
Ist ja einiges ja. los.
Super. Super.
Okay. Ah, sehr schön. Wir
ja,
haben noch.
Was haben wir jetzt? Stefan, sag an.
Ja, ich bin ja gerade ein bisschen am Umbauen, wollte so mal einen kurzen Zwischenstand. Ich bin ja die letzten 5-6 Wochen nicht hier in der Sendung aufgetaucht.
Wann können wir wieder mit dir rechnen? Jetzt sind wir noch im Zeitplan.
Wir haben gerade unseren Umzug um 3 Wochen nach hinten verschoben.
Oh.
Ja.
Das heißt, ich brauche mehr Gäste.
Ja, mal gucken. Ich weiß halt nicht, wie es dann jetzt so in den nächsten Wochen weitergeht. Aber wenn ich hier einen Abend aufnehme, dann fehlt mir halt quasi ein Abend, wo ich im Haus oben bin und den Fußboden reinlege. Ich habe jetzt mein Arbeitszimmer schon fertig, Tapeten an der Wand, Fußboden drin, Fußleisten noch nicht, aber okay, geschenkt. Das ist so das erste Zimmer, was man einigermaßen nutzen kann, was, wenn wir oben sind, die Kinder meistens nutzen, um da irgendwie zu spielen, weil das wird ein bisschen geheizt und so. Weil sonst ist halt wirklich Baustelle. Wir haben die Böden überall rausgerissen, wir haben alle Tapeten von der Wand gemacht.
Aber ihr habt schon neue Fenster drin, habe ich gesehen.
Genau, die neuen Fenster, die haben wir schon sehr frühzeitig bestellt und die waren dann irgendwann fertig und dann haben die gesagt, oh, wir kommen jetzt mal vorbei und bringen euch die neuen Fenster. Und
habt ihr die selbst eingebaut?
Nee. Das würde ich mir nicht zutrauen. Also die alten rausrandalieren, okay, aber das machen die ja dann auch.
Rausrandalieren hat großen Spaß gemacht. Ich war ja auch ein Wochenende da, hab schön randaliert.
Rausrandalieren.
Ja, wir hatten so schönes Nut- und Federholz an der Decke.
Abgehängte Decke runterreißen.
Und der Christoph hat halt einfach eine 2 Meter lange Eisenstange gehabt, die da oben reingesteckt und einfach kräftig gezogen und es kam halt en bloc einfach alles runter. Es tat riesige Schläge. Wir haben, glaube ich, das
ganze Zimmer runtergekommen.
Weiß nicht, 5 Minuten in Summe gebraucht oder vielleicht lass es 8 sein, um wirklich alle Bretter von der Decke zu haben. Und dann haben wir, glaube ich, eine Stunde oder 2 den Scheiß rausgeschleppt. Und ich habe dann ja noch die ganzen Leisten, auf denen die Dinger draufgeschraubt waren, von der Decke geholt. Ich hatte nach einer Woche oder so so Nackenschmerzen, dass mir beim Schlucken der Nacken wehgetan hat. Das war ausgerechnet das Wochenende, wo ich hier auf dem Rheingau Gourmet Festival war, von dem ich auch schon mal hier in der Sendung berichtet habe. Und es macht halt nicht so viel Spaß, wenn du leckere Sachen isst, aber jedes Mal denkst du, boah, wenn ich das jetzt runterschlucke, aber Ausspuck ist halt auch blöd in so einem Restaurantumfeld. Ja, aber es hat sich dann zum Glück wieder gebessert. Man sollte so Sachen nicht googeln, das einfach macht nicht so viel Spaß. Ja, wir haben Böden rausgeholt, das hast du, glaube ich, nee, hast du gar nicht mehr gesehen.
Nee, Böden habe ich nicht gesehen.
Teppichboden rausgerissen, der war eigentlich ganz gut und darunter war so ein PVC-Boden und der war halt vollflächig verklebt.
Ah, herrlich.
Das ist, also, da reißt du den raus, ziehst den so raus und dann hat unser Haushandwerker, der eben da ganz viele Sachen macht, ja, ja, kein Problem, ich bring dir so eine Maschine mit. Und dann hatte ich irgend so eine Maschine, wo du unten so ein Säge, nicht Sägeblatt, aber so ein ja, so wie so Klingen einspannst und dann über diesen Boden fährst und dann schneidet er da, ja, nicht fräsen, sondern einfach schneiden. Schneidet so die oberste Schicht ab und wenn du da den richtigen Winkel triffst, dann ist es eigentlich ganz cool. Aber es löst sich halt alles in einer riesigen Staubwolke auf. Das hat gestunken, natürlich am Wochenende gemacht. Die Nachbarn, die kennen uns jetzt mittlerweile auch. Und ja, gut. Aber ja, es geht voran. Tapezieren kann ich jetzt mittlerweile einigermaßen vernünftig. Ich habe es auch mit meiner Frau, haben wir versucht, habe ich im Keller, in meinem Zimmer habe ich versehentlich und in meinem Arbeitszimmer habe ich versehentlich die Tapeten abgerissen und nicht oben abgeschnitten, dass man die Deckentapete nicht mit erwischt und zieh so einmal und dann fällt halt die komplette Decke, die Tapete an der Decke mit runter und die haben wir versucht gemeinsam wieder dran zu machen. Nach zwei Waren hatten wir uns so gestritten und die Tapete wieder abgerissen. Die Decke bei mir ist jetzt gestrichen und das reicht. Aber Tapete an der Wand, das klappt eigentlich ganz gut. Da komme ich in so einen Zen-Modus und dann macht mir das eigentlich auch ganz Spaß. Die Kinder haben sich so Blümchentapeten ausgesucht und violette Wände. Aber das sind auch die einzigen, also mein Homeoffice und das Kinderzimmer kriegt Tapete und der Rest wird verputzt oder mal gucken, vielleicht machen wir auch so eine Art Malervlies drauf und streichen das dann nochmal.
Ich also finde es total krass, dieses Projekt so zu beobachten, wie viele einfach selber machen und sagst es so am Rand, ja, und hier machen wir das, da verputzen wir das.
Ja, das stimmt.
Das ist so krass.
Ja, es ist halt, irgendwann ist halt am Ende vom Geld noch Haus übrig und da musst du es selber machen.
Hammer.
Ja, also, das, ja, es ist viel zu tun und sind auch, ja, viele lange Abende, also, das ist schon krass. Aber, ja, es macht auch irgendwie Spaß, sich so dieses Haus zu erobern.
Mhm.
Also am Anfang bist du reingekommen und es roch halt einfach noch nach den Vorbesitzern. Und mittlerweile Decke ab und alles Mögliche und es riecht jetzt halt nicht mehr fremd so. Also es riecht jetzt halt nach Baustelle, so diesen Geruch, den so Beton hat, den man halt jetzt auch an vielen Stellen natürlich roh hat und ja. Genau, morgen kommt unser Handwerker und macht hoffentlich die Decke ein bisschen weiter, weil Decke trauen wir uns einfach nicht mehr dran. Das Thema ist durch, da irgendwas hübsch zu machen. Die haben jetzt, die haben an einem Tag, Christoph, du hast es ja gesehen, im Wohnzimmer, in dem Esszimmer und in dem Flur nach hinten die Rigipsplatten dran gemacht. Ein Tag haben die da eine Platte nach der anderen dran geschraubt in einem Tempo. Das ist echt krass. Ja. Das ist lustig, bei den Rollläden, die haben sie ja uns auch, also haben wir uns alle elektrisch machen lassen, die auch dann zentral gesteuert, das besprechen wir in Ruhe, wenn der Bob da ist, wie das in die Heimautomatisierung und so reinkommt. Aha. Bin ich jetzt hier schon wild am Forschen. Und dann haben sie für die 8 Rollläden, die sie gemacht haben, uns 9 Drücker hingelegt. Und dann stehst du da so, ey Leute, das sind 9. Wie soll ich denn mit 9 Sachen 8 Rollläden steuern? Und dann stehst du da und läufst rum und drückst immer auf die, drückst runter, läufst rum. Dann haben sie 2 haben sie falsch programmiert. Da musst du halt hochdrücken, damit der Rollladen runtergeht und so. Da habe ich morgen nochmal ein Telefonat mit den Herren von dieser Firma. Das war.
Ja, der 9. ist wahrscheinlich dann die Zentrale, dass alles runtergeht, oder?
Nee, das ist einfach, glaube ich, falsch.
Okay.
Also, ich habe den auch nirgendwo steuern können. Und der Roller in meinem Homeoffice geht auch nicht runter. Naja.
Ich glaube, die haben sich von den Tablets bei Star Trek inspirieren lassen.
Warum das?
Na, weil da auch nur eine Information auf einem Tablet drauf ist, so wie hier eine Information auf einer Fernbedienung.
Du meinst, ich benutze einen zum Hochfahren und einen anderen zum wieder runterfahren? Das ist eigentlich auch eine schöne Idee. Auch gut.
Definitiv.
Ja, könnte sein.
Ja, nee, also mein Plan ist ja, dass das alles irgendwie automatisiert in Abhängigkeit vom Sonnenstand und Sonnenauf- und Untergang und so weiter. Und
ja, das ist ja kein Hexenwerk heute.
Zu erwartender Temperatur und zu erwartender Wärme und so weiter, dass die Rollläden sich dann entsprechend verhalten. Ohne mich auszusperren. Davor habe ich ja ein bisschen Angst, dass ich dann abends einfach im Garten bin, irgendwelche Pflanzen zurückschneide und dann gehen die Rollläden runter und ich muss halt irgendwie einen Sprint hinlegen und mich dann noch lang machen. Ja. Genau, aber so, ja.
Sehr schön.
Umbau im Plan, aber nicht ganz im Plan. Also wie gesagt, wir haben jetzt einfach mal 3 Wochen nach hinten geschoben und weil das alles zu machen jetzt und hier noch alles vernünftig zu packen, das wäre schon sehr knapp geworden. Und so können wir dann in Ruhe am 25. kommt die Küche. Und 3 Wochen später ziehen wir dann um. Ja.
Sehr krass.
Schön.
Ja.
Mann, oh Mann.
Und dann dauert es noch ein halbes Jahr wahrscheinlich, bis ich wieder eine Bar habe und dann könnt ihr wieder vorbeikommen.
In der Zwischenzeit müsst ihr halt bei mir vorbeikommen.
Ach ja. Nee.
Oh. Müssen wir da trinken, so ein Ärger.
Bei dir gibt es gar nichts zu trinken, erfahrungsgemäß.
Ja, stimmt. Ja, mir ist aufgefallen, dass ich ich hatte ja extra Snacks auch vorbereitet, habe ich vergessen zu reichen. Also ihr hattet zwar zu trinken, aber nichts zu essen leider, es tut mir sehr leid. Naja, so ist das.
Ja.
Ich war abgelenkt. Aber jetzt, Stefan, lass uns mal wieder hier zum Thema kommen.
Ja.
Wo sind wir denn? Wo stehen wir in unserem
Beim
Thema?
Beim untergegangenen Wort sind wir schon.
Ach, da sind wir schon.
Ja.
Warte,
also ich möchte es nicht das Jan-Wort nennen, aber es ist ja
schon. Jan-Wort?
Nach der Jan-Skala habe ich Schiss, dir nochmal alles kaputt zu machen.
Du hast eine neue Dauerkapitelmarke eingebaut. Das ist schon,
yeah,
schon geil.
Ja, in so, der letzten Woche, also ist das das, was hier steht? Dann lese
ja,
ich vor.
Genau, das ist das, was da steht.
Lenzmonat.
Der Lenzmonat, genau, weil der Lenzmonat ging ja letzte Woche zu Ende. Das ist der März. Und laut meinem Buch, dem kleinen Lexikon der untergegangenen Worte, es fällt mir jetzt schwer, es zu finden, weil ich ein bisschen angetrunken bin. Ah, hier habe ich's. Ist das ein Wort, was schon von Karl dem Großen benutzt wurde für den 3. Monat des Jahres? Also für den März.
Lenz hat eine hübsche Etymologie übrigens. Wollt ihr es hören? Das ist ganz cool.
Ja, natürlich wollen wir das hören.
Das setzt sich zusammen aus Langa und Tien, also aus langer Tag einfach, weil da die Tage lang waren oder immer noch sind. Und das ist ganz, ganz süß. Also lang kennen wir und das Hinterglied ist das alte Wort für Tag oder Himmel, das im lateinischen Deus, aber auch im griechischen Zeus zum Beispiel drin ist und eigentlich in ganz vielen indogermanischen Sprachen. Und teilweise im süddeutschen Raum und auch im Wort für den Dienstag, Ziehstieg, also Ziu, der germanische Gott, der dem vielleicht entspricht. Also das ist der schöne alte Himmelsgott-Tag, also einfach der lange Tag.
Interessant. Ja.
Da sieht man in den älteren Formen auch noch. Ich glaube, auf Altenglisch gibt es das, da heißt noch wirklich Langta oder so. Da hat man noch mehr Buchstabenmasse oder mehr Lautmasse auch, um das besser zu sehen als noch beim Lenz.
Mhm. Okay, interessant.
Und wo kommt dann sich ein faulen Lenz machen her?
Naja, sich einen faulen Frühling.
Einen langen Tag machen oder was?
Nee, Lenz,
im Frühling hast du eigentlich viel zu tun, Frühling, weil du wieder aussehen musst und all so Sachen und
schneiden vor allen Dingen.
Ja, Lenz ist ja auch Bezeichnung für Frühling. Ja. Gut. Ja, nächste Woche dann das dieswöchige Wort. Ihr habt es ja bemerkt.
Ich hab's auch verpasst.
Kannst mal sehen.
Ha.
Ich verpasse es jede Folge.
Wahrscheinlich gibt es da auch noch nicht so viele, die es mitkriegen. Ja, weil du so altmodische Wörter benutzt und es dir dann nicht komisch vorkommt.
Ich rede dann Christoph wieder normal.
Mich deucht, der Christoph macht etwas richtig.
Genau.
Die Tendelwoche.
Ja, genau, die Tendelwoche hatten wir auch schon. Ja.
Ich freue mich jedenfalls, dass das Buch gut ankam.
Ja, ja. Das,
und jetzt hier seine eigene Kapitelmarke bekommt.
Rennst du bei mir nerdmäßig natürlich offene Türen ein.
Das war der Plan, ja.
Ja, so ist es. Ja, und es kommt ja jetzt näher, dass ich bald vielleicht tatsächlich bei euch im Fachbereich aufschlage. Das ist ja jetzt nächste Woche.
Das war ganz hübsch. Ich schreibe ja immer einmal im Jahr diese Mail an alle Studierenden und lade sie so zu unserer Vorbesprechung und so weiter ein. Ich habe jetzt so eine lange Mailingliste mit allen, auch Fachfremden und so weiter. Und es ist halt so diese ganzen Uni Würzburg Studentenadressen irgendwie und dann auf einmal zwischendurch irgendwie christoph@sneakpod.de.
Sehr gut.
Tja, nee, du wolltest vielleicht gotisch machen, habe ich mir sagen lassen.
Ja, ich freue mich sehr auf gotisch.
Wunderbar, mein Kollege Thiago, richtig süßer Boy, das ist jetzt so ein bisschen, hier kommt alles zusammen. Daniel kennt ihn auch schon aus Erzählungen. Das ist der jeden Tag 16 Espresso trinkt und seinen hochfahrbaren Schreibtisch immer so auf halber Höhe hat und wie in so einer Bar da dran chillt. Irgendwie super. Und der hat neulich, ich kann nicht darauf vorbereiten, gesagt, ach, jetzt geht das Semester in 3 Wochen schon los. Ich muss selber noch gotisch lernen. Nein, das ist natürlich scherzhaft. Der kann sehr gut altgermanische Sprachen und ganz bestimmt auch gotisch. Schöne Sprache, macht Spaß.
Fährst du dahin, Christoph?
Leider nicht viel zu lesen außer der Bibel.
Das ist mein Plan, dass ich dahin fahre einmal die Woche. Ja, ich habe ja viele Ortstermine Richtung Würzburg. Also eigentlich so gut wie wöchentlich. Und mein Plan ist schon, dass ich das irgendwie verbinden kann.
Dann gibt's ja einmal die Woche ein Bier.
Klappt.
Nee, also das Schöne ist, du kannst ja, also kleines Fach wirst sofort merken. Du wirst sofort geduzt und du kannst auch sofort die Termine mitbestimmen. Also in der Sitzung, die wir haben, wir richten uns, wenn da 5 Leute
anders
sind,
sein?
Dann machen wir es halt dann, wenn die 5 Leute Zeit haben. Und so.
Das stelle ich mir auch schön vor, da kommen die ganzen Studenten in ihren Chill-Outfits und der Christoph kommt direkt vom Baum mit Helm und Arbeitshose und
ganz ehrlich, auch
Matsch im Gesicht.
Wir sind die historische Sprachwissenschaft, wir haben schon ganz andere Sachen da gesehen. Also es ist wirklich so ein Sammelbecken für gewissermaßen merkwürdige Menschen. Da bist du mit dem Outfit noch am wenigsten merkwürdig.
Passt. Ja, ich habe ja damals an der Uni Würzburg, das habe ich sicher auch schon hier erzählt, als ich noch auf der Schule war, habe ich ja damals geliebäugelt mit Sinologie und mit Ägyptologie.
Schön.
Und habe mir, und habe mir da auch schon Dinge angehört. Da gab es ja damals so Studium für Schüler oder wie das hieß, keine Ahnung. Und da hat mich dann bei der Ägyptologie auch einer angesprochen, so ein Dozent direkt. Das war, ich weiß noch genau, es ging wie nennt man das, so Lendenschürze, so verschiedene Arten von Lendenschürzen. Mhm. Und er hat mich dann hinterher angesprochen und gesagt, ja, also hier Ägyptologie so und so und das und das sind die Inhalte. Und aber, also es muss Ihnen schon klar sein, also Sie sind ja keine Frau, also Sie müssen schon, also er hat es richtig gemerkt, er hat so ein bisschen rumgedruckst, so, ja, also Sie müssen schon reiche Eltern haben. Ich so, hä, wie?
Was?
Ja, er hat so durchblicken lassen, so, ja, das studiert man halt wirklich nur, wenn man keine Geldsorgen hat. So, wenn man eh vom Mann versorgt wird oder eben von den Eltern, weil Geld verdienen ist damit nicht. Na gut, es ist eine lustige Selbstdarstellung von einem Fach.
Da merkt man, warum die keine Studierenden haben.
So ein bisschen, ja. Ja, es hat dann leider in die gleiche Kerbe geschlagen, wie das, was meine Eltern zu dem Thema gesagt haben. Weshalb ich dann halt nicht in der Ägyptologie, aber die Sinologie war eher meins. Also es wäre eh wahrscheinlicher gewesen, dass ich da gelandet wäre.
Na, du kannst ja mal bei mir in die Studienberatung kommen, dann gucken wir mal, ob die vergleichende Sprachwissenschaft was für dich ist.
Da brauchen wir nicht, da weiß ich ganz genau, dass das was für mich ist.
Geil, manchmal, vielleicht bin ich ein schlechter Studienberater, aber ich rate ja inzwischen vielen Menschen einfach vom Studium ab. So, also ein bisschen, weil, glaube ich, viele mit einem komischen Bild irgendwie von der Schule oder so kommen, was ist eigentlich Linguistik oder so. Also selbst Christiane wusste ja nicht, dass man da auch Statistik und Rechnen und so weiter machen muss. Entschuldigung. Und ja, ich glaube, viele haben so ein bisschen die Vorstellung, dass es halt wirklich so ein Laberfach ist und man macht da irgendwie was mit Sprachen und sind dann ganz schockiert, wenn man irgendwie im ersten Semester Latein, Griechisch und Sanskrit lernen muss und das sind
in
erst die Basics.
In meiner Vorstellung macht ihr nur fucking Phrasenstruktur den ganzen Tag.
Ja, das machen halt die.
Das habe ich neulich versucht, uns, meinen Kindern die, für uns die nicht Begeisterung dafür beizubringen, für Phrasenstrukturgrammatik. Ich bin bei meinen Kindern und Christiane nur auf Unglauben gestoßen.
Zu Recht, absolut zu Recht. Ja, zum Beispiel, neulich saß bei mir wieder jemand in der Studienberatung, junger Mensch, das ist schon cool, wenn ihr irgendwie mit 16, 17 vom Abi schreibt, hier, ich interessiere mich für das Fach oder so. Und dann horche ich erstmal so. Ich frage immer mal zuerst, ja, was ist denn Ihre Motivation oder wie kommen Sie denn darauf? Und der fing dann so an, also wissen Sie, ich finde diese Strukturen auf der Welt so toll, diese Vielfalt von Sprachen, die es gibt. Ich habe mir eine hawaiianische Grammatik gekauft und eine arabische Grammatik. Ich weiß ja, okay, du bist hier richtig. Die Leute gibt es auch.
Ich bin da auch richtig.
Genau, du bist da auch
genau
richtig.
Genau der Punkt.
Aber tatsächlich, ich glaube, also ich will nicht sagen, ich schicke die meisten Leute weg, aber viele kommen, glaube ich, mit einer komischen Vorstellung davon, was wir machen. Ja, die armen Leute, wenn die bei mir nächstes Semester, also oder jetzt in den Kurs kommen, dann müssen sie erstmal so, weiß nicht, in einem Methodenkurs, den ich mache, mir sagen, ob Sprachen miteinander verwandt sind. Also ich gebe denen 4 Sprachen aus einer ähnlichen Region und die müssen quasi unsere Methode anwenden. Das macht dann auch Spaß. Das macht auch Spaß. Der eine kriegt irgendwie so ein paar ozeanische Sprachen und irgendwie, ne?
Ja, das ist tatsächlich meine Angst bei euch, wenn ich jetzt zu euch komme und Gotisch zu lernen, oder um mich Gotisch anzuhören. Das Problem hatte ich schon in Skandinavistik und hatte ich wahrscheinlich auch in anderen Fächern schon. Da gehe ich hin, um so eine Sache zu machen und plötzlich bin ich drin und komme nicht mehr raus und will alles
hören. Aber dahin kriegen wir die Leute. Das sind so eins, deswegen machen wir auch,
aber ich
pass auf,
hab
deswegen.
Doch schon einen Job.
Deswegen mache ich ja zum Beispiel gerne diesen Lateinkurs.
Und ein paar
Hobbys. Da sind immer so ganz viele Lateinlehrämter, ja. Und dann so eine oder zwei von denen bleiben immer hängen, das liebe ich.
Ach genau, von Frühgeschichte war das auch so. Da habe ich dann sogar war ich dann in der Fachschaft. Ich war nie in der Fachschaft in der Geologie, aber in der von Frühgeschichte war ich's, ja. Weil
ich sag mal so, wir brauchen auch Fachschaftler. Also, ne?
Ja, genau. Ja. End-40er Fachschaftler.
Das ist wirklich, weißt du, ich sitze in einem Gremium.
Oder wie der Daniel sagt, 40-Jährige.
Der Studierendenvertreter ist im Rentenalter, der da drin sitzt, weil das einfach auch eine Gruppe ist, die durchaus vorkommt. Und ich mag ja Seniorenstudenten auch.
Ella, über die habe ich damals auch gelästert. Ja. Ah, sehr schön. Ja, es hat meine Gefahr, weil ich
in deinem
trenne
Alter
halt
nicht
für
so
solche Themen dann.
Ja, und das ist das Wichtige. Ja, das deswegen, die Leute brauchen wir halt in dem Fach auch.
Ja, das war auch immer, wenn ich gefragt wurde zu, ich meine, die Geologie ist ja auch, die ist vielleicht nicht ganz so ein abstruses Fach wie eures, aber schon auch eins, wo nicht jeder sofort dran denkt, okay, da wird man dann Apotheker oder keine Ahnung, ja, oder Arzt oder sowas, ja. Wo ich dann immer gesagt habe, so, du musst brennen für das Thema. Wenn du da geil drauf bist, da dir Wissen anzueignen und dich da rein zu nerden, ja, dann ist halt auch die Bodenkunde vielleicht das Richtige für dich. Auch wenn es da halt nur unheimlich wenig gibt, die damit später Geld verdienen. By the way, ich verdiene jetzt mit Bodenkunde Geld, gell? Also es ist so, geht schon. Man muss halt genug brennen für sein Thema.
Ja, das
und dann,
geht, aber,
dann wird das schon irgendwie. Und,
man,
oder es wird egal. Nicht, und du hast was Geiles gelernt. Ist doch auch schön.
Also, das auch, genau. Ich finde nochmal, ich will davor aber auch warnen, weil ich glaube, das hat mir früher nie genug jemand gesagt, worauf man sich irgendwie einlässt. Deswegen versuche ich das den Studierenden und damit auch angehenden Studierenden wie dir. Nein. Auch so mitzugeben. Ich glaube, man muss auch wissen.
Ich habe ja 26 Semester studiert.
Nee, weißt du, also klar, ich brenne auch für das Thema und ich verdiene damit auch mein Geld, das hat soweit geklappt, aber es ist halt auch schon eine Scheiße, ne? Also ich bin halt auch in jetzt weniger als 12 Monaten wieder arbeitslos und ich werde, wenn das so weitergeht, irgendwie nie einen richtig festen Job in dem Bereich haben, außer man wird irgendwann Professor oder so, ne? Und das ist schon, also egal wie sehr man brennt, die meisten brennen dann auch irgendwann aus. So, und das ist ein Riesenproblem. Ja, ja. Das hat mit der Uni, mit der Geisteswissenschaft an sich zu tun, dem System in Deutschland, in Europa. Und es sieht auch nicht so aus, als wird das so demnächst besser. Das heißt, klar, du kannst dafür eine Menge brennen. Das geht mir auch so. Das ist die schönste Sache auf der Welt. Und ich mache nichts lieber in meinem Leben, aber irgendwie einen Plan B haben.
Ist für mich natürlich jetzt einfach, weil ich halt schon einen Job habe, gell?
Ja, oder weißt also du, wie viele...
Ich kann halt jetzt hobbymäßig für euer Thema brennen.
Genau, das machen auch viele, deshalb auch viele ältere Studierende, TM.
Ja,
halt ist gar nicht verkehrt.
Dreieller.
Und ich finde natürlich sehr schade, dass es so ist, weil ich sehe total, weißt du, ich habe lange studiert auch und ich habe so viele gute Leute einfach aufhören sehen, die richtig Bock auf die Scheiße haben, die dann entweder gesagt haben, hey, sie hätten Bock auf ein vernünftiges Einkommen, sie würden gern mal länger in einer Stadt bleiben und irgendwo Familie gründen oder so, weißt du? Also ich kann mir dieses nomadische Quatschleben hier auch nur so und so lange irgendwie vorstellen und leisten. Ich bin ja auch nicht freiwillig nach Würzburg gekommen. Und gehe auch nächstes Jahr nicht freiwillig wieder weg, so, weißt du?
Echt? Das würde ich eher verstehen.
Nein, natürlich, ich freue mich da auch drauf. Aber allein, dass man das irgendwie muss, auch so, weißt du, jemand wie mein Chef, der ist jetzt, der ist knapp älter als du. So, wenn ich, der ist jetzt seit ein paar Jahren Professor und der
also
gilt schon
41?
Als, genau. Der gilt schon als sehr junger Professor im Fach, so. Was auch stimmt. Und wenn ich mir angucke, wie der da hingekommen ist, so, der hat diese Scheiße lange durchgemacht. Der war wieder mal ein Jahr in Brasilien, dann wieder ein Jahr in Oxford, dann wieder mal in Köln, so weiß nicht. Und der hat irgendwie Frau und Haus im Rheinland, so, weißt du. Ich glaube, also.
Ja, das ist scheiße.
Das ist ätzend. Ich glaube, das ist nicht das optimale Leben, was man sich vorstellt.
Ja, ja, meine Schwester
wenn man,
hat das ja
wenn
auch
man
gemacht.
Ja.
Von Frankfurt nach Amsterdam pendeln, mehrfach die Woche. Was für eine Scheiße. Also.
Ja, mein erwähnter Kollege Thiago, der den Kurs macht, der wohnt auch in Berlin und ist halt die Woche unter dann über in Würzburg oder so.
Ja.
Und das geht halt so weiter. Ich überlege jetzt halt, weißt du, wenn jetzt nochmal ein gutes Angebot kommt nächstes Jahr, dann mache ich das nochmal. Dann gehe ich nochmal in eine random Stadt, wo ich gar nicht sein will und bin da 3 bis 6 Jahre, so von mir aus. Aber dann bin ich halt auch irgendwann 40, so wie du jetzt. Und
jetzt ist aber mal gut.
Charmant hier.
Ich mache mir halt jetzt schon Gedanken, ob ich das überhaupt noch möchte, auch noch einmal. Weißt du, wenn jetzt irgendwie demnächst ein anderes gutes Jobangebot kommt, wo ich sage, okay, da müsste ich nicht an der Uni sein, da habe ich auch vielleicht um 18 Uhr wirklich Schluss und nehme ich noch diese komische Doktorarbeit mit nach Hause, dann würde ich auch das nehmen. Das ist auch kein schlechtes Leben.
Mhm.
So. Und wie gesagt, Stundenlohn ist super geil, wir sind 13 und so weiter im öffentlichen Dienst, aber wenn du halt immer nur maximal 60% Stellen bekommst und trotzdem 40 Stunden da bist, dann ist das auch nicht so richtig. Was sind das? Ich bin jetzt bei knapp 30 Euro oder so. Das ist so mit, weiß nicht, vor dem Professor dann fast das Höchste, was du im öffentlichen Dienst schon kriegen kannst. Das ist okay. Mhm. So.
Also Jan, ich möchte da gar nicht despektierlich sein, ja, aber... Also das ist, ihr lebt da wirklich in einer scheiß Welt. 30 Euro, kein guter Stundenlohn, gell? Das ist ein scheiß Stundenlohn.
Es ist, ich müsste mal gucken, was es genau ist. Aber zum Beispiel, aber im öffentlichen Dienst, weiß nicht, das ist mein erster Job nach dem Studium so quasi. Meine Tante, die ist seit 25 Jahren Vermesserin und die kommt halt nicht über E9 raus, weil sie keinen Studienabschluss hat, den sie dafür braucht. Völliger Bullshit, so, weißt du?
Ja,
und die armen Verwaltungsangestellten bei uns, die kriegen E6. Das ist absurd,
das
ist so gefällt.
Ja, ja.
Dafür, dass wir nur auf unserem Internet
sitzen.
Ja, komplett. Ja. Also dafür, an sich, wenn ich den Stundenlohn hätte und die Zeit bezahlt würde, die ich auch da bin, dann ist das ein super Gehalt, so von mir aus, ist halt auch nicht der Fall. Aber ich sehe es halt so weitergehen. Es ist, also, dass es mal bei uns im Fachbereich eine 100% Stelle gibt, oder eine, die länger als ihre 2 bis 5 Jahre geht oder so, ist fast ausgeschlossen. Es ist irgendwie kein geiles Leben, so. Also, nee, sehe ich auch nicht auf Dauer.
Halt
weiß nicht.
Dauernd auf dem Abschussliste, gell? Also.
Ja, total, total. Ja, und man plant auch nie länger aus genau dem Grund. Man muss immer schon was in der Hinterhand haben. Das ist völlig normal. So, ja, wann bist du wieder arbeitslos? Ja, nächsten Monat. Ach, schön, ich erst nächstes Jahr. Das ist das normale Tischgespräch im Kreis von GeisteswissenschaftlerInnen. So. Und das ist schon schade. Es wird demnächst nicht besser, eher schlechter. Deswegen, man sollte wissen, worauf man sich einlässt. Ich glaube, ich wusste es nicht komplett. Hab's dann doch gemacht, weil es immer die Sache war, die ich am besten kann. So, weiß nicht. Aber inzwischen überlege ich auch, ob da irgendwann rausgehen nicht schon das Bessere ist und das auch wirklich, weil man irgendwann am Ende ist mit der Scheiße.
Ja.
Ja.
Christiane, möchtest du noch was beitragen zu dem Thema?
Ich glaube, es wurde alles gesagt. Also ich könnte manches relativieren aus meiner Perspektive, weil ich habe so gut wie immer 100% gearbeitet und auch, also wurde auch 100% bezahlt, möchte ich dazu sagen.
Ist nochmal ein anderer Fachbereich.
Auf eigenen Wunsch jetzt gerade nicht, aber auch nur, weil ich eine Nebenbeschäftigung habe und man kann damit mit einer gewissen Erfahrungsstufe dann natürlich auch schon ziemlich gut leben. Gerade mit dem Kontrast, den ich aus dem Buchhandel kenne, was, also das ist einfach, das sind andere Welten. Aber diese ganzen strukturellen Probleme, die du angesprochen hast, die gelten für mich natürlich genauso. Also mein aktueller Vertrag geht bis Ende März nächsten Jahres und ich hoffe, dass die Option, die sich mir bietet, dann Realität sein wird. Aber so mit dem, also ein Traum, eine ProfessurInnen zu haben, hatte ich ja nie so richtig. Es war halt das, wo das natürlicherweise hinführt, weil Alternativen gibt's halt nicht. Ne? Aber damit habe ich halt
das
auch
halt
abgeschlossen.
Das Problem schon.
Ja, das möchte ich nicht mehr.
Ich weiß nicht, also ich sehe jetzt, ich bin ja wissenschaftlicher Assistent, bei mir landet auch viel so auf dem Schreibtisch und ich sehe auch, was mein Chef im Nachbarbüro macht, so der Professor ist. Und das ist schon krass, der hat einfach... Also der hat einfach noch mal mehr zu tun und noch mal viel zu viel. Das hört nicht auf, ne? Also diese Leute sind genauso fertig auf der Ebene und hören auch reihenweise auf, weil sie Schlaganfälle und Burnouts haben die ganze Zeit. Also so richtig viel ja, geiler sehe ich es nicht werden.
Vor allem machst du ja dann auch größtenteils nicht mehr das, was du eigentlich machen willst.
Ja, ja, genau.
Also
ja.
Forschung machen die ja nicht mehr. Die betreuen dann Doktorarbeiten, was, glaube ich, auch cool ist, also was cool sein kann. Ja. Aber vor allem dann diese ganze Hochschulpolitik und wie kommt das nächste Drittmittelprojekt und welche Anträge kann ich als nächstes schreiben? So, da habe ich so gar keinen Bock drauf.
Ja, auch da, weißt du, wenn ich jetzt gucke, das ist eigentlich der Job, worauf es hinführt vielleicht. Also mir wurde auch schon gesagt, in meinem Alter, soweit wie ich bin, mit den Publikationen, die ich habe, kann ich bei uns im Fach eh kein Professor mehr werden. Das ist auch, glaube ich, leider so. Ja, ist so. Es gibt nur 6 bis 8 Stellen im deutschsprachigen Raum, so, keine Ahnung. Da warten halt schon 30 Leute jetzt seit Jahren. Da komme ich nicht hin. Dafür bin ich jetzt schon zu wenig qualifiziert. Aber selbst wenn, ich sehe halt, was das macht. Ich habe ja auch schon, also ich kenne ja verschiedene Institute in dem Bereich auch schon, dass einfach der Job, den ich jetzt mache, aber noch 4-mal so viel. Also das ist auch nicht so richtig die Perspektive, ne? Also mit dem, was wir da haben, könnte man locker 2 bis 3 ProfessorInnen beschäftigen. Und genauso sind es 2 AssistentInnen, da könnte man auch 6 haben. Und es wäre immer noch genug zu tun für alle. Und das ist auch irgendwie so schade, ne? Das ist einfach, weiß nicht, vielleicht in dem Fachbereich nochmal stärker, auch einfach keine Kohle dafür da ist und auch kein Interesse. Und es wird eher mal noch gekürzt, sage ich mal.
Ja. Ah, das ist tragisch. Ah.
Tja, trotzdem Vergleich nach Sprachwissenschaft, wunderschönes Fach und wir freuen uns, dich begrüßen zu dürfen.
Ja, ich
hoffe ja schon sehr,
Job. Dass ich dabei sein werde. Ja, genau, ich habe ja schon einen Job. Und ich habe meinen Traumjob, also das heißt, ja, ich kann mich wirklich entspannt, kann ich mich sehr darauf gut einlassen. Vor allem Traumjob, wo sogar noch Zeit übrig bleibt. Also mal gucken, ich bin sehr optimistisch. Da, genau, endlich mal den Gotisch rein, das wollte ich schon immer.
Großartige Sprache, mein Gott.
Kannst du dann vom altmodischen Wort der Woche zum gotischen Wort der Woche überschwenken. Ja.
Ja.
So, ein Abschlussthema haben wir noch. Und zwar, was schauen wir denn nächste Woche? Und
ich hatte eigentlich noch ein Thema reingeschmuggelt, aber ich glaube, es ist jetzt langsam gut.
Echt? Nee, mach mal. Was denn?
Nee, eigentlich bin ich ja hier nur eingeladen worden, weil ich Christoph auffordern soll, dass er Christiane mal fragt, was sie von Star Trek hält.
Jetzt schon? Wie weit seid ihr denn?
Wir sind fast mit DS9 durch. Noch 2 Folgen.
Nur noch das Serienfinale. 2 Folgen fehlen uns noch.
Na gut, da fehlt euch ja schon noch ganz schön viel, gell? Da fehlt euch noch.
Was? 2 Folgen?
Voyager und Enterprise fehlt euch ja noch.
Der Voyager wir gucken ja chronologisch, das heißt, also mit Veröffentlichungszeitraum, das heißt, Voyager haben wir ja schon 4 Staffeln.
Ihr schaut parallel.
Ja. Okay. Außerdem werden wir auch mit New Track weitermachen, also bitte.
Ja, ja, ist okay. Ja, dann Christiane, jetzt bin ich gespannt, ob du die gleiche Meinung hast wie ich zu DS9 und Konsorten. Was ist dein Fazit zu DS9?
Also, mein Fazit zu DS9 ist, warum muss das alles so braun sein? Wenn das alles schöner gestaltet wäre, würde ich es viel
weil
besser.
Weil die Cardassianer das so gedacht haben.
Mein Fazit zur deutschen Politik ist.
Die Klamotten der Leute müssen doch nicht alle braun sein. Naja,
ich finde es schlimmer, wenn sie so bunt sind. Wenn die ethno-bunt sind.
Das ist alles schlimm. Also so Fashion-Inspirationen kann man sich aus Star Trek auf jeden Fall nicht holen, zumindest bis zu diesem Zeitpunkt jetzt gerade. Ich finde
dieser Reddit-Post neulich mit wo man so eine Ethno-Weste von Cisco sieht und dann war so die Caption dazu: Cisco, honey, what were you thinking?
Also die fortlaufende Geschichte ist natürlich wesentlich interessanter als dieses Monster of the Week Konzept bei Voyager.
Ja, schon,
aber generell, ja, ich weiß immer nicht, was du damit meinst mit, das ist eine Soap. Also es ist halt eine fortlaufende Geschichte so. Das ist vielleicht etwas, was das mit einer Soap gemeinsam hat, aber ich dachte immer, du meinst damit, dass es sich im Grunde nur um die Beziehung der Menschen dreht und das ist ja jetzt auch nicht der Fall.
Mit dem, wie es vorher war, schon sehr stark, oder?
Na, ich weiß nicht. Also, dass Picard immer gesagt, irgendwelche Liebschaften hatte.
Schon ziemlich, ja, menschelt natürlich nicht, weil es keine Menschen sind, aber das ist doch schon sehr Thema, oder? Also, diese ganze Geschichte um Julian, egal ob jetzt mit Garak oder mit Dex oder mit wem auch immer oder mit, wie hieß die dann später Rom geheiratet hat?
Weiß nicht mehr. Dieter.
Genau. Da ist doch unheimlich viel.
Ja, aber das wird ja auch alles relativ oberflächlich erzählt. Das ist also nee, ich habe das.
Ich verstehe schon den Punkt von Christoph, dass es so, dass es verglichen mit TNG, wo ja also es quasi außer den O'Briens nur Singles gab, ist es hier schon, dass da viel miteinander gehabt wird. Aber ich bin bei dir, Christiane, dass es jetzt für mich auch nicht der Kern dieser Serie ist.
Ja. Ich wollte auf jeden Fall noch sagen, was jetzt so die ganze Atmosphäre angeht, bin ich wesentlich lieber auf der Enterprise oder auf der Voyager, weil ich das Setting an sich einfach viel lieber mag. Auch generell,
heller ist, oder was?
Nee, weil ich das Raumschiff-Gefühl lieber mag, als diese blöde Space Station, wo halt alles braun-grau ist. Das macht einfach viel, also Star Trek ist eine Serie, also die Star Trek Serien, die ich bisher gesehen habe, die leben halt für mich sehr von ihrer Atmosphäre. Und die Atmosphäre auf der Enterprise oder auf der Voyager mag ich halt viel, viel lieber. Aber dennoch natürlich ist das ganze Storytelling besser in DS9, das sehe ich auch total. Und die Charaktere haben mehr Raum und Zeit, sich zu entfalten. Aber ich weiß nicht, wenn ich jetzt eine von den dreien aussuchen könnte, die ich am ehesten nochmal gucken würde, wäre das halt TNG. Weil ich das echt? Dann doch
also
irgendwie
außer der ersten Staffel
finde.
Wahrscheinlich, oder? Also
ach, das, Staffel, doch, das muss man sich schon nochmal geben, diese sexy Outfits von Riker.
Schlimm.
Nein, das würde ich schon noch. Und dass sie hier Dingsbums, Luxana Troi nicht länger aufrechterhalten haben in DS9, das finde ich wirklich scheiße. Ich finde, das habe ich letztens auf Reddit gelesen, sie hätte mit Odo zusammenkommen sollen. Und das finde ich auch.
Die war doch mit Odo zusammen.
Ja, nee, aber die haben geflirtet, aber Odo hat sich dem doch nicht geöffnet.
Da wurde echt? Schon klar, in, ja, ja, genau. Schon. Es gibt so eine Folge, wo die was haben, aber
ja,
da
ja, wo sie,
wird
sie in,
Loxana
in
schon klar,
Form
dass Odo
darf und so.
Ja, das ist, glaube ich, die erste von beiden. In der zweiten Folge, da gibt es nochmals eine Anschlussfolge, aber da wird Loxana schon klar, dass er eigentlich auf Kira steht.
Ja. Was aber auch eine coole Geschichte ist mit Kira, oder?
Ich weiß nicht. Also, ja, natürlich ist es irgendwie cool,
Meinung,
weil
Christian und ich.
Sie sind halt cool, weil sie so ein ungleiches Paar sind, aber andererseits finde ich nicht, dass sie Ich spüre da nichts. So, ich kann da nicht richtig mitfiebern. So beim ersten Annähern vielleicht und als es dann endlich gestanden hat, bla. Aber ja. Es führt ja auch zu nichts.
Das also, sehe ich anders.
Ja, das sehe ich auch anders. Ich finde auch nicht, dass es so ein ungleiches Paar sind. Ich finde, die eigentlich passen die sehr gut zusammen. Aber ja.
Ja, aber auf jeden Fall geilste, wie soll ich sagen, also geilster Charakter, von dem ich am Anfang nicht dachte, dass er ein cooler Charakter wird, ist Quark. Quark ist der Beste.
Quark ist gut,
Zitat,
ja.
Zitat Christiane, für einen Ferengi sieht zu Quark eigentlich ganz schön gut aus.
Ja, ist auch
ja,
gut. Ja, klar.
Das dachte ich irgendwann so, eigentlich sieht
für
er
einen Ferengi.
Gut, genau. Gut, die Ferengi sind natürlich grundsätzlich eine problematische Spezies, weil da halt diese antisemitischen Untertöne immer drin sind, ja, das ist halt ja ein bisschen unschön, aber Quark ist natürlich cool, klar, keine Frage. Und ich meine, über Garak brauchen wir nicht reden, oder?
Wieso? Weil der auch cool ist?
Ja klar, jeder ist Garak-Fan, oder? Oder du nicht? Ja. Bist du der Erste, der kein Garak-Fan ist?
Ja, Fan wäre jetzt zu viel gesagt. Ich finde es okay, dass er da ist. Reicht es auch?
Unfassbar.
Ich liebe
dachte,
Garak.
Es gibt niemanden, der Garak nicht liebt. Ist ja unglaublich. Na ja. Gut. Wie weit seid ihr in Voyager? Ist Seven of Nine schon dabei? Nein, oder?
Ja, wir haben doch. Wir haben die erste Staffel dabei, Seven okay. of Nine jetzt gesehen. Und da war ich ganz verzückt, was für ein Qualitätssprung im Writing diese Serie einfach macht, so bei, als ab Staffel 4. Davor ist es echt viel
ja,
Murks.
Ja. Das
und dann plötzlich fangen sie an, gute Geschichten zu erzählen.
Ja, das war. Ja, schön. Ich bin gespannt, was du dann von Enterprise erzählen wirst, weil die, finde ich, ist die eine der unterbewertetsten Serien, die wirklich nicht so schlecht ist.
Ich weiß okay. nicht.
Dann ist das anders. Ich weiß, ich finde nicht so schlecht.
Ich sehe das anders. Ich will aber es nochmal wagen, aber alles an dieser Serie kotzt mich an, wenn ich dran denke.
Daniel, ich bin ganz schon diese mit deiner Hauptkritik, dass die alle gleich aussehen. Das ist ja vollkommen d'accord.
Sehen alle aber gleich. Aber es ist auch so alles, wenn ich das sehe, das hat schon so diesen Muff von so George W. Bush Amerika. Also für mich, die sehen nicht nur alle gleich aus, die sehen auch alle aus wie George W. Bush.
Verstanden.
Das ist auch irgendwie so, die Storys, die er da erzählt werden, sind auch alles irgendwie so George W. Bush Amerika. Ich glaube, da taucht bestimmt auch irgendwie eine Guantanamo-Allegorie drin auf und es tut alles so, aber mal gucken.
Nee, das ist überinterpretiert, finde ich.
Nee,
bin gespannt, was Christian
erzählt
davon.
Allein dieses Intro, wenn ich an dieses Intro wieder denke.
Ja, natürlich, das ist ja legendär scheiße. Niemand findet das gut.
Ja. Oh Gott, und der fucking Hund. Oh nein, oh Gott. Ja.
Portos.
Mir ist aber noch eine Sache eingefallen, die Disney auch noch besser macht als TNG. Nämlich, es gibt nicht mehr diesen doofen Bruder von Data. Den habe ich ja gar nicht. Boah, wie ich
Lore.
Den gepasst habe. Boah, Lore ist der blöde.
Lore war schon scheiße.
Lore ist super.
Nee, ich habe Lore auch gehasst, der war so. Also ich habe es Prince Miner immer gegönnt, dass er auch mal was anderes spielen darf, aber er hat mich auch immer voll genervt.
Na ja, gut, aber da seid ihr im New Track dann ja in der Apokalypse, was Prince Spiner angeht, weil da agiert er sich ja vollkommen aus.
Nicht spoilern.
Naja, so viel kann man sagen, finde ich. Spielt Prince Spiner einfach alles.
Okay.
Schön. Nee, ich freue mich darauf, wenn mein Sohn endlich oder meine Kinder endlich alt genug sind, dass sie Star Trek schauen können oder eben auch ernsthaft Star Trek schauen können. Und dass ich das dann nochmal mit ihnen schauen kann, da freue ich mich schon drauf. Obwohl ich muss sagen, in der ersten TNG-Staffel, das ist hochproblematisch. Also ich weiß nicht, ob wir die einfach weglassen, aber oder man muss es dann schauen und den Kindern einordnen, weil das kommt halt wirklich aus einer anderen Zeit. Also das ist halt auf Niveau von Roadhouse 89. Und schlimmer.
Noch ein letztes Mal gedisst zu haben.
Ja, natürlich.
Ich weiß nicht, ich habe ja auch damals versucht, was Star Trek angeht, auch mal versucht, so ein chronologisches Großprojekt zu machen. So, hey, also ich kannte das so aus dem Fernsehen, dies, das, aber halt nie zusammenhängt. Dachte, hey, ich gucke jetzt mal alles. Ich gucke jetzt mal alles chronologisch.
Ja,
und dann habe ich es, glaube ich, bis...
Mist weglassen.
Ich fand das gar nicht so schlecht. Das hatte seine Highlights. Das war schon fast irgendwie, weiß nicht, als mythologische Erzählung zu begreifen, ganz oft. Mhm. Dann kam halt die Animated Series, ja. Und dann war ich halt auch Star Trek-mäßig wirklich ausgebrannt. Ich habe zwischendurch dann noch irgendwie Discovery geschaut, was gerade kam.
Du bist ausgebrannt, bevor TNG losgeht. Das ist doch schlimm.
Ja, aber ich kenne halt auch die erste Staffel TNG mit so, brauche ich das gerade? Brauche ich das gerade? Ich weiß es nicht.
Nee, besser mit
zweiter
Staffel
neuen
TNG
Sachen,
anfangen. Und
Picard
dann
fand ich dann auch nicht so und jetzt bin ich einfach so Star Trek übersättigt. Und das war die schlimmste Serie.
Also,
Picard braucht man nur die letzte Staffel und auch nur, wenn man TNG-Fan
ist. Also, nein, nicht die Serie. Ich dachte, du meinst den Charakter.
Nein, Picard, der Mann ist
Serie.
Geil.
Nein,
so,
die Serie.
Also irgendwie, wisst ihr das einfach?
Staffel nur.
Jetzt kommt einfach viel mehr Star Trek raus, als ich schaffe zu gucken und dann war ich erst recht.
Ja, geht mir aber auch so.
Na, jetzt bin ich auch irgendwie raus.
Ja, ich habe auch immer noch kein Paramount. Irgendwann werde ich mir das dann doch mal holen müssen. Um diese extrem gehypte Serie zu schauen. Die ich dann natürlich hassen muss, ist ja klar. Weil ich
natürlich.
Kann dann ja nicht mitgehen.
Niemand hasst Star Trek mehr als Star Trek-Fans.
Oh ja.
Ja, achso, ich muss noch sagen, was wir nächste Woche schauen, gell?
Genau.
Lissy ist nächste Woche da. Oh Gott, mein Handy hat noch 4%. Ich hoffe, es gibt mir noch aus, was wir schauen wollen. Lissy hat auch zwei Filme angegeben.
Ach, ey.
Einen als Hauptfilm. Und zwar als Hauptfilm, was uns Becky schon empfohlen hat, ist jetzt endlich bei, ich glaube, Netflix. Are You There, God? It's Me, Margaret.
Oh, geil. Der ist so gut. Das ist so ein schöner Film.
Das hat uns auch Becky gesagt. Und das zweite, als praktisch als Zweitfilm, also als das, was diesmal Undine war, ist Scoop, ein royales Interview. Auch auf Netflix, ich glaube ab Freitag. Oder so. Ja. Das werden wir nächste Woche hören. Mit Bob wieder.
Weißt du das schon?
Nee, das hat er jetzt hiermit erfahren. Ich denke, er hört jetzt ja, oder?
Naja, ich möchte jetzt keine Sneakpot interne ausplaudern.
Ja, ich glaube eh, dass der Bob im Moment gerade nicht Zeit hat, einen Film zu schauen. Ich nehme nicht an, dass er nächste Woche den Film gesehen hat, aber wir werden es sehen. Vielleicht dann am Montag.
Okay.
Was? Scoop? Nee, Scoop ist eine Serie.
Nee, ist ein Film.
Echt?
Ja, gibt es unheimlich viele.
Serie ist nicht, zeigt hier.
Ist, glaube ich, nicht der Scarlett Johansson-Film, den sie meint, sondern ein aktueller.
Hier, von 2023.
Auf
Hansal Mehta. Die Filme sagen mal gar nichts.
Auf nee, wo kommt nicht. Der? Ach, der ich kommt noch
Netflix.
Nicht.
Netflix.
Nee, der kommt jetzt am Freitag, so. Glaube ich, auf Netflix.
Ach, wird mir so wieder nicht angezeigt.
Indisch. Hm.
Ach.
Ja. Sehr
interessant. Ja. Gut. Dann sehen wir betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen, würde ich sagen.
Das hatten wir auch lange nicht mehr.
Nee, wir bedanken uns bei unseren verschiedensten Gästen und Gästinnen heute. Spontan vielen Dank, Christiane, dass du uns noch weitere mitgebracht hast und natürlich, dass du da warst und uns erhellt hast.
Ja, hat mir viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Immer gerne. Und ja, ihr anderen, schön, dass ihr da wart.
Danke Daniel, danke Jan.
Danke für keine Einladung, aber waren trotzdem gern da. Wir kommen jetzt sogar uneingeladen.
Ja, super, so mögen wir das.
Einfach so, der klingelt plötzlich die Leitung, die Leitung und taucht jemand auf.
Ich möchte nochmal zu Protokoll geben, wenn man hier in bolivianischen Kaffee so einen Schuss Wodka reinmacht, dann schmeckt das gar nicht mal so schlecht.
Also
ich
dann übrigens, doch.
Ich habe wirklich extrem geschwitzt, aber das habt ihr zum Glück nicht mitbekommen.
Ja, meine Frau kam zwischendrin rein und hat gesagt, ich hätte einen ganz roten Kopf, was denn mit mir los sei, ob wieder mein Blutdruck entgleist sei. Und ich habe gesagt, nee, hier ist einfach wahnsinnig warm und diese Kopfhörer wärmen halt auch.
Du machst eine Schwitzkur, völlig klar.
Ja, genau, ich mache eine Schwitzkur.
Fernschwitzen mit Jan.
Ich suche jetzt ein neues Standbein, weil mein Vertrag bald ausläuft. Schwitzkurse.
Sehr gut.
Egal, ja, ich halte Maul.
Mit ESO-Unsinn kann man immer Geld verdienen.
Schwitzen leider, auf ja. Griechisch jetzt.
Also dann gute Nacht und dürft euch noch verabschieden, wenn ihr möchtet.
Tschüss.
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 Schausen.